Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Und wieder möchte ich euch herzlich willkommen heißen zur 9. Folge der 2. Staffel der Nachspielzeit. Mein Name ist Ron, ich bin auf Twitter der @brustring1893 und selbstverständlich ist auch der Dani wieder mit dabei.
Hallo Ron, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Dani und auf Twitter zu finden unter dani_plf.
Ja, heute widmen wir uns mal wieder einem Thema, das zwar wenig mit dem VfB zu tun hat, dafür aber umso mehr mit dem Fußball an sich. Und wenn wir das kurz einschieben dürfen, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Entwicklung, die wir beim Podcast, aber auch beim Dani und bei mir beobachten seit einiger Zeit, weil der VfB auf der einen Seite natürlich sehr viele weiterhin spannende Themen bietet, auf der anderen Seite uns aber auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, zu eng geworden ist. Deswegen, ja, werden wir den VfB nicht aus dem Blick verlieren wollen, aber so wie heute zum Beispiel mit Freude auch den Blick immer mal wieder über den Tellerrand hinaus werfen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dabei folgt auf dieser Reise und ja, vielleicht gewinnen wir auch ein paar neue Hörer hinzu. Aber das nur kurz zwischendurch, kommen wir zurück zur heutigen Folge. Wir haben heute einen ganz tollen Gast da, das ist Ronny Blaschke, mit dem wir über sein aktuelles Buch sprechen wollen, das heißt Machtspieler. Ja, hallo Ronny, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und bevor wir unseren Gast näher vorstellen und dann natürlich auch ausführlich über sein Buch sprechen werden, noch ein paar Hinweise von uns. Die Nachspielzeit findet ihr natürlich auf Twitter unter @podcastvfb. Auf Instagram unter 1893.nachspielzeit und auch auf YouTube, und die Links sind wie immer in den Shownotes. Wir sind auch im Internet zu erreichen, unter nachspielzeit.online, auf der es für jede Folge eine separate Seite mit allen Informationen, Links etc. gibt. Und wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen auf allen Portalen, die uns sehr, sehr helfen würden. Aber natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr die Nachspielzeit eurer Familie, euren Freunden, Kollegen etc. weiterempfehlen würdet. Denn wir denken, dass viele der Themen durchaus auch für die Fans anderer Vereine oder allgemein am Fußball Interessierter hörenswert sind. So wie definitiv heute auch unser Thema.
Genau, worüber wollen wir denn sprechen? Wir stellen natürlich zunächst unseren Gast vor, sprechen dann ein bisschen über die Entwicklung des Buches und die Entstehung des Buches, haben uns dann ein paar Kapitel ausgewählt sprechen da dann darüber und werfen dann abschließend noch einen Blick auf ja gesellschaftliche Überlegungen, möchte ich es mal nennen, die uns so ein bisschen beim Lesen des Buches gekommen sind und über die es sich durchaus lohnt, im Zusammenhang mit dem Fußball auch mal zu sprechen.
Genau, und deswegen beginnen wir gleich und begrüßen unseren Gast und schauen mal, ob wir die Informationen, die wir aus dem Internet gefunden haben, denn alle richtig sind, Ronny. Du bist 1981 in Rostock geboren und hast dort auch Politik und Sportwissenschaften studiert, richtig?
Ja, stimmt.
Okay, das heißt, du lebst dann heute als freier Sportjournalist und Autor in Berlin, wobei du unter anderem für den Deutschlandfunk, die Deutsche Welle sowie die Süddeutsche Zeitung arbeitest.
Richtig.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du bist als freier Journalist per se unterwegs und arbeitest dann immer auftragsbezogen?
Das war früher meistens so. Mittlerweile versuche ich eigentlich eher, mir die Themen auszusuchen und konzentriere mich so auf meine Schwerpunktthemen. Gucke auch immer, was andere machen. Also wenn jetzt zum Beispiel alle über Corona berichten, dann versuche ich Themen zu wählen, die vielleicht ein bisschen davon weggehen. Also man muss ja als Freiberufler auch eine Nische haben und die dann auch pflegen, damit man gefragt ist. Und die Medien, für die ich arbeite, haben glücklicherweise auch Interesse an eher abseitigen Themen. Deswegen bin ich ganz froh. Vor allem der Deutschlandfunk, die haben eine super Sportredaktion, und der Deutsche Welle auch. Also für die mache ich das hauptsächlich.
Sozusagen antizyklisches Arbeiten, wenn man das so sagen kann.
Genau, das habe ich ja früher gemacht zum Thema Fans und lange über viele Diskriminierungsformen, Gesellschaftspolitik. Jetzt eher so eine internationale Phase, internationale Politik. Und der Nachteil des Freiberuflers ist ja Altersvorsorge, die Kosten, die müssen alle selbst getragen werden. Der Vorteil ist nicht nur das lange Schlafen, also zumindest in Zeiten wie jetzt, sondern auch, dass man die Themen selbst machen kann und dass man weniger in diesen ganzen Konferenzen hängen muss. Also ich hoffe, dass das noch lange möglich ist. Wer weiß, was jetzt passiert wirtschaftlich, aber bislang ging es eigentlich ganz gut.
In welcher Stimmungslage trifft man dich dann gerade an bezüglich der aktuellen Lage?
Ja, ich natürlich ist es irgendwie schon bedrückend. Ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass es Menschen wesentlich schlechter gehen kann. Aber ich kann meine Themen weitermachen. Wichtig ist, dass man gesund bleibt, ja. Da ich achte auch sehr darauf, dass ich jetzt nicht so mit den Massen mitschwimme. Langfristig bin ich vielleicht ein bisschen skeptischer. Man hört ja jetzt schon von den ersten Zeitungen, die auf Kurzarbeit gehen, Anzeigeneinbruch. Ich weiß nicht, wie es in 1-2 Jahren ist. Bin ich mal geduldig. Aber es könnte schon schwer werden für freiberufliche Journalisten.
Okay. Ronny, wenn wir über dich reden und über dein neuestes Werk reden, dann müssen wir natürlich davor auch erwähnen, dass du schon viele Bücher geschrieben hast, die mitunter mindestens genauso fantastisch sind. Du hast über den Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei 2016 geschrieben. Das Buch heißt Gesellschaftsspielchen. Du hast im Angriff von rechts außen über die Neonazis und den Fußball gesprochen. Du hast über die Geschichte eines schwulen Fußballers Markus Urban gesprochen. Wie würdest du denn dein jetziges Werk in der gesamten Vorbereitung, die du in das Buch reingesteckt hast, beschreiben?
Ja, es ist, glaube ich, nochmal schwieriger gewesen, weil es Themen sind, mit denen ich mich vorher noch nicht so richtig beschäftigt habe, weil jedes der 13 Kapitel betrifft eine Region, ein Land, wo ich vielleicht schon mal gewesen bin, nicht in allen, aber zum Beispiel Jugoslawien, eine sehr komplexe, ein komplexes Land gewesen, jetzt der westliche Balkan. Es hat sehr viel Zeit gekostet, sich darauf vorzubereiten. Früher beim Thema Rassismus, Hooligans, Ultras, da war ich lange drin. Da war es fast, da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ja immer wieder auch ähnliche Inhalte wiederholen musste, weil die Debatten ja oftmals die gleichen waren. Aber jetzt musste man sich intensiver vorbereiten, viel lesen, Bücher, Studien, um erstmal herauszubekommen, wer sind die richtigen Experten, auf wen kann man sich einlassen, wer ist seriös. Und diese Reisen waren sehr intensiv von den Vorbereitungen. Das war nicht einfach und auch vom Stil, vielleicht kommen wir da später darauf zu sprechen, hat sich da auch schon ein bisschen was verändert gegenüber den früheren Büchern.
Ja, und wir werden natürlich auch über die Reisen gleich im gesamten Detail sprechen. Jetzt ist es ja so, dass du überwiegend über sehr viel politische und gesellschaftliche Themen im Zusammenhang mit dem Sport schreibst. Würdest du sagen, dass es etwas Konkretes gibt, das du mit deiner Arbeit erreichen möchtest?
Na, offiziell sagen würde ich nein. Ja, also dass, wenn Journalisten was erreichen möchten, dann kommen sie schnell so in diesen Bereich des Aktivismus. Das wurde ich auch schon oft gefragt, ob ich Aktivist bin, weil ich auch viele Vorträge gehalten habe über Rechtsextremismus. Natürlich sind Journalisten nie vollumfänglich objektiv. Das geht gar nicht. So wie wir unsere Gesprächspartnerinnen auswählen, unsere Reiseziele, unsere Formulierung, ist das immer subjektiv. Im Idealfall möchte ich einfach Informationen bereitstellen. Informationen bereitstellen, damit das Publikum, ob Leserin oder ob Hörerin, sich besser informiert fühlt und dann im Idealfall die eigene Meinung daraus destilliert. Deswegen, diese meinungsstarken, auch auf Polemik ausgerichteten Beiträge mag ich gar nicht so gern, obwohl die meistens ein größeres Publikum anziehen. Es gibt so diese Bewegung des Constructive Journalism, ja, dass man sehr nüchtern, sehr offen an die Sache rangeht, vielleicht nicht ganz so spektakuläre Formulierungen wählt. Und das finde ich sehr interessant. Und dass man auch positiv ist, auch positive Nachrichten verbreitet und vor allem auch Leuten ein Forum gibt, die was Positives zu sagen haben. Und das ist eigentlich ziemlich banal, ja, das alles gegenchecken zu lassen und was sehr Kompliziertes vereinfachen. Das ist eigentlich das Ziel. Ob ich da was erreichen mit, klar habe ich mein politisches Weltbild, aber davon sollte meinen Artikeln oder meinen Beiträgen jetzt nicht so schnell was zu lesen und zu hören sein.
Hat sich denn dieses Weltbild verändert mit dem Schreiben der Bücher und der Recherche und dem Wissen, was du gewonnen hast?
Absolut. Also ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Mecklenburg, so 30 Kilometer von Rostock entfernt, und Politik war eigentlich in meiner Familie nie so wirklich ein Thema. Ich war Fan von Hansa Rostock und bin immer zum Stadion gegangen in den 90er Jahren, wo es ja nicht ganz so einfach war, in den Nachwirkungen der DDR-Zeit. Und selbst als ich Politik studiert habe, mit 19, mit 20, mit Anfang 20, habe ich das eigentlich nur gemacht, weil ich nebenbei weiter für meine Zeitung arbeiten wollte. Also ich habe mich nicht wirklich für Politik interessiert. Das kam erst später, mit Mitte 20, würde ich sagen. Und auch über den Fußball, ja. Als ich den Rassismus erlebt habe oder auch die Gewalt, als ich Leute von den Fanprojekten kennengelernt habe, Aktivisten, das hat so diese Politisierung vorangebracht. Und das war ein Prozess über 10, 15, fast 20 Jahre jetzt, wo ich immer mehr Interesse entwickelt habe und das hat sich natürlich geändert. Und das finde ich ist auch gut, dass man auch seine Interessen weiterentwickelt, zurückhaltender wird. Ich würde nicht mehr so, ich habe, wenn ich mich an einige Artikel erinnere von früher, so meinungsstark, so leicht würde ich nicht mehr meine Meinung fällen. Das hat sich schon geändert.
Also kann man auch nicht sagen, dass du von Anfang an schon wusstest, in welche Richtung es gehen soll, als du deine Studienfächer ausgewählt hast, weil ich meine, das passt jetzt natürlich am Ende wunderbar zusammen.
Ich habe mit 16 zum ersten Mal ein Praktikum gemacht bei der Ostsee-Zeitung, Lokalteil Ribnitz-Damgarten. Da ging es auch, da habe ich die Lokalsportseite gemacht. Ich weiß noch, ich bin samstags in die Großraumdisco nach Rostock und direkt nach 8 Stunden feiern, ohne Alkohol, direkt in die Lokalredaktion, habe die Sportseite zusammengezimmert. Meine Mutter hat mich noch zu einigen Landesligaspielen gefahren, als sie noch keinen Führerschein hatte. Das habe ich dann auch wirklich viele Jahre gemacht, diesen Lokalsport. Das war eine sehr gute Schule. Dann habe ich lange für die Ostsee-Zeitung, auch für andere Zeitungen über Hansa Rostock berichtet. Dann kam auch schon relativ früh die erste WM 2006, auch die ersten Olympischen Spiele. Das fand ich ganz faszinierend, wie es oftmals im Sport ist, dass Journalisten aus Liebe zum Sport Fußballjournalisten werden wollen, ja, weil sie erstmal nichts hinterfragen. Das war bei mir auch so. Und mit der Zeit, wenn man sieht, es wiederholt sich alles und Fußball ist eine Religion und dann ist immer dieses Übertriebene. Das hat sich ganz langsam bei mir dann so entwickelt, dass die Distanz gewachsen ist und andere Themen kamen hinzu. Und das Gute ist vielleicht auch am Freiberufler sein, man kann dann irgendwann auch Themen hinter sich lassen. Ich möchte nicht mehr über die 100. Dietmar Haupt- und Ultra-Debatte berichten, weil das hat man irgendwie alle schon gehabt. Dann kann man einfach weiterziehen, ja. Das können andere nicht, aber das ist ein Privileg, was ich mir einfach mal da zum Glück herausnehmen kann.
Du hast in einem Interview mit NTV gesagt, dass du schon lange nicht mehr aus privaten Vergnügen ins Stadion gegangen bist. Ist es aus deiner Sicht manchmal persönlich schade oder gar frustrierend, dass der Fußball für dich seine Bedeutung als Freizeitbeschäftigung verloren hat? Und kannst du, auch wenn du gerade erklärt hast, dass das eine konstante Entwicklung ist, ein Ereignis, oder kommt dir ein Ereignis in den Kopf, der da die Entwicklung mit beschleunigt hat?
Ja, ich weiß noch, wie ich selbst als Journalist auch auf Pressetribünen gejubelt habe, ja, als Cottbus zum Beispiel aufgestiegen ist oder als Hansa Rostock diese große Zeit in der ersten Liga, da schäme ich mich jetzt fast für. Ne? Und das macht man als Journalist nicht. Ich habe auch mein Kinderzimmer in meinem Heimatdorf ist immer noch mit den Postern und mit den Panini-Sammelbildchen. Das ist schade. Und dann weiß ich, das war so die WM 2014. Ich wollte nicht mehr nach Brasilien zur WM, weil es war mir alles zu viel und dieser ganze Hype. Und dann habe ich dieses WM-Finale alleine zu Hause geguckt, weil ich diese ganze Deutschtümelei nicht mehr abkonnte. Und dann haben die Freunde gefragt, bist du kein Deutschland-Fan, dass du nicht mehr mit auf die Partymeile und so kommst? Da habe ich ja auch gefragt, schade, wie das irgendwie vorbeigegangen ist. Aber alles hat seine Zeit, ja. Das waren schöne Jahre so als Fußballsympathisant. Das ist nicht schlimm und das war eher, oder ich weiß noch, die ganzen Pressekonferenzen. Ich war ja dutzende Male bei Pressekonferenzen von Hertha BSC. Und wie Dieter Hoeneß dann ach, die Journalisten abgekanzelt hat und die ewig gleichen unkritischen Fragen. Das ist alles okay, die Leute interessieren sich auch dafür. Und das hat die hohen Quoten und die Stadien sind ja auch voll vor Corona. Das hat alles seine Berechtigung. Aber es war einfach nicht mehr meins. Und deswegen, bevor ich da ewig schimpfe und mich echauffiere darüber, suche ich mir einfach Themen, die bei uns nicht so eine große Rolle spielen.
Gibt es andere Sportarten, wo du da noch ursprünglicher rangehen kannst?
Ja, nicht wegen des Sports, sondern eher wegen der Persönlichkeiten. Also,
Ja.
das hat auch gar nichts mit Reichtum zu tun. Ich finde Roger Federer zum Beispiel sehr interessant. Oder ich habe überlegt, Steve Kerr, das ist ein ehemaliger Basketballer der Chicago Bulls, trainiert jetzt in Oakland, Meister geworden. Dem kann ich stundenlang zuhören, weil der sehr reflektiert ist. Thomas Hitzlsperger, den habe ich für mein letztes Buch Gesellschaftsspielchen begleitet. Also sehr empathischer, reflektierter Typ. Ich schließe mir dann eher so die Sportarten über die Persönlichkeiten. Und davon gab es aber leider zu wenige im Fußball. Das war dann, ist also ich will jetzt auch keine, nicht generalisieren, ja. Aber ja, also eher über die Persönlichkeiten.
Ich glaube, das können wir dann am Ende auch noch mal ein bisschen genauer besprechen, dieses Thema, wie sich der Fußball entwickelt hat, wo er aktuell steht, wie er sich sieht, welche Rolle er einnimmt oder einnehmen will. Da gehören solche Themen, denke ich, auch dazu, was du jetzt über die Persönlichkeiten gesagt hast.
Wir wollen aber jetzt dann so langsam den Blick auf dein Buch richten. Es hat ja den Titel Machtspieler, Fußballer in Propaganda, Krieg und Revolution. Und wir haben uns, als wir dich eingeladen haben, lange überlegt, wie wir es denn am besten aufbauen wollen. Weil eigentlich ist gefühlt jedes Kapitel für sich unabhängig enorm oder hat eine riesen Relevanz, für das es sich jedes Mal lohnen würde, das in der Breite zu besprechen. Wir haben uns allerdings ein paar Kapitel explizit herausgesucht, die wir nachher im Detail miteinander besprechen werden. Vorab interessiert uns aber natürlich, wie dieses gesamte Buch entstanden ist. Denn du hast ja in deiner Einleitung gesagt, dass du eine Recherche in 15 Ländern auf 4 Kontinenten hattest, mit insgesamt 180 Interviews in den Jahren von 2017 bis 2019. Wir würden uns, glaube ich, sehr freuen, wenn du uns da ein bisschen mit auf die Reise nimmst, weil das sieht ja nach einem riesen Mammutprojekt aus.
Ja, also ich bin ja als Journalist ohnehin immer viel unterwegs und sei es für Radio Feature, sei es für Artikel bei großen Ereignissen. Das hat nicht immer was miteinander zu tun. Wenn ich nach Buenos Aires fliege, das war schon vor 2 Jahren. Ich habe als Freiberufler, da wiederhole ich mich, ich kann es verbinden, da wollte ich eh mal hin, da habe ich natürlich auch private Interessen. Ich lerne dann die Sprache und lerne Menschen. Ich sehe das manchmal auch gar nicht so sehr als Arbeit. Es gibt wirklich großartige Fußballbücher, die so wirklich als Reisebericht auch angelegt sind, wo der Autor das Publikum mitnimmt von Land zu Land. Und mir wurden auch in den ersten Rezensionen, haben einige Autoren schon gesagt, dass da so ein bisschen der rote Faden fehlt in dem Buch. Aber das erkläre ich in der Einleitung in dem Buch sehr, sehr früh, dass ich es eigentlich gar nicht so sehr mag, wenn man unterschiedliche Epochen, wenn man unterschiedliche Religionen vermischt oder zusammenwürfelt. Man kann Buenos Aires nicht mit Ruanda und man kann es nicht mit Katar vergleichen. Deswegen soll jedes Kapitel für sich stehen. Man kann in jedem Land, wo Fußball gespielt wird, politische Entwicklung herleiten. Deswegen ist diese Auswahl ein bisschen willkürlich. Der Begriff ist negativ konnotiert, aber jedes der 13 Kapitel soll auch für etwas stehen. Wenn ich über Separatismus in Spanien berichte zum Beispiel, dann deutet das eben auch auf andere Länder hin, wo auch Separatismus eine Rolle spielt, wie in Belgien oder wie in Großbritannien, wo die Schotten vielleicht demnächst wieder die Unabhängigkeit streben, oder Nationalismus auf dem Balkan. Das ist ein Thema, was in vielen anderen Ländern auch so ist. Also ich hoffe nicht, dass es zu willkürlich wirkt. Es ist eine Prise Eigensinn dabei, weil es Länder sind, in die ich unbedingt mal wollte und die ich spannend finde. Und wenn man das verbinden kann, muss man auch vielleicht was zum Logistischen, man muss auch das organisieren können. Ja, ich bin Freiberufler, ich habe kein großes Team hinter mir, ich habe keine Stringer vor Ort sozusagen, ich habe auch keine Dolmetscher, das wäre alles zu teuer gewesen. Ich spreche Englisch, ich spreche ein bisschen Spanisch und da muss ich auch gucken, wo kann ich recherchieren. Es muss sinnvoll geplant werden und vor allem muss ich zwischendurch immer wieder auch Artikel darüber schreiben, weil ich habe mal zusammengerechnet, ich glaube, es waren wahrscheinlich Reisekosten von 30.000 Euro insgesamt. Und so ein Buch, das wisst ihr wahrscheinlich, wird kein Bestseller und man verdient damit auch nicht viel Geld. Deswegen muss man hinten raus. Ich wäre jetzt eigentlich auf Lesereise gewesen. 20 Lesungen, Vorträge waren schon geplant. Die fallen jetzt wegen Corona weg. Ich hoffe, dass man sie nachholen kann. Finanziell muss man auch immer gucken, wie man das Ganze sinnvoll quer- und mischfinanziert.
Das hast du, wo du gerade sagst, die ausgefallene Lesereise, überlegt, sowas schon mal online zu machen? Mit dann der Spendenmöglichkeit oder ja, Unkostenbeitrag?
Ja, das wird es jetzt, ich habe auch einige Einladungen schon von Stiftungen, das wird es demnächst mal geben. Andere Formate auch, aber ich hab die Hoffnung, dass vor der Europameisterschaft 2021, dass wir das dann irgendwie alles nachholen werden und können, weil die Themen sind ja zeitlos. Und ich bastel auch bei Facebook, stelle ich zum Beispiel immer einige Fußballer in kurzen Videos vor. Instagram mache ich einige Fotos von den Recherchen. Ich bin jetzt einfach mal geduldig und ich glaube, das kann man dann auch alles dann nachholen.
Das stimmt.
Und vielleicht können wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten, damit sich viele Leute mit deinem Buch beschäftigen.
Wunderbar.
Wenn du jetzt vorher schon gesagt hast, dass das vor allem Länder waren, in die du schon immer mal reisen wolltest, wie sehr hast du dich denn inhaltlich mit Ländern wie zum Beispiel Ruanda oder den Balkanstaaten und deren Geschichte vor Erstellung der Kapitel des Buches auseinandergesetzt?
Sehr. Also wir sprechen ja gleich über den Balkan. Das war ja spannend, weil das waren 4 Länder, in denen ich war, über 3 Wochen. Und da muss man viel lesen, um das zum einen zu planen, aber auch sich auf die richtigen Gesprächspartner einzulassen, damit man nicht dann jemandem vielleicht vertraut und sich später von Experten sagen lassen muss, was soll der Typ denn da drin? Also viel lesen, viel vorher rumtelefonieren, vorher schon mit NGOs oder mit Experten sich in Deutschland treffen. Auf der anderen Seite achte ich immer zumindest auch darauf, dass ich jetzt nicht nur mit deutschen Balkanforschern über das ehemalige Jugoslawien spreche, sondern auch immer mit Stimmen vor Ort. Oder dass ich jetzt nicht, dass das auch Diversität ist, ja, dass man auch mit Frauen spricht oder dass man in Ruanda eben nicht nur mit weißen Leuten über Afrika sprechen kann. Darauf muss man drauf achten. Und das hat mir aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe diese Bücher regelrecht verschlungen und habe dann auch Bücher, ich habe das dann im Hotel auch, als ich in Belgrad war oder wie auch immer, in Kigali, in Ruanda, auch abends immer YouTube-Dokumentationen über das jeweilige Land gesehen und Bücher gekauft. Es gibt ja auch zum Beispiel über China, ja, wenn man da in die China-Abteilung geht, gibt es, weiß nicht, 15 Bücher über China. Da muss man erstmal wissen, was ist eigentlich das glaubwürdigste China-Buch aktuell. Aber ich will mich da nicht beschweren. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, sich da einzufinden. Und dann beginnt ja erst die eigentliche Recherchearbeit, dahin zu reisen und zu sprechen mit den Leuten.
Wie findest du dann die Gesprächspartner?
Es gibt ja immer auch in Deutschland oder ich finde fast noch, dass das britische Netzwerk noch ausführlicher. Es gibt mehr Bücher auf Englisch oder aus Großbritannien, die erschienen sind über Politik im Fußball. Viel geguckt, viele von den Fanprojekten gesprochen, erstmal in Zeitungsartikeln, dann viele Leute angeschrieben, dann antwortet natürlich auch nicht jeder, weil warum sollte er mit einem deutschen Journalisten sprechen? Dann kommt die logistische Sache hinzu. In China zum Beispiel, da wollte ich jetzt nicht als Journalist einreisen, weil da wäre man noch mehr beobachtet gewesen. Also hat das Konsulat mich 3-mal angerufen. Ich musste eine Erklärung unterschreiben, dass ich auf keinen Fall als Journalist dort tätig bin. Das hat mich auch verunsichert. In Ägypten, also gibt es Geschichten, wo man dann irgendwie beobachtet wird. Also das kommt hinzu, aber so in demokratischen Ländern, ist es dann auch einfach. Ja, da kann man, oder in Katar zum Beispiel, wo niemand auf irgendwelche E-Mails geantwortet hat, bin ich einfach in die Universität, habe angekloppt, hier, Sie kennen sich doch damit aus, dann hatte der auch Zeit gehabt für das Gespräch. Ja, oder in Ruanda bin ich auch zur führenden Tageszeitung einfach 3-mal hingefahren, bis dann der Sportchef da war. Ja, das sind so die Geschichten, die man dann machen muss.
Aber es hört sich dann auch so an, als bräuchte man großen Ausdauerwillen, vor allem dann, wenn die Vorbereitungen so schwierig sind, man sich in der Literatur zurechtfinden muss, bei vielen Leuten immer wieder nachhaken muss. Warst du trotzdem während der ganzen Erstellung des Buches von einem Gefühl getragen, dass du gerade hier eine fantastische Zeit auch erlebst? Oder hattest du auch viele frustrierende Momente?
Frustrieren? Nein. Also wenn man sich da diese Reisen gerade über See, Buenos Aires, das war eine längere Reise durch Lateinamerika, Chile und Uruguay dazu, über fast 4 Wochen, das ist nicht frustrierend. Wenn da mal ein Interview ausfällt oder Türen verschlossen sind oder mich jemand irgendwie anblafft, dann freue ich mich abends aufs Empanada-Essen. Ja? Also das ist irgendwie im Unterschied. Oder wenn in Kairo irgendwas passiert, da gibt es den gehe ich ins Ägyptische Museum. Also das ist irgendwie das Gute ja am Freiberufler sein ist, ich muss in keiner Redaktion anrufen oder jemand verlangt irgendeinen Text von mir, sondern kann das alles nach meinem eigenen Gusto organisieren und planen. Muss aber auch die Kosten selbst tragen und wenn irgendwas passiert, dann auch meine eigene Krankenversicherung musste dann dafür aufkommen. Aber ihr habt ja auch im Vorgespräch, dann, wenn es um Anekdoten geht, und ich klar, alle lieben Anekdoten, aber wie gesagt, es ist oftmals, ist auch in Deutschland so, dass man teilweise für ein Interview 4 Stunden im ICE sitzt und dann ist es halt ein langweiliges Interview, man sitzt wieder 4 Stunden zurück. Also vieles am Journalistensein ist warten, geduldig sein, abends allein in irgendwelchen schummrigen Hotels sitzen, also das gehört dazu. Aber ich würde mich darüber nicht beschweren und freue mich schon darauf, wenn man wieder reisen kann.
Bist du denn immer wieder zwischen den Reisen dann auch nach Hause, nach Berlin gereist, oder gab es auch so Back-to-Back-Reisen sozusagen, wo du dann von einem Ort direkt zum nächsten geflogen bist?
Nee, das ging gar nicht anders. Also das konnte man nur über einen Zeitraum, es wäre sicherlich auch als Weltreise gegangen, ein Jahr komplett durch, aber das wäre der Aufwand wäre zu groß gewesen, man hätte sich vorab alles informieren müssen. Also ich habe immer mich wochenlang auf eine Reise vorbereitet, dann bin ich dahin gereist, dann habe ich danach auch direkt das Kapitel geschrieben, was ich eigentlich gar nicht so sehr mag, weil ich das Schreiben eigentlich nicht so mag, weil es quälend ist und man muss sich von ganz vielen Informationen auch trennen und man muss, es ist kompliziert, das alles zu vereinfachen und so und das also ich mag, ich bewundere die Autoren, die sich morgens hinsetzen und 10 Stück am Stunden schreiben können und das macht ihnen Spaß. So bin ich nicht, also es ist für mich schon harte Arbeit, das Schreiben zumindest. Ich bin zum Beispiel, weil Qatar Airways hatte, das war eine der wenigen Flugverbindungen, dass ich zuerst in Ruanda war und dann direkt danach in Katar, weil es nur wenige Flüge gab von Kigali, so konnte ich das gut zusammen machen, diese Reisen. Aber sonst war ich zum Beispiel in China separat oder ich war, wie gesagt, in Südamerika separat und Ägypten war ich einfach mal 10 Tage am Stück und ja, alles über einen Zeitraum von 3 Jahren. Ja, also alles für sich getrennt.
Bietet sich ja wahrscheinlich auch an, nach so einer Reise erstmal das gesamte Material so ein bisschen zu konsolidieren und schon mal ein bisschen vorzubearbeiten, sage ich mal.
Genau, und wie gesagt, ich muss ja auch, wenn ich schon nicht so viel Honorar damit bekomme, auch, ich habe auch alles so aufgenommen, dass ich es dann später auch als Radio-Feature verarbeiten kann oder als Artikel oder in den sozialen Medien. Das muss man heute auch irgendwie langfristig planen, denn so verdient man letztendlich als Freiberufler sein Geld.
Das stimmt. Jetzt hast ja viel erzählt, wie das Buch entstanden ist und du hast vorhin auch schon mal ein bisschen gesagt, dass es anders war als die anderen Bücher. Von der Herangehensweise, von der Sprache, du hast auch davon gesprochen, dass es eben eher nüchtern sein soll und der Meinungsbildung zuträglich sein soll. Wie hast du die Entwicklung denn vom vorletzten Buch zu dem jetzt aktuellen Buch für dich so empfunden?
Ich würde sagen, das Gesellschaftsspielchen und dieses Buch eigentlich so ein ähnlicher Stil war, aber noch bei diesem Buch über Rechtsextremismus, zum Beispiel 2011 war das schon ein paar Jahre, fast 10 Jahre her, oder noch mehr das erste zum Beispiel, Im Schatten des Spiels. Ja, das sind dann auch 15 Jahre weniger Lebenserfahrung. Ne? Das merkt man dann schon, dass man dann mehr Demut bekommt, auch vor Themen, vor auch Persönlichkeiten. Früher wurde man, ich weiß noch, ich bin da zu diesen Reporterforen gegangen, wo Journalisten von Spiegel, von Zeit dann immer erzählen, wie sie ihre Protagonisten casten und szenische Beschreibungen. Das hat mich ganz doll fasziniert und ich wollte auch diese großen Reportagen schreiben. Aber mit der Zeit, ganz verschiedene Gründe. Wir hatten einen Klaas Relotius, diesen Spiegeltypen, der viel gefälscht hat. Die Lügenpresse, es gab diese AfD-Debatte aus ganz verschiedenen Gründen. Ich will das gar nicht miteinander vergleichen. Ist Journalismus ja auch in die Kritik geraten. Und mich persönlich, ich lese gerne Geschichten über Entwicklung, über Strukturen. Und wenn man zu sehr einzelne Persönlichkeiten in den Mittelpunkt seiner Recherchen stellt, kann das auch Strukturen verdecken. Also so geht's mir. Also ich lese gerne die Geschichten eher New York Times oder auch in der Süddeutschen oder auch im Le Monde Diplomatique ist eine wunderbare Zeitung, die sehr nüchtern, sehr analytisch, sehr, sehr einfach, komplett komplizierte, geile Geschichten aufschreibt. Und die lese ich am liebsten. Ja, es gibt manche Geschichten in der Zeit zum Beispiel, da überspringe ich die zwei, drei ersten szenischen Absätze, weil ich weiß, da passiert noch nicht viel und dann kommt man zum Kern. Das ist aber nicht dem, ich weiß, das so liest die Mehrheit nicht die Zeitung. Aber das Thema, was wir gerade diskutieren, ist eh kein Mainstream-Thema. Deswegen, ja, mehr so diese Strukturgeschichten, die sind mir dann eher wichtig.
Wie schafft man es dann mit den Gesprächspartnern, die Struktur auch reinzubekommen? Also klar, du hast natürlich sehr, sehr viele Gesprächspartner über die Zeit gehabt. Aber wie hat das zum Beispiel einerseits sprachlich funktioniert? Wenn du quasi bist du mit Deutsch und Englisch und ein bisschen Spanisch gut durchgekommen? Und hast du dann schon während dem Kopf mehr oder weniger so ein bisschen gefiltert, was für das Buch relevant sein könnte? Oder hast du erstmal alle Eindrücke einfach nur ungefiltert aufgenommen?
Ja, also am Anfang ist es so, dass ich eigentlich über alles lese und ich beginne nicht mit Fußball. Also bevor ich zum Beispiel nach Ruanda gefahren bin, habe ich erstmal über die Geschichte nämlich Ruandas informiert und dann auch über Ostafrika oder generell sogar über Kolonialismus, also eigentlich immer man vom Großen zum Kleinen, ja, man kommt immer dem Kern näher. Und dann kommt der Fußball drauf. Also erst, ich habe auch viele Leute interviewt oder getroffen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, aber die mir was über die Gesellschaft erzählt haben. Das ist ganz wichtig. Das merkt man auch im Buch, dass da in vielen Absätzen auch gar kein Fußball vorkommt, sondern man den Fußball man da einbetten muss. Ich bin ganz oft auch positiv überrascht gewesen und dann auch wiederum enttäuscht gewesen, weil man natürlich über die heimischen Medien so eine gewissen Bilder über Länder bekommt. Klischees, Verkürzungen. Nicht jede Zeitung, nicht jeder Fernsehsender nimmt Außenpolitik sehr wichtig. Und eigentlich war es überall so, dass ich dann positiv überrascht war, wenn ich Klischees gebrochen habe für mich selbst. Ja, das fand ich toll. Natürlich kann man Russland nicht nur auf Putin reduzieren. Natürlich kann man China nicht nur auf Überwachungsstaat reduzieren. In jedem Land gibt es kreative Menschen, die sich gegen das Regime positionieren. Und das finde ich traurig, dass wir hier so sehr uns von den Klischees leiten lassen. Und auch über Katar zum Beispiel. Natürlich ist Katar ein kleines Land, aber man kann den Menschen in der arabischen Welt nicht per se absprechen, dass sie sich für Fußball interessieren. Und so ist es auch in Katar nicht. Und da gibt natürlich das große Forum eines Buches sehr viel Platz für die Differenzierung. Und das habe ich versucht, dem auch Rechnung zu tragen.
Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal ein bisschen inhaltlich reingehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Kapitel alle auch für sich stehen sollen. Es sind also wie Reportagen aus den Ländern versammelt in dem Buch. Mir ging es beim Lesen so, dass ich, um das Ganze noch mal ein bisschen besser verstehen zu können, nebenher noch Dinge auch angefangen hat zu lesen, gerade wie du es auch geschildert hast, um sich über das Land oder die Region zu informieren, die Geschichte, die aktuelle Situation. Und deswegen würden wir das ganz gerne vor jedem Kapitel auch kurz machen, dass wir da einfach einen kurzen Abriss machen, der kein Geschichtsunterricht sein soll, eine Entwarnung an unsere Hörer, aber nichtsdestotrotz einfach, glaube ich, wichtig ist, um das Ganze in den Kontext bringen zu können. Und wir fangen an mit dem ehemaligen Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten, gehen also erstmal nicht ganz so weit weg. Das Kapitel heißt Scharfschützen hinter der Tribüne. Und ja, Jugoslawien war ja von 1918 bis 2003 ein bestehender Staat in Mittel- und Südosteuropa. Und ja, die Staatsform und auch das Territorium haben sich im Laufe der Geschichte mehrfach geändert. Gerade der westliche Balkan stand in den Jahrhunderten zuvor unter dem Einfluss von mehreren Großmächten, Österreich-Ungarn, das Zarenreich, das Osmanische Reich, was auch dazu geführt hat, dass sich viele Ethnien, viele Konfessionen und auch Traditionen rausgebildet haben. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dann natürlich die Sozialistische Republik da entstanden in Jugoslawien, wurde als der vielfältigste Staat Europas bezeichnet, 6 Teilrepubliken, 4 Religionen, 4 Sprachen, 2 Alphabeten. Und dann kam es eben zu dem Bruch, 1991 begann der Zerfall, nachdem eigentlich alle Teilrepubliken ja, für eine staatliche Souveränität gestimmt haben. Und auch 1991 sind dann die Jugoslawienkriege losgegangen, die dann bis 2001 gingen. Also bekannt sind vor allem die Kroatien-, Bosnien- und Kosovo-Kriege. Es gab auch einen 10-Tage-Krieg. Mit den Kriegen wollte eigentlich ja, die zentrale Regierung erstmal die Unabhängigkeitsbestrebungen unterdrücken. Es war allerdings auch zunehmend eine Motivation, dass ja ethnisch reine Einzelstaaten entstehen sollten. Also dieser Nationalismus sehr stark ausgeprägt war. Insgesamt war es aber dann schon auch so, dass es eine Mischung aus ökonomischen, ethnischen, religiösen Themen gab, die jetzt, glaube ich, aber auch zu komplex sind, um die au detail auseinanderzudröseln. Die Kriege, die Älteren unter uns können sich noch daran erinnern, es gab über 100.000 Tote, natürlich viele Verletzte, Vertreibungen, Vergewaltigungen, was halt auch dazu geführt hat, dass es eigentlich fast jede Familie da irgendwie getroffen hat. Und so auch nochmal, ja, jede Familie nochmal eine eigene Geschichte auch da entwickelt hat. Heute ist Jugoslawien in 7 Staaten zerfallen. Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, das Kosovo, wobei da der völkerrechtliche Status noch ein bisschen umstritten ist, und Nordmazedonien. Und diese Kriege haben tiefe Spuren in der Gesellschaft dieser Länder hinterlassen. Und das macht sich auch im Fußball bemerkbar. Man bekommt beim Lesen von dem Kapitel relativ schnell den Eindruck, dass diese Kriegsereignisse immer noch sehr präsent sind im Umfeld des Fußballs. Kannst du uns da einfach mal ein bisschen mitnehmen? Welche Eindrücke hast du da gewonnen, als du vor Ort warst und mit den Menschen gesprochen hast?
Ja, also ich war vorher nie in der Region, und das fand ich sehr interessant. Ich habe davor, wie gesagt, mich mit sehr intensiv beschäftigt mit der Geschichte Jugoslawiens, auch mit der Geschichte des westlichen Balkans, und hätte eigentlich gar nicht geglaubt, das ist gar nicht so weit weg. Da fliegt man irgendwie, das ist anderthalb Flugstunden. Ich habe in Sarajevo angefangen. Also ich war in Belgrad, in Zagreb, in Kroatien. Ich war in Pristina, also Kosovo, und Sarajevo in Bosnien. Aber tatsächlich, ja, auf so einer kleinen Ebene, als ich in Belgrad war, da haben mir dann viele Serben erzählt, fahr bloß nicht in den Kosovo, das ist gefährlich, und da gibt's Organschmuggel und man ist nicht sicher. Dann war ich in Pristina und es war total interessant, und umgekehrt genauso, ja. In Kroatien erzählt man viel über Serbien. Also auf so einer kleinen Fläche, wie groß dann auch das Misstrauen ist und wie präsent das noch ist. Die Kriege sind knapp 20, 30 Jahre her. Sarajevo vermutlich am präsentesten. Ja, Sarajevo wurde 4 Jahre belagert, viele tausend Tote. Das Stadion von Selicna, einem der Vereine in Sarajevo, war sogar an der Front. Da gab es ein Spiel, was beschossen wurde. Und die Einschusslöcher in den Häusern drumherum, Die sieht man immer noch. Also es wurden auch natürlich auch Fans und Leute drumherum, die starben, und das kann man sich immer noch gar nicht vorstellen. Sarajevo, kann ja jeder von den Hörerinnen mal überlegen, was verbindet man mit Sarajevo, was kommt einem zum ersten Mal in den Kopf? Aber es war eine unfassbar interessante, auch wunderschöne Stadt, also ethnisch, glaube ich, am vielfältigsten, was da so in Europa, was wir da haben können. Hat mich sehr, sehr fasziniert, war vielleicht mit die interessanteste Zeit während der Recherchen. Aber die Gespräche waren schon, man musste immer alles abgleichen. Jeder hat seine eigene Erinnerungskultur in diesen ehemaligen Staaten von Jugoslawien.
Wie schwer ist es dann, das tatsächlich dann auch mit, ich weiß gar nicht, ob Fakten da der richtige Begriff sind, aber mit weiteren Quellen abzuarbeiten, wenn die einen sagen, geh nicht zur anderen Seite, und wenn die andere Seite sagt, geh nicht zu der Seite wieder zurück und schau dir das dort nicht an. Es hört sich an, als ist ein, und ich habe die Zeit nicht erlebt, ich bin erst danach geboren, ein riesiger Schnitt durch die gesamte Bevölkerung gegangen.
Ja, das war beim Schreiben auch nicht ganz einfach. Ich habe ja gesagt, ich war 3 Wochen da, und das, glaube ich, das ganze Schreiben dieses Kapitels, das ist das längste Kapitel des Buches, hat auch nochmal 3 Wochen gedauert. Das sind 66.000 Zeichen. Ich habe noch gerade einmal nachgeschaut. 66.000 Zeichen sind ungefähr, ich würde sagen, 4 Zeitungsseiten in der Stuttgarter Zeitung. Also sehr, sehr lang. Und ich habe da lange gesessen, und ich habe dann doch ganz einfach bin ich vorgegangen, dass ich mit Belgrad begonnen habe, ja, das weiß man noch halbwegs, Roter Stern Belgrad, dann nach Zagreb gegangen, nach Kroatien, dann nach Bosnien, wo es am kompliziertesten ist, und letztendlich zum Schluss in den Kosovo. Und ich hab die Leute gar nicht so sehr übereinander reden lassen, sondern so jedes Land, jede Stadt auch für sich genommen, weil sonst wird es zu kompliziert. Es ist so schon sehr kompliziert. Und wie gesagt, das Vereinfachen in zwischendrin noch bis geschichtliche Aspekte. Also ich habe auch natürlich vieles weggelassen, wollte auch nicht so viele Namen, weil ich habe, glaube ich, 25 Interviews geführt in der Zeit. Die kann man natürlich nicht alle zitieren, weil sonst kommt man mit den Namen völlig durcheinander. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Und das war nicht einfach. Aber gibt ja, wie gesagt, auch viele Leute, die da auch positiv herausstechen. Und waren oftmals auch Interviews mit Forschern und Wissenschaftlern und Journalisten. Die haben mir da auch sehr geholfen.
Dann lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen auch in die Länder reingehen. Mal angefangen mit Belgrad und Serbien. Du schilderst ja, dass in deinem Buch, dass schon in den 1980er Jahren so rund um den Fußball ja so ein Sammelbecken für die Mafia entstanden ist. Haben sich denn da unter oder als ja mit dem Fußball als kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie schon Strukturen rausgebildet, die dann später auch in den Kriegen in ja paramilitärische Gruppierungen übergegangen sind?
Ja, also dieses sozialistische Modell Jugoslawiens, das hat ja für eine ganze Weile eigentlich ziemlich gut funktioniert. Tito, also der Führer sozusagen, der Diktator, war nicht ganz so wie Stalin, ja, das hat man ihm nachgesagt, kann man lange drüber sprechen, aber ziemlich lange ging das ganz gut. Aber 70er, 80er Jahre, Wirtschaftskrise, man hat sich wieder mehr auf die eigene Kultur, Tradition berufen, das ging, das hat man an Trachten gesehen, an Festivitäten, an der Küche, aber eben auch im Fußball, wo der Nationalismus ab den 80er Jahren, nach dem Tod Titos, vor allem auf den Tribünen öffentlich wurde, und da brach eben der Nationalismus heraus. Roter Stern Belgrad, Roter Stern, der Name, ja, soll den Sozialismus verherrlichen. Dort ging es dann vor allem los. Und jetzt gab es dieses Spiel zum Beispiel am 13. Mai 1990, also jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal, als Dinamo Zagreb gegen Roter Stern Belgrad spielte. Oder das Spiel gab es gar nicht, wurde vorher, also wurde gar nicht erst angepfiffen, weil es gab Straßenschlachten, Ausschreitungen, und der damals noch junge Zvonimir Boban hat einen Polizisten umgetreten. Und diese Szene, die findet man heute noch in Zagreb an einer Häuserwand. Also eines der historischen Spiele, CNN sagt, eines der 5 Fußballspiele, das die Welt veränderte. Für manche ist es sogar der Kriegsbeginn. Soweit gehen die Experten nicht. Aber auch damals war zum Beispiel Zeličko Raznatović, genannt Arkan, der dann wenige Wochen später die serbische Freiwilligengarde gegründet hat, eine paramilitärische Gruppe, hat hunderte Hooligans rekrutiert, die sind tatsächlich dann in den Krieg gezogen und haben Kriegsverbrechen begangen in Bosnien, in Kroatien, Frauen vergewaltigt, ermordet, ethnische Säuberungen. Also da, ich meine, dieser Untertitel meines Buches, Fußball und Propaganda, Krieg und Revolution, mit diesen Begriffen geht man sehr leichtfertig um. Ja, Krieg im Strafraum und so weiter. Wir nutzen diesen Begriff viel zu leichtfertig. Aber hier ist er eben dann doch angebracht. Wenn Hooligans eben in den Krieg ziehen, ist das eine Seltenheit, würde ich sagen.
Definitiv, wobei man... Ja, der Fußball ist dann ja eigentlich auch Opfer als Sportart, weil er am Ende nur eine Gelegenheit war, damit diese Strukturen entstehen konnten.
Ja, Fußball als Opfer bin ich immer ein bisschen mit vorsichtig, weil ich das eigentlich gar nicht so sehr trennen mag. Fußball und Politik war, seit es den Fußball gibt, eigentlich immer politisch, und es gab Fußballfunktionäre, die waren von vornherein Politiker. Und es gibt eben jemanden wie Arkan, der hat bei Roter Stern Belgrad gearbeitet, die Fanartikel und so weiter organisiert. Der gehört eben zu diesem Fußballverein zu. Dann ist der Fußball eben kein Opfer, sondern dann geht es eben aus dem Fußball, geht diese Bewegung auch da hervor. Ja? Also das ist ja auch bei ganz anderen Themen wie dem Rechtsextremismus so, dass man oft sagt, wird von außen infiltriert. Aber vielleicht ist gerade diese männliche, macho-mäßige, wir gegen die anderen, ja, das kann eben auch gerade den Nationalismus begünstigen, weil es eben sehr griffig und sehr, sehr einfach in der Abgrenzung ist. Und vielleicht sind die Grenzen da eher fließend.
Welche Grenzen hat denn, beziehungsweise, sag ich mal, welche Bedeutung, sagen wir so, hatte denn der Fußball, oder hat der Fußball gerade in den Balkanstaaten generell, wenn schon dieses Spiel, das du angesprochen hast, so weitreichende Konsequenzen mit sich getragen hat? Und vor allem, welche Bedeutung hatte denn der Fußball dann noch zu der Zeit von Tito, als nationalistische Gedankengut, wenn man das so nennen kann, offensichtlich nicht so in dieser Form vorhanden war? War der Fußball eine Art Verbindung für die Leute oder war es schon immer ein Schauplatz für Ausschreitung?
Das ging erst später los. Also auch in England und Deutschland begann ja die Hooligan-Gewalt dann auch erst in den 80er Jahren, 90er Jahren. Aber der Fußball im sozialistischen Jugoslawien, da gab es durchaus ethnisch sehr heterogene Nationalmannschaften, die auch erfolgreich waren, die auch bei Olympia und bei der EM durchaus erfolgreich waren und eben auch diese Vielfältigkeit Jugoslawiens gespiegelt haben. Man kann ganz weit zurückgehen noch ins Königreich Jugoslawien, Wenn man in die Geschichte schaut, da wurden Serben eigentlich meistens bevorteilt, auch in den Regierungen, ja. Und bei den ersten Turnieren waren es dann eben auch vor allem Serben, die gespielt haben. Da gab es auch damals schon Streit zwischen Kroaten und Serbien. Serben, das hat sich dann auch über die Jahrzehnte fortgesetzt. Und Nationalismus gab es natürlich schon, aber er war verboten unter Tito. Er durfte nicht geäußert werden. Und Tito hat dann dafür gesorgt, dass eben auch alle Vereine verboten wurden, deren Namen mit Religion, mit gewissen Nationalitäten verbunden wurden. Da kamen dann eben Vereinsnamen wie Roter Stern, wie Proletar. Es gibt wenige Ausnahmen wie Hajduk Split, ja, die durften weiter bestehen, weil die, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Kroatien wurde von Italien besetzt und Hajduk Split hat sich geweigert, in der faschistischen Liga Italien zu spielen. Und da haben sie bei Tito ein Stein im Brett gehabt und dann wollte Tito sogar Hajduk Split nach Belgrad versetzen lassen, aber da haben sich dann die Leute in Split geweigert. Das ging damals also ohne irgendwie Strafen zu fürchten. Also, aber dann gab es später diese Fangruppe Torcida, die immer noch existiert von Hajduk Split. Die hat damals zum Beispiel schon in den 50er Jahren auch gegen Roter Stern Belgrad Stimmung gemacht, hat da gepfiffen vor dem Hotel. Also wurde die Gruppe Hajduk Split in den Untergrund verdrängt. Also sehr interessant und sehr, auch schon sehr, sehr früh hat sich das so abgezeichnet, aber es wurde halt lange unter dem Deckel gehalten.
Welche Bedeutung hätte denn dann da der generelle Lokalpatriotismus gespielt? Noch vor allem zu der Zeit zu Tito.
Ja, die Begrifflichkeiten Patriotismus eher positiv besetzt, Nationalismus, das war im Fußball, wenn man jetzt Nationalmannschaften, da gibt es auch Statistiken, wie viele Spieler aus Serbien waren, aus Kroatien, aus Montenegro, weniger aus dem Kosovo, die hatten es am schwersten. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Kosovo-Albaner, der es in die jugoslawische Nationalmannschaft geschafft hat, Falil Vokri. Aber 1990 zum Beispiel, ja, Jugoslawien 1990, Tito war schon tot, aber Jugoslawien scheiterte im Viertelfinale an Argentinien, Elfmeterschießen. Das war eine sehr heterogene Nationalmannschaft. Und der Trainer, Vice Osim, der war Bosnier, der kam aus Sarajevo. Und der hat sehr darauf geachtet, dass er sich eben nicht hat reinreden lassen. Weil alle Journalisten aus Belgrad, aus Zagreb, aus Skopje und so weiter, wollten natürlich ihre Spieler im Nationalteam sehen. Und der Nationaltrainer musste denen dann wieder sagen, nein, die Besten spielen. Und so war das, glaube ich, 50er, 60er, 70er noch nicht. Da war es noch nicht so klar. Aber später dann schon. Und 92, kurz vor der EM, der Krieg lief bereits, da musste Jugoslawien ja kurz vor der EM in Schweden abreisen. Wegen des Krieges. Man hatte denen viel zugetraut. Und dann wurde Dänemark letztendlich ja auch Europameister. Also die nachgerückt sind dann.
Jetzt sind ja die Hooligans, gibt es ja heute noch, die sind ja auch immer noch gut vernetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, und übernehmen mitunter auch mal so ein bisschen die Drecksarbeit. Also du schilderst da auch in dem Kapitel eine Begebenheit der Belgrade Pride in 2010. Wo die da sehr, sehr gewalttätig dann vorgegangen sind, um diese Veranstaltung zu zerschlagen.
In der Tat, also mittlerweile sind viele Hooligans Unternehmer, Sicherheitsdienst, mit der Mafia, also da gibt es ja, Verbrechen, die ständig auch in den Medien dargelegt werden. 2010 war es dann so, Belgrade Pride. Also für die LGBT-Community hat es lange nicht gegeben. Da waren plötzlich dann 6.000 Hooligans aus dem ganzen Land nach Belgrad gekarrt worden. Und eigentlich ist es ein offenes Geheimnis, dass die damalige Opposition das mitorganisiert hat. Und einer der damaligen Oppositionsführer ist heute eben Staatspräsident Serbiens, Alexander Vučić, der immer ganz stolz darauf ist, dass er mal Teil von der Fanszene von Roter Stern Belgrad war. Also der geht da richtig offensiv mit um. Und ich habe alle kritischen Journalisten in Serbien, von denen gibt es nicht so viele, weil es eben keine unabhängige Medienlandschaft gibt, die sagen, dass die Korruption, dass da Beamte, Staatsanwälte, dass sie da ein- und ausgehen Brot erstellen, das wird regelmäßig berichtet, führt aber trotzdem nicht zu Konsequenzen. Und ja, und heutzutage ist es so, dass Hooligans eben von Vucic anscheinend klein gehalten werden. Also solche großen Randale wie 2010 gab es dann nicht mehr. Ist auch interessant, mal durch Belgrad zu laufen. Es gilt auch für Zagreb und andere Städte auf dem Balkan. Überall findet man diese Graffitis, diese Wandmalereien, Denkmäler, auch für die gefallenen Hooligans da an den Balkankriegen. Das ist alles sehr präsent. Ja. Auch die Choreografien, also vielleicht nur ein Punkt, die Choreografien, dass da in allen Ländern wirklich sehr kreativ, sehr detailliert mit Choreografien, mit Gesängen noch auch auf den Krieg angespielt wird, die machen sich da zu den Jahrestagen regelrecht wirklich Gedanken. Und auf eine sehr bizarre Art ist das eine sehr kreative und farbenfrohe Erinnerungskultur. Nicht objektiv, muss man sagen.
Du schilderst ja gleich in den ersten Zeilen in dem Kapitel diesen Panzer, der da neben dem Stadion steht oder in der Nähe des Stadions steht, wo auch noch das Logo von Roter Stern Belgrad drauf ist, was für die Menschen da eine Attraktion ist, aber natürlich auch eine Provokation in Richtung der anderen ehemaligen Mitteilrepubliken.
Ja, wie normal das war, ja. Da hat sich eine Schlange gebildet. Die Papas haben ihre Kinder auf diesen Panzer gesetzt, ein Foto gemacht, dass man auch den Dom im Hintergrund sieht. Man blickt hinter diesem Panzer in das Häusermeer von Belgrad. Und das ist da ganz normal, dass da ein Panzer steht, frisch geputzt, der Anfang der 90er Jahre durch Vukovar gefahren ist, ja. In eine Stadt im Osten von Kroatien, die weitgehend zerstört wurde. Die Fans von Dinamo Zagreb haben reagiert, haben zumindest für kurze Zeit einen Traktor vor ihr Stadion gestellt, auch das mit Symbolkraft, denn viele Serben sind auf Traktoren dann damals aus Kroatien geflohen. Aber es gibt noch andere Beispiele. Ratko Mladic, ja, ein General, der verantwortlich war für das Massaker in Srebrenica, wo mehr als 8000 bosnische Männer und Jugendliche getötet wurden. Auch als der dann wurde ja relativ spät erst gefasst, weil er versteckt wurde, wurde dann verhaftet, lebenslange Haft. Und mehrere Fangruppen haben seinen Namen im Stadion gerufen. Es gab sogar einen Club aus Novi Sad in einer anderen Stadt in Serbien, wo die Spieler mit den T-Shirts aufgelaufen sind. Das ist ganz normal da und das gehört einfach dazu und da kann man noch so sehr, ich muss mich dann immer zurückhalten, ja, dass ich da nicht so, ich kann ja da auch nicht eingreifen, ich will mich da auch nicht auf irgendwelche politischen Debatten einlassen und mich da irgendwie aufspielen, sondern das ist da ganz normal. Ich will jetzt nicht mit, ja, Punkt.
Ja, also ich glaube, es ist, sorry Dani,
nee, alles gut.
Man will es natürlich nicht verharmlosen, aber du sagst ja auch mal in dem Buch, dass man, oder was in dem Interview, ich weiß gerade gar nicht mehr, dass man sich auch so ein bisschen von dieser deutschen oder mitteleuropäischen Perspektive lösen muss, wenn man diese Dinge betrachtet, egal welches Land es jetzt ist, und einfach auch in die Gegebenheiten da eintauchen muss und ja, wie soll man sagen, akzeptieren muss fürs Verständnis dessen, wie es da gerade ist.
Genau, und damit nimmt man ja auch die Leserschaft ernst, ja, indem ich einfach Informationen bereitstelle. Jeder ist ja klug genug, sich da sein eigenes Urteil zu bilden.
Genau. Dani.
Eigentlich war das mit der Punkt, den ich tatsächlich gerade auch sagen sollte. Also ich versuche mal die Frage deswegen jetzt ein bisschen umzuformulieren. In den Gesprächen, die du dann mit den Leuten dort geführt hast, und ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das das richtige Wort ist, hast du das Gefühl, dass trotzdem auf eine gewisse Art und Weise eine Aufarbeitung stattfindet? Weil im Moment hört sich das zumindest jetzt mal aus einer laienhaften Perspektive eher nach einem Status quo seit vielen Jahren an.
Na, ich habe ja, meine Gesprächspartnerinnen waren ja vor allem dann, wie gesagt, Journalisten oder Wissenschaftler oder Aktivistinnen, die ja auf sozusagen eher so eine liberale Ansicht haben, die aber in der Minderheit sind. Ich habe in Zagreb die White Angels getroffen, eine Ultragruppe, also ich glaube vielleicht sogar die einzige antirassistische, kreative Gruppe auf dem gesamten westlichen Balkan. Ich habe natürlich nicht die brutalen Hooligan-Führer aus Belgrad sprechen können. Das hätte ich vielleicht geschafft mit viel vor, aber das habe ich nicht. Also habe ich natürlich in meiner Recherche auch nur einen kleinen Spalt in das Ganze, weil ich auch nicht die Sprache beherrsche. Deswegen habe ich mich zurückgehalten. Aber ich habe auch immer in den Städten mir auch die nationalen Museen angeschaut oder diese auf die Architektur geachtet oder auf die Denkmäler oder eben gerade in diesen historischen Ausstellungen und so weiter. Interessant zum Beispiel in Belgrad, da gibt es ja in der Nähe von Titos Grab, so ein Museum und da, was da, da werden ganze Jahrzehnte einfach mal ausgespart oder ganze Jahre. Und das ist interessant, da muss man halt sich zusammenpuzzeln. Und mir hat ein Ultra in Mostar erzählt, man muss einfach auf die Homepage des UN-Gerichtshofs, des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, da, das ist eigentlich die Institution, die der Objektivität am nächsten kommt.
Okay, also
Und
die Aufarbeitung findet so nicht wirklich statt oder nicht in der breiten Gesellschaft statt. Und dann werden wahrscheinlich solche Ultragruppierungen, wie du es jetzt genannt hast, die White Angels, es gibt ja eh wenig linke, in Anführungszeichen, Fangruppierungen, die werden es relativ schwer haben und nicht so viel Gehör finden.
ja, ich habe die bei einem Spiel mal begleitet in einem Umfeld von Zagreb. Die haben ja ihren eigenen Verein gegründet, unterklassig, wie es auch viele Vereine in Deutschland jetzt gegeben hat, von fangeführten Clubs. Und die waren schon vorsichtig. Die haben darauf geachtet, wer könnte aus dem Busch kommen. Die wurden auch schon mehrfach überfallen, angefeindet sowieso und achten genau darauf, dass sie eben sich sicher bewegen. Und achten dann immer auch zum Beispiel, wenn Dinamo Zagreb ein Heimspiel hat, dass vielleicht auch einige Leute aus der Fanszene von Dynamo da denen vielleicht mal einen Besuch abstatten können. Die sind da schon sehr, sehr vorsichtig. Die sind ganz klar in der Minderheit.
Wie würdest du denn sagen, dass man, wenn du es gerade schon angesprochen hast, auf die Urteile aus Den Haag denn reagiert hat? Also war das nur rein gesellschaftlich oder hattest du das Gefühl, dass es rein gesellschaftlich eine große Rolle dort gespielt hat oder gab es sogar gewisse Choreos oder Aufarbeitungen rund um Spieltage dort?
Ja, das waren aber die meisten Choreografien bei den großen Clubs verherrlichen die eigenen Armeen, die eigenen Generäle und wie gesagt sehr kreativ. Ich glaube, im letzten Jahr war es im August, da am 5. August, glaube ich, gibt es einen wichtigen Gedenktag in Kroatien und hat Hajduk Split, die Torcida, eine riesige Choreografie über die Tribüne gespannt, wo sie die Zerstörung eines serbischen Panzers nachstellen. Ein riesiges, aufwendiges Ding mit Feuer und Pyro und so weiter. Es gibt andere Gerichte gegen oder auch Freisprüche von kroatischen, serbischen, bosnischen Generälen und so weiter, die dann auch gefeiert werden oder nicht. Ich habe Ratko Mladic erwähnt, das ist auch sehr, sehr kreativ. Es gibt aber auch zum Beispiel in Bosnien, ja, Srebrenica, Jahrestag, das ist ja dieses Jahr auch dann wieder im Sommer. Auch da gibt es Demonstrationen, Choreografien. Man erinnert an die eigenen Fans, die gestorben sind. Also das spielt schon noch eine große Rolle. Und es ist ja, wie gesagt, nicht so wie bei uns, ja. Ich will es nicht vergleichen, natürlich nicht. Bei uns sind es 75 Jahre jetzt, das Ende des Zweiten Weltkrieges, des Holocaust. Ich möchte es nicht vergleichen, aber es ist natürlich wesentlich länger her, als das auf dem Balkan so ist. Und wenn man auch in anderen Ländern sieht, in Spanien, die Franco-Zeit, man kann noch ganz anderes Thema, Kolonialismus in Großbritannien, Frankreich und so weiter. Also da begegnen einem viele dunkle Kapitel in den jeweiligen Gesellschaften, auch in Demokratien, die man noch wesentlich differenzierter aufarbeiten könnte.
Dann ist es ja so, dass neben diesen ganzen ja, ethnischen explosiven Mischung auch das Thema Religion dann jetzt im Balkan wieder eine Rolle spielt, weil wir ja verschiedene Religionen da auch versammelt haben. Ich habe es ja vorhin gesagt, historisch auch gewachsen. Welche Rolle spielt das denn noch? Also hat gespielt, spielt es auch heute noch und auch inwieweit sind da vielleicht auch ja, organisierte, die Kirchen, wie auch immer, da mit dabei?
Auch ein sehr kompliziertes Thema, weil die Serben sind mehrheitlich orthodox, die Kroaten sind mehrheitlich katholisch, in Bosnien muslimisch. Und ja, vielleicht ein Beispiel: Mostar, eine wunderschöne Stadt, empfehle ich jedem, da mal hinzufahren. Das ist in der Herzegowina, also im Süden des Landes. Und Mostar ist seit dem Krieg eigentlich getrennt, nicht durch eine Mauer, sondern eher vielleicht virtuell. Also eine Hälfte wird mehrheitlich von Kroaten, also von bosnischen Kroaten bewohnt, mehrheitlich katholisch, und die andere Hälfte von sogenannten Bosniaken, also mehrheitlich muslimisch. Und das spielt sich auch in den Fußballclubs wieder. Der kroatische Club Zrinjski Mostar, kroatisch, und der muslimische, bosniakische Club Veles Mostar, eben muslimische Fans. Und das sieht man bei den Choreografien, bei den Derbys, also. Und manche kroatische Fans kommen dann mal mit der Vatikan-Flagge Flagge und die Bosniaken, also die Muslimen, die haben ihre sozusagen ihre Rituale. Die sind jetzt nicht alle hardcore religiös. Es ist natürlich trotzdem noch eine säkulare Gesellschaft, keine, wo die Religion nicht den Staat ersetzt, natürlich nicht. Aber es spielt eine Rolle. Und wenn man in Belgrad sieht, ja, Belgrad, Serbien ist mehr, richtet sich mehr an die Orthodoxie, also nach Russland. Und die haben eine Affinität, dort ist auch das Kyrillische in Serbien. Also wenn Putin da mal wieder zu Gast ist in Serbien, Gazprom ist Sponsor bei Roter Stern, dann werden die russischen Trachten aufgeboten. Und im Museum von Roter Stern Belgrad findet man eben auch religiöse Motive und Figuren. Da spielt Religion dann doch eine beachtliche Rolle.
Das ist ganz interessant, weil du ja vorher in der Einleitung des Gesprächs ein bisschen hast anklingen lassen, dass zumindest, wenn es beim Fußball um die Religion geht, jetzt nicht per se die kirchlichen Institutionen etc., du da immer ein bisschen vorsichtig wärst, das so zu beschreiben. Ist das dann mehr oder weniger kumulativ? Das heißt, man hat einerseits die Religion, dann hat Fußball allerdings auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, der vielleicht von manchen als Religion bezeichnet wird, und das kommt dann alles mehr oder weniger zusammen? Oder weil eine richtige Ersetzungsfunktion hatte der Fußball ja nicht, wenn du das so darstellst.
Ja, ich bin da auch sehr vorsichtig. Also immer zu sagen, Fußball als Religion, das ist natürlich eine Überschreibung. Ja. Natürlich kann man Fußball, selbst wenn er 120 Jahre alt ist, nicht mit Religion gleichsetzen, die jetzt 2000 Jahre alt sind. Und das geht nicht und das ist auch zu einfach. Und ich habe die Fragen auch den Fans, den Ultras gestellt, wie wichtig ist Religion? Aber es ist manchmal eben dann doch, und das ist ja auch überall in allen Ländern so, wie wichtig ist die Darstellung durch Banner, durch Choreografien, durch Gesänge. Und da werden halt viele Sachen auch in die eigene Argumentationslinie reingepresst. Und wenn es dann eben, wenn man im Stadion im Maximir in Zagreb ist, dann ist da ein riesiges Banner mit einem Kreuzritter, der auch, ich glaube, das ist eine der zentralen Statuen, die man auch in Zagreb auf dem zentralen Platz findet. Ich bezweifle, dass jetzt alle Fans von Dynamo sich mit den genauen historischen Daten auskennen. Aber man nutzt das eben als Symbol, hinter dem man sich versammeln kann, mit dem man sich feiern kann. Und ob es dann passt oder nicht, ja, wie auch immer. Aber wenn die es ernst nehmen, muss man es vielleicht auch ernst nehmen. Aber ich empfehle das jedem auch mal so durch diese Straße, oder auch in Mostar gerade, ja, das ist eine relativ kleine Stadt, da spazieren zu gehen und die sind viele Hakenkreuze sogar, ja, so Sachen, die da, aber die geben sich da sehr viel Mühe mit den Graffitis und den überpinseln auch so Sachen, das hat da fast schon eine Art von Alltags- und Straßenkultur.
Jetzt gibt es ja viele, viele Dinge, die passiert sind. Es war auch viel, viel Gewalt, teilweise zwischen den Fangruppierungen im Laufe der Jahre immer wieder im Spiel. Du hast auch von ja durchaus kreativen Aufbereitungen mancher Ereignisse gesprochen, in Choreos zum Beispiel. Du hast aber am Anfang ja auch gesagt, dir ist es auch wichtig herauszustellen, was denn auch Positives läuft. Du hast ein Zitat im Buch, wo gesagt wird, der Fußball schafft im Kosovo jetzt in dem Fall das, was die Politik nicht schafft, er gibt der Jugend ein bisschen Hoffnung. War das greifbar für dich?
Ja, das war sehr greifbar, weil Kosovo war keine Teilrepublik in Jugoslawien, wurde immer so als wie die Aussätzigen behandelt. Das ist ja eine kompliziert, ja. Das sind ja vor allem ethnische Albaner. Viele Kosovaren fühlen sich eher mit Albanien verbunden. Deswegen sagt man Kosovo-Albaner, auch mehrheitlich muslimisch. Und die Albaner wurden innerhalb Jugoslawiens eigentlich oftmals ausgegrenzt, hatten eigentlich keine Chance auf hohe Staatsposten. Und wie gesagt, es hat nur ein Albaner je für die jugoslawische Nationalmannschaft gespielt. Und Kosovo hat sich dann 2008 von Serbien unabhängig erklärt. Ja. Für viele Serben ist heute Kosovo eigentlich nur noch eine Provinz, aber dabei ist Kosovo ein unabhängiger Staat. Und Kosovo ist natürlich, es gibt viel Armut, es gibt Arbeitslosigkeit, das Staatswesen ist erst am Anfang. Und jetzt hat Kosovo aber ein erfolgreiches Fußballnationalteam, wofür es lange kämpfen musste. Erst seit 2016, also 8 Jahre nach der Unabhängigkeit, wurde Kosovo Mitglied in UEFA und FIFA. Und jetzt können sie sich sogar in den Playoffs noch für die EM qualifizieren mit Spielern, deren Eltern im Krieg aus dem Kosovo nach Westeuropa geflohen sind. Und auch es gab viele Ultras aus den kosovarischen Vereinen, die mit dieser Nationalmannschaft eigentlich nichts anfangen konnten. Ich habe da Leute getroffen, auch in meinem Alter, so Ende, Mitte 30. Die waren natürlich Fans von Clubs damals. Da gab es die kosovarische Flagge noch gar nicht und da gab es die kosovarische Hymne noch gar nicht. Ja? Jetzt haben sie plötzlich eine Hymne, eine Flagge, ein Nationalteam, also wichtige Bestandteile einer Nation, auch dieser Begriff der Nation, den wir in Deutschland eher selten benutzen, aber auf dem Balkan ist der Begriff der Nation ganz wichtig. Da haben viele Fans sich dann eher mit der albanischen Nation identifiziert, die halt auch in jene Staaten reicht, wo albanische Minderheiten leben, eben auch in Griechenland, in Nordmazedonien. Und jetzt, wo der Kosovo so erfolgreich ist, verschwinden immer mehr rote albanische Flaggen und es kommen immer mehr kosovarische Flaggen heraus. Mhm. Und plötzlich nimmt man den Kosovo auch positiv wahr. Und das finde ich ist eigentlich eine sehr charmante, schöne, schöne Geschichte.
Du sagst ja gerade in Bezug auf den Kosovo in dem Textabschnitt, dass auf deiner Reise auch immer wieder Optimisten herausstechen, auch Entscheidungsträger, die Ideen haben, die einfach fortschrittlicher sind. Und du zitierst da, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Erol Salihu.
Ja.
Der Generalsekretär des Fußballverbandes ist. Was konnte er dir erzählen, wie sich das entwickelt jetzt aus seiner Sicht?
Ja, das Erol Salihu ist auch vor dem Krieg oder während des Krieges auch nach Deutschland geflohen, hat da auch Fußball gespielt und hat da den Trainerschein gemacht und ist dann aber für viele, wie viele Kosovaren, relativ schnell nach Ende des Krieges zurück in ihre Heimat, um das Land wieder aufzubauen. Das Haus von Salihu wurde abgebrannt, natürlich hat er auch viele Freunde verloren und er hat dann gesagt, er baut den Fußballverband wieder auf. Auch da bin ich in Pristina, hab den getroffen, der war unkompliziert, da haben wir dann gesprochen und da hat mir dann auch Fotos gezeigt, wie früher während der Zeit, in dieser rechtlosen Zeit, dieser Auflösungsprozess Jugoslawiens, wo Kosovaren dann keine eigene Liga, wir erinnern uns an Slobodan Milosevic, der serbische Nationalist, der hat es vor allem auf den Kosovo abgesehen. Und dann durften die Kosovaren keinen Fußball spielen, mussten heimlich spielen im Wald, haben sich in irgendwelchen Flüssen gewaschen, ja. Und da hat Salihu eben auch mitgespielt und hat dann jetzt hinten raus viele Briefe an die FIFA geschrieben, lasst uns doch unabhängig sein, auch mit dem Fußballverband. Und ein sehr sympathischer, pragmatischer, uneitler Typ, so das Gegenbild vom Klischee eines Fußballfunktionärs. Und jetzt steht er kurz vor dem, auf der Stadion, ja, ein kleines Stadion in Pristina. Ich glaube, 14.000 Einwohner, die haben vor dem Heimspiel gegen England, habe ich 200.000 Kartenanfragen bekommen. Ist ein wichtiges Symbol für diesen jungen Staat.
Was würdest du denn sagen, welche Fußballer spielen denn in der gesamten Region dort eine gewichtige Rolle? Sei es, weil sie, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig formuliert ist, Streitigkeiten mitunter weiter anhetzen oder dann tatsächlich eine bedeutende Rolle einnehmen. Im Buch war ja tatsächlich an ein, zwei Beispielen von Kroatien die Rede, die unter anderem nach der WM 2018 für Furore gesorgt haben. Wenn schon der Fußball so eine große Bedeutung hat, dann wird er ja höchstwahrscheinlich auch mit personifiziert sein, oder?
Ja, das war schwer. Also ich habe in dem Buch mit relativ wenigen, ich habe mich bemüht, auch mit Fußballern auch Interviews zu führen. Aber es bringt mir nichts, nur mit Spielern zu sprechen, wenn sie letztendlich politisch nichts sagen. Also ich habe Robert Prosinecki, ist eine große Legende des jugoslawischen Fußballs. Seine Mutter Kroatin, sein Vater Serbe, er ist jetzt Trainer von Bosnien-Herzegowina. In dieser Biografie verdichtet sich eigentlich die gesamte Komplexität. Da bin ich aus Sarajevo mit dem ältesten Zug der Welt irgendwie 2,5 Stunden nach Senica gefahren, wo das Trainingslager der Nationalmannschaft war. Aber dann hatte der Prosinecki einfach keinen Bock gehabt, mit mir über Politik zu sprechen. Er war regelrecht genervt davon. Der konnte das nicht mehr hören. Und dann war das eigentlich, ich habe es dann in meinem Kapitel da am Ende zwei Absätze erwähnt, aber der dachte, das ist eine Fußballlegende, ja, aber reflektiert das so wenig. Ich hätte, ein anderes Beispiel ist Sergej Barbares, ja, der ist ja auch in Mostar, habe ich gerade erwähnt, hat dann letztendlich, seine Mutter wurde unter Druck gesetzt. Oder es gab auch bosnische Spieler, Hasan Salihamidzic, also wo die sich dann beschwert haben, dass die Nationalmannschaft eher nach der Herkunft der der Spieler ausgesucht wird, nicht nach sportlichen Talenten. Josip Simonić hat lange bei Hertha BSC gespielt, der hat sich dann auch mal auf dem Spielfeld, hat er den alten kroatischen Gruß gemacht, weil in Kroatien wird ja zum Beispiel das Ustascha-Regime verherrlicht, was von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geduldet wurde. Und das hat Josip Simonić da zum Besten gegeben auf dem Rasen. Viele Fans haben mitgesungen. Also ich hätte gerne, vielleicht habe ich sie nicht gefunden, eher so diese positiven Spieler gehabt. Fadil Vokri, den ich erwähnt habe, der einzige Albaner im jugoslawischen Nationalteam, der lange Präsident des kosovarischen Fußballverbandes war, der ist leider an einem Herzinfarkt gestorben 2018. Also ich hätte gerne mehr Spieler gesprochen, die das so ein bisschen verdeutlichen, aber es ist nicht so leicht. Aber es ist auch in anderen Ländern nicht so leicht, Spieler zu finden, die das gut rüberbringen können. Und die vor allem auch keine Angst haben vor den Konsequenzen. Wenn sie sich auf die eine Seite schlagen, kriegen sie Kritik von der anderen. Und die halten sich da aus solchen Sachen eher raus.
Wie war das denn dann rund um die kroatische Nationalmannschaft nach der WM 2018? Weil ich kann mich nur an ein paar Berichte bezüglich einer sehr, sehr rechten Rockband erinnern. Ich weiß nicht, ob du da mehr Kenntnisse diesbezüglich hast.
Ja, also bei der offiziellen Willkommensfeier Kroatiens nach dem zweiten Platz bei der WM in Russland auf dem offenen Bus, Zagreb, hunderttausende Menschen, war dann eben auch Thompson oder der Sänger, der Frontmann von Thompson, eine Rechtsrockband, die in einigen Ländern Europas Auftrittsverbot hat. Aber auch das ist ganz normal in Kroatien, dass man die gut findet und befreundet mit den Spielern. Da hat sich jetzt niemand drüber aufgeregt. Wir ja, in deutschen Medien ging das rauf und runter, aber in Kroatien dann, auch da gab es Kritik, aber zumindest weniger als bei uns.
Mir fällt
oder Davor Šuker, ja, der Präsident des kroatischen Fußballverbandes, der ist als Spieler 1996, war der beim Grab von Ante Pavelic, das ist der Führer gewesen von diesem faschistischen Ustascha-Regime, da hat Šuker dieses Grab besucht. Und gerade 96, Kroatien frisch unabhängig geworden, Kroatien dann bei der WM 98, Platz 3, da war der Fußball ein Symbol für die Nation und so weiter und so fort. Das sind kleine Länder, ja, das sind kleine Bevölkerungen und es ist ja überhaupt ein kleines Wunder, dass so ein kleines Land wie Kroatien so eine große Fußballmannschaft hat. Da ist im Fußball sehr, sehr schnell ein Vergrößerungsglas für die eigene Nation.
Ich erinnere mich auch noch an eine Szene. Ich glaube, das war, da hat die Schweiz gegen Serbien gespielt, wo auch Shaqiri und Xhaka, glaube ich, mit dabei waren, wo die dann irgendwie diesen so eine Albanien-Geste gemacht haben, den Doppeladler oder sowas, um die Serben zu provozieren. Also selbst in dieser Konstellation funktioniert, in Anführungszeichen, ist auch noch was da.
Es gab ja auch dieses legendäre Spiel Serbien gegen Albanien, als dann eine Drohne über dem Rasen gesunken ist mit einer fiktiven Flagge eines Großalbaniens. Mhm. Und man mutmaßte, dass das aus der albanischen Politik dort. Und danach, das ist das eine, das Spiel wurde dann irgendwie Tumulte, aber in den Tagen danach gab es ja dann auch Konflikte zwischen Albanen und Serben, nicht nur in den betreffenden Grenzgebieten oder auch in der Region, sondern auch in der Diaspora, in Wien oder auch auf deutschen Amateurplätzen. Nach dem Spiel, da gingen sich dann eben serbische und albanische Amateurspieler an die Gurgel, also hat weite Folgen.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass es so ein bisschen wie unter dem Brennglas ist. Man sagt ja immer, das ist eigentlich länderunabhängig, dass der Fußball so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ist das aufgrund der Komplexität nochmal ein bisschen schärfer? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, im ehemaligen Jugoslawien?
Vielleicht ist es schärfer, weil es innerhalb von dieser kleinen Region, also ich glaube, die Länder des ehemaligen Jugoslawiens haben 17, 18 Millionen Einwohner, also so viel wie Nordrhein-Westfalen. Es sind zwei Alphabete, vier Religionen. Es ist sehr, sehr intensiv und in dieser Komplexität ist es, glaube ich, so einmalig. Aber dass es jetzt politische Hooligans gibt, die Drecksarbeit für Parteien machen, das gibt es auch. In Polen, das gibt es auch in der Ukraine, das gab es teilweise auch bei Pegida in Deutschland. Das ist jetzt dort nicht einzigartig.
Abschließend dann die Frage bezüglich dem ganzen Themenblock gestellt. Als du dich auf die Reisen dorthin vorbereitet hattest und quasi mit deinem damaligen Informationsstand und damaligen Weltbild reingegangen bist und dann allerdings nach einer gewissen Zeit wieder heimgefahren bist. Wie stark hat sich da denn dein Blick auf die Staaten verändert?
Plötzlich hat alles einen Sinn ergeben. Ja, ich hatte die Wochen davor, okay, ich habe ganz panisch immer auch Leute gefragt, kennt euch da aus und wem muss ich fragen? Und dann das ist so eine Unsicherheit, Unzufriedenheit. Und das ist, wie man so eine Sprache lernt. Ja, plötzlich, wenn man eine gewisse Schwelle übersteigt und dann macht es plötzlich Sinn, man versteht es. Und so war es dann auch bei diesem Kapitel. Ja, nach einer gewissen Zeit, Lektüre, die Interviews alle nochmal abgehört, das zusammengepuzzelt, da fühlt man sich plötzlich so, als ob man es immer schon gewusst hat. Ja, also diese Erkenntnisgewinn, und das ist eine extrem, extreme Befriedigung. Und ich habe dann auch Leute gefragt, auch Freunde, die das Kapitel dann gelesen haben. Einige haben schon gesagt, man musste dann schon nochmal umblättern, vielleicht zu viele Namen, vielleicht zu viel reingestopft. Das macht einen auch betriebsblind als Autor, weil ich habe ja einen Wissensvorsprung. Die Leserschaft hat das nicht. Und trotzdem muss man das ja so vermitteln, dass man alle mitnimmt. Und das war bei dem Beispiel, glaube ich, mit am schwersten.
Und wenn man so eine komplexe Situation vorfindet, auch das spiegelt sich dann natürlich auch im Buch wieder. Ich würde vorschlagen, dass wir Jugoslawien mal verlassen und in ein anderes Land gehen, das aber auch nicht weniger komplex tatsächlich ist.
Genau, ganz kurzer, wenn vielleicht auch gleich ein sehr, sehr krasser Cut. Wir machen uns jetzt nämlich gemeinsam auf den Weg nach Israel. Man sagt, von Israel, es sei das heilige Land der Bibel, das Land der Städte Jerusalems und das Land von gut 9 Millionen Einwohnern an der Ostküste des Mittelmeers. Und bevor wir darüber erzählen wollen, warum und aus welchen Gründen dieses Kapitel aus unserer Sicht von solch enormer Relevanz in deinem Buch ist, Ronny, müssen wir ein wenig über die Geschichte dieses Landes und die Geschichte dieser Völker erzählen. Denn wenn wir heute über Israel reden, dann reden wir auch über den Konflikt mit Palästina, die Bedeutung des Fußballs hierbei, die Auswirkung und den aktuellen Stand. Los geht's. Ein Blick auf die Geschichte von Israel und Palästina. Und was vorab, glaube ich, ganz klar gesagt werden soll, wir sind keine Historiker und erst recht keine Politologen und in diesem oder auf diesem Gebiet überhaupt keine Experten. Ich habe irgendwo im Rahmen der Vorbereitung auf die Sendung in einer Dokumentation den Satz gehört, dass es ganz schwer, diesen Konflikt zu lösen, es sei recht leicht, ihn zu erklären. Ich werde mal gucken, aber Ronny, was auch klar ist, du hast einen viel, viel besseren Einblick durch deine gesamte Vorbereitung gefunden. Das heißt, wenn da irgendein Punkt ist, dann fühl dich frei, einfach dazwischen zu grätschen und etwas dazu zu sagen. Was vielleicht ein Ansatz sein könnte, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, ist, die beiden Beteiligten jeweils von ihren verschiedenen Gesichtspunkten und Perspektiven auszusehen. Es gab tatsächlich ja 2018 den Anlass, dass je nach Sichtweise entweder 70 Jahre Staatsgründung oder 70 Jahre Nakba, also Katastrophe, gefeiert oder betrauert wurden. Es geht um einen Konflikt, der rund 120.000 Menschen bereits das Leben gekostet hat. Rund hunderte Tausende wurden vertrieben. Und wenn man mal mit der Sicht der Beteiligten beginnen möchte und quasi den Sicht auf das Judentum bzw. auf Israel legen würde, dann müsste man in der Geschichte schon sehr, sehr weit zurückgehen. Die Punkte, die ich gefunden habe, ist, dass bereits im 6. Jahrhundert vor Christus es die Eroberung durch die Babylonier gab, es dadurch zu Vertreibung und Verteilung auf der ganzen Welt mangels eines eigenen Staates kam, von da an die Juden unter vielen Pogromen, Unterdrückung und Vertreibung leiden mussten und 1897 quasi so als Keypunkt die zionistische Weltorganisation gegründet wurde, die eine Forderung hatte, und zwar die Schaffung eines eigenen Staates für die Juden, und dieser Staat sollte Israel sein. Im Zuge dessen machten sich also viele Juden auf den Weg, dieses Land zu besiedeln. Nur das Land, das sie besiedelten wollen, das war kein unbesetztes Land, sondern es war Palästina, damaliger Bestandteil des Osmanischen Reiches, das nach Ende des Ersten Weltkriegs unterging. Folge für Palästina war damals, dass sie unter den Einfluss von Großbritannien kamen, die 1922 ganz offiziell das Mandat dafür bekamen. Als dann am Ende Großbritannien da war und mehr Juden in dieses Land gegangen sind, war sogar für die Zionisten selber die Rolle der Briten auch mehr als zukömmlich. Das sagte allein das Zitat des damals britischen Außenministers, das mit, Zitat, Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina betrachtet wird, was zu einer Art Legitimation geführt haben sollte, führte dazu, dass der Anteil der jüdischen Bevölkerung in Palästina bis 1945 um ca. 30% anwuchs. Wenn man dann sowieso bei den 1945er Jahren ist, ist eben der damalige historische Kontext im ja, in Form des Holocaust natürlich auch von großer Relevanz, weswegen die Stimmen nach einem Schutzraum und einem eigenen Staat immer größer wurden. Das kam dann tatsächlich auch. Am 29. November 1947 beschloss zumindest die Generalversammlung der Vereinten Nationen, der Palästina in einen jüdischen, also sprich Israel, und arabischen, sprich Palästina-Teil aufzuteilen. Es gibt dazu eine sehr, sehr empfehlenswerte Doku tatsächlich der ARD, die dargestellt hat, wie knapp das mit einer Zweidrittelmehrheit am Ende nur geklappt hat. Das führte wiederum zur Staatengründung am 14. Mai 1948. Das Problem dabei war, dass die umliegenden Länder den Staat per se erstmal nicht akzeptieren wollten. Und es kam, wie es von den Israelis, wenn ich mich recht entsinne, genannt wird, zum Unabhängigkeitskrieg bis 1949. Der endete mit einem Waffenstillstandsabkommen, der das Staatsgebiet Israels nochmal vergrößerte. Natürlich muss man dann im Kontext dessen auch den Sechstagekrieg 1967 erwähnen, der das Staatsgebiet Israel nochmal vergrößert hat. Und mittlerweile gibt es rund 131 israelische Siedlungen in palästinensischen Gebieten, vor allem im Westjordanland und Jerusalem. Starker Verbündeter Israels ist die USA. Das ist die eine Sicht. Ronny, gibt es Dinge, die aus deiner Sicht unbedingt ergänzenswert wären?
Ach, das machen wir dann gleich im Gespräch, aber das war sehr gut. Okay. Tausende Jahre verdichtet, sehr gut.
Ich fühle mich wie eine Geschichtsbildung bei einer Geschichtspräsentation. Machen wir weiter mit Palästina, danach muss ich kurz danach eine kleine Geschichte erzählen. Die Sicht von Palästina, die Gefühlslage nach dem Teilungsbeschluss 1947 war natürlich eine ganz andere. Sie hatten damals, wenn man die Stimmen, die man zumindest aus Dokumentation und aus so ein paar Berichten richtig interpretiert hat, sage ich mal mit aller Vorsicht, das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wurde. Schließlich besaßen rund 90% der Palästinenser damals, rund 90% des Gebietes. Die Reaktion von Palästina war, dass am Ende 750.000 vertrieben wurden. Wesentlicher Bestandteil des Ganzen war 1964 in der ganzen aufgeheizten politischen Lage die Gründung der PLO, der Palestine Liberation Organization, die den Zusammenschluss hatte, selbst einen eigenen Staat zu gründen, wobei Weg und Umsetzung anscheinend nicht ganz klar gewesen sein soll. Zwei Gruppen der PLO, die auch bekannt sind und die sich dabei herauskristallisiert haben, sind die Fatah und die Hamas. Beide kamen aus einer recht extremistischen Ecke und es war für sie sehr, sehr schwer, eine gemeinsame Linie zu finden, wie denn die eigenen Ziele verfolgt werden sollten, auf welche Art und Weise. Mittlerweile ist, glaube ich, der aktuelle Stand, dass die Fatah das Westjordanland kontrolliert und die Hamas den Gazastreifen. Wenn man über Palästina spricht, muss man natürlich auch, über den gesamten Konflikt spricht, muss man auch über die Intifada sprechen, die es 1987, glaube ich, erstmals gab, 2000 ebenfalls gab, die alle ohne Erfolg quasi in Anführungszeichen zu Ende ging. 1988 wurde da zwar der Staat ausgerufen, hat aber stand jetzt bei den Vereinten Nationen nur einen Beobachterstatus. So, das ist so ungefähr mit die Konfliktlage, in der man sich befindet. Und ich will es nochmal betonen, das ist echt heikles Thema. Wir wollen natürlich hier nicht irgendwie über die politischen Diskussionen oder über die politischen Themen groß reden, sondern welche Rolle in dem gesamten Komplex der Fußball gespielt hat. Ronny, jetzt gebe ich erstmal ab an dich. Kurz nur mit einer Vorgeschichte noch. Als ich im Sommer 2019 in Stockholm im Urlaub war und in einer Bar auf dem Klo war, hat mir eine Person die Tür versperrt. Als ich rausgehen wollte, hat nämlich gewusst, dass ich Deutscher bin und hat mich gefragt, was meine Meinung zum Nahostkonflikt und Israel-Palästina ist.
Auf dem Klo. Ja, klar.
Auf dem Klo.
Ja.
Und ich dachte damals schon, und das hat sich jetzt auch nicht verändert, Meinung und Haltung. Sicher, wie man da wirklich eine von der kompletten Außensicht richtig entwickeln kann. Wie bist du denn an das ganze Thema überhaupt rangegangen?
Also Israel-Palästina, das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten so, dass wenn man anfängt, sich mit Politik zu beschäftigen oder mit Außenpolitik, dann kommt man schnell auf Israel. Das war bei mir eines der Länder, was mich als besonders fasziniert hat, sehr früh schon, ich weiß gar nicht, vor 10, 15 Jahren. Und ich war mittlerweile viermal in Israel. Mal kürzer, mal länger, einmal auch mit der Bundeszentrale für politische Bildung auf so einer Journalistenreise, da waren wir 2 Wochen, haben alles gesehen und diese Kontraste, ja, da ist Tel Aviv, sehr offen, sehr tolles Nachtleben, direkt am Strand, dann fährt man eine Stunde weiter, ist man in Jerusalem, da spürt man diese ganze Bedeutung, diese religiöse Schwere. Und wiederum ein paar Minuten weiter ist man in Ramallah, also im Westjordanland, in Bethlehem. Wir waren auch in Kibbuzen, wo man im Prinzip von allem weit weg ist. Aber wir waren auch in den jüdischen Siedlungen im Westjordanland, wo sehr schnieke, schöne Straßen hinführen und wo viele Leute halt ihre Politik mit religiösen Sachen begründen von vor 3.000, 4.000 Jahren. Ja, das ist immer sehr schwer. Was wir auch gelernt haben, dass wir als Deutsche, es immer auf den Ton ankommt, wie man Fragen stellt, wie man Äußerungen macht. Wir waren auch bei Hardcore-konservativen Israelis, die am liebsten sofort im Iran einmarschieren wollen. Ja? Also, und da muss man dann halt irgendwie auch ruhig sein und fragen. Und das viel kommt auf die Gestik an, auf die Art. Also wie wir schon gesagt haben, man muss sehr aufs Detail achten und auf die Form, nicht nur auf den Inhalt.
Wie hast du das dann, oder wie hast du es tatsächlich dann im Zuge dessen, als es klar war, dass du das unbedingt, dass du die Reise antreten möchtest, dass du darüber schreiben möchtest, inhaltlich denn mit dem Nahostkonflikt auseinandergesetzt? Hast du es gibt ja wahrscheinlich an Mengen an Literatur, hast du da dich erstmal richtig tief mit reingelesen oder eher gedacht, okay, ich versuche es ein bisschen auch über Trial and Error sozusagen und schau, welche Fragestellungen dort gut ankommen und mir quasi so meine, das klingt jetzt vielleicht eine persönliche Variante der Geschichte zu finden.
Ja, wie es auch aus euren Formulierungen schon hervorgeklungen ist. Also natürlich ist man am Anfang immer sehr behutsam. Ja, man möchte niemandem auf die Füße treten und man weiß, das können Leute als Provokation empfinden. Ich muss aber auch gestehen, dass von diesen Kapiteln, die ich da geschrieben habe, ich habe mich damit so lange beschäftigt, ich habe so lange so viel über Antisemitismus gemacht, auch über diesen israelbezogenen Antisemitismus, über rechte Hooligans. Also das war das Thema, was ins Buch gehört hat, aber man merkt irgendwie, man kommt da nicht weiter und dieser Konflikt ist so verworren und er ist noch mit der Trump-Präsidentschaft noch unnötig kompliziert geworden, dass ich das einfach dann geschrieben habe, aber mich eigentlich für andere Länder, andere Regionen mehr interessiert habe, weil ich da noch nicht war. Und Israel hatte ich so viel gelesen und da war ich ja auch schon öfter mal, dass ich das so, vielleicht Palästina noch nicht, ja, das war ein Bereich, der irgendwie auch gleichberechtigt da rein musste. Aber ging das überhaupt? Kann man das überhaupt machen, gleichberechtigt? Das waren so Fragen und bisher kamen noch keine negativen Reaktionen und deswegen war es nicht ganz einfach. Aber kann man da überhaupt neutral sein als Deutscher? Ja, das sind so Fragen, die man da irgendwie dann immer ständig mit sich rumschleppt und wen interviewt man und wen muss man dann auch interviewen? Also Diplomatie ist ja auch, das ist ganz wichtig, ja, wir machen uns ganz oft, erlauben wir uns ein leichtes Urteil, so aus einer moralischen Position heraus, eine westeuropäische Demokratie. Und ich versuche aber irgendwie alle Interessen zu berücksichtigen oder abzubilden. Ja? Aber darf man das überhaupt? Gewissen Leuten, die dann vielleicht dem Terrorismus nahestehen, so wie dieser Jibril Rajoub, auf den wir gleich zu sprechen kommen, das war nicht ganz einfach.
Dann lass uns doch diese Komplexität mal so ein bisschen runterbrechen, weil der Sport ja dann auch da, ich wiederhole mich, aber auch wieder ein Abbild der Gesellschaft ist, man aber an einigen Dingen vielleicht noch etwas besser greifen kann, auch aus der Entfernung, wie kompliziert es dann tatsächlich ist. Also es gibt ja dieses Thema, Sportler müssen absichtlich verlieren. Nicht nur da, das gibt's auch in anderen Ländern, aber da war halt, ist es ja sehr stark, nicht nur im Fußball gewesen, auch andere olympische Sportarten, ich glaube Judoka und so weiter, die dann nicht angetreten sind oder vorher verloren haben, um ja nicht zum Beispiel gegen einen arabischen Sportler antreten zu müssen.
Ja. Das gibt's ganz oft und das gibt's auch schon, im Libanon gab es da schon ein Gesetz in den 50er Jahren, man darf nicht gegen israelische Sportler antreten. Man muss da auch in der Begrifflichkeit, das habe ich gemerkt, Begrifflichkeit aufpassen, dass ich glaube, aktuell hat Israel in der arabischen Welt nur mit Ägypten und mit Jordanien diplomatische Beziehungen. Es gibt wirtschaftliche Beziehungen, na klar, aber das heißt nicht, dass alle Staaten, die keine diplomatischen Beziehungen mit Israel haben, automatisch per se antisemitisch sind. Sie sind dann antizionistisch, auch das kann man noch mal stundenlang diskutieren, aber im Iran zum Beispiel, und man spricht vor allem über den Iran, da leben mehr als 30.000 Juden im Iran. Es gibt da eine Synagoge, es gibt im iranischen Parlament einen Platz, der für einen jüdischen Vertreter reserviert ist. Aber eben, es gibt laut Gesetz, dürfen iranische Athleten nicht gemeinsam oder gegen israelische Staatsbürger Sport treiben, weil der Iran oder das Regime im Iran Israel als Kolonialmacht ansieht, die dort auf dem Territorium eigentlich nichts verloren haben. Da muss man ganz genau aufpassen. Und klar, die Schlagzeilen, die habt ihr erwähnt. Es gibt da im Ring, beim Judo, es gibt beim Fußball, dass deutsche, österreichische Clubs ihre israelischen Spieler nicht mitbringen durften in arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gab zum Beispiel, vielleicht das bekannteste Beispiel, Bibras Nacho, der war Kapitän israelisches Nationalteam, musste lange mit Drohungen leben, weil er eben 2018 zu Olympiakos Piräus wechseln wollte. Und dort spielte auch der Iraner Ishan Hashafi. Ja? Und das haben sich beide böse Sachen anhören dürfen. Aber es ist nicht mehr so einfach. Ja? Also es gibt auch Leute, die sich dagegen positionieren und auch im Hintergrund Diplomatie. Also schwarz und weiß ist wie alles auch dieses Thema nicht.
Diesbezüglich gab es ja dann auch vor wenigen Jahren, vor gut 8 Jahren im Rahmen der Olympischen Spiele 2012 eine Art Dilemmasituation für Israel, weil eine Schweigeminute für die israelischen Opfer 40 Jahre nach dem Attentat in München 72 vom IOC verweigert wurde, nachdem mehrere arabische Staaten es womöglich als Provokation gedeutet hätten. Damals sagte Alex Giladi, korrigier mich, wenn wir die Namen falsch aussprechen, der IOC-Vertreter Israel, man müsse über den Dingen stehen, eine Gedenkminute im Olympiastadion würde die olympische Einheit abbilden. In welchem Konflikt befinden sich denn die sportlichen Institutionen Israels, wenn sie sich mit solchen Gedanken beschäftigen müssen?
Ja, das ist Diplomatie. Das meinte ich eben, dass gerade, das ist im Politikjournalismus oder in der Wirtschaft gar nichts, aber vor allem im Sportjournalismus ist da immer dieses leichtes, klar können wir das, wir können uns leicht darüber aufregen. Das ist, darüber sollte man sich auch aufregen, aber letztendlich, ob Ägypten, ob China, ob Katar, man hilft den Menschen vor Ort damit nicht, indem man sich dort auf die moralische, demokratische Seite stellt. Und auch in Israel gibt es verschiedene Flügel, die sagen, lasst uns doch hauptsächlich teilnehmen, wenn eben unsere Hymne nicht gespielt wird oder unsere Fahne nicht gezeigt wird. Hauptsache, wir sind dabei. Das ist Diplomatie und auch es gibt dort verschiedene Fachverbände, Sportverbände. Viele sehen da solche Sanktionen gar nicht vor. Es gibt andere Sportverbände, die dann eben die Auslosung oder die Wettbewerbe so beeinflussen, dass es von vornherein gar nicht zu irgendwelchen brisanten Duellen zwischen arabischen und israelischen Sportlern kommt. Aber Fußball, Sport, eine globale Industrie, wenn wir auf diese globalen Konzerne wie Adidas, wie Samsung, wie McDonald's, die wollen in Israel ihre Sachen verkaufen, die wollen in Saudi-Arabien ihre Sachen verkaufen, von denen natürlich kann man tausendmal den böse Briefe schreiben, bitte, 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 schützt Israel. Aber so ist die Welt leider nicht. Ja? Und auch wir als Deutschland haben mit allen Staaten Partnerschaften. Auch unsere großen Unternehmen sind überall. Und innerhalb dieser Interessen, dieser Abhängigkeiten, dieser Zwänge, sollte man dann eher behutsam vorgehen. Manche leisten sich das. Das Internationale Paralympische Komitee hat Malaysia die Schwimm-WM entzogen, Anfang 2019, weil die eben keine Israelis haben mitmachen lassen wollen. Das war mal ein klares Zeichen. Ja, und gibt es aber zu wenig. Das IOC ist wahrscheinlich zu groß, zu wirtschaftlich abhängig von den arabischen Staaten. Von denen, glaube ich, wird man sowas wie 2012 dann eher nicht sehen dürfen.
Möchte man denn überhaupt fragen, wie es bezüglich der UEFA und der FIFA seit Staatengründung Israels aussah?
Das war der israelische Fußballverband 1955, haben die schon darum gebeten, in die europäischen Wettbewerbsstrukturen aufgenommen zu werden, 55, aber das haben FIFA und UEFA noch streng abgelehnt. Es gab dann eine Fülle an Boykotten, an Ausladungen, Israel durfte nicht mitmachen, Asienmeisterschaft 62 in Jakarta zum Beispiel, durften sie nicht mitmachen. Dann hat 1974 der asiatische Fußballverband dann Israel ausgeschlossen. Israel befindet sich auf asiatischem Territorium. Die FIFA hat am Anfang gedroht, ihr müsst Israel mitmachen lassen. Aber dann Joao Havelange, der damals junge brasilianische FIFA-Präsident, der wollte sich auch mit der arabischen Welt nicht verscherzen. Ja, das sind mehr als 20 Staaten, mittlerweile leben dort 400 Millionen Menschen. Das ist eine wesentlich mächtigere Einheit als eben der einzige jüdische Staat Israel. Und da musste Israel eine Odyssee hinter sich bringen, in Asien, in Ozeanien, sogar mal in Südamerika. Und auch die UEFA lehnte immer Israel ab, auf Druck der Ostblockstaaten, übrigens auch auf Druck der DDR, des DDR-Fußballverbandes. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde Israel aufgenommen in die UEFA 1994 als vollwertiges Mitglied. Und 2013 hat Israel dann zum Beispiel auch die U21-EM ausgetragen. Jetzt sind sie fest etabliert in Europa.
Das bedeutet aber auch, dass Israel dann für eine recht lange Zeit verbandslos war. Wenn man damals bei der UEFA angefragt hat, dann beim Asiatischen Fußballverband war, dort ausgeschlossen wurde, also vor allem im Bereich der 70er, 80er Jahre, bis sich die gesamten politischen Strukturen Anfang der 90er verändert haben?
Ja, also das ist jetzt nicht nur in Israel so, wenn wir auf zum Beispiel auf Taiwan sehen, ja, die auf Druck von China ausgegrenzt werden. Wir haben unterschiedliche die palästinensischen Autonomiegebiete, die haben auch keinen eigenen Staat, sind aber jetzt irgendwie auch dabei als mittlerweile bei FIFA und UEFA. Es ist interessant, ja, dass über den Sport gewisse Regionen, Gebiete zumindest ein Gefühl von Staatlichkeit bekommen, obwohl sie gar nicht bei der UN oder auch in anderen Organisationen wie der WHO und so weiter, Interpol, wichtigen Organisationen, Kosovo haben wir zuerst drüber gesprochen. Über den Fußball schafft man es dann eben wie doch, so ein Gefühl von Staatlichkeit zu erlangen. Und so ging es dann eben auch Israel lange. Die waren nie eine große Fußballmacht, ja. Aber sie haben diese Odyssee überstanden und sind jetzt nach langen, langen Jahren dabei.
Es ist ganz interessant, wenn man Israel und Fußball einfach mal nur rein interessenshalber auf YouTube eingibt oder ein bisschen rumschaut, dann wird vor allem in vielen Berichten das Spiel rund um Gladbach aufgegriffen und generell die Rolle des DFBs. Also wenn wir jetzt schon über die Institutionen reden und einerseits über die internationalen Institutionen, dann ist es vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt auch, um über die nationalen Institutionen zu reden. Du hast ein bisschen schon die DDR-Position anklingen lassen. Wie würdest du denn sagen, hat der DFB sich in den 70er, 80er Jahren verhalten?
Ist interessant. Ich habe mich im Zuge des 50-jährigen Jubiläums deutsch-israelischer Beziehungen damit sehr intensiv beschäftigt. Das war die diplomatischen Beziehungen wurden 1965 aufgenommen zwischen der Bundesrepublik, also Westdeutschland, und Israel, also 20 Jahre nach dem Krieg. Und interessant ist, dass der Sport, der Fußball schon davor so eine Art Vorbereitung genommen hat, dass Willi Daume zum Beispiel, der deutsche Sportbundpräsident, vorher schon in Israel war. Karl Ritter von Halt, der war Chef des Olympischen Komitees, hat auch mitgemacht für in Anführungsstrichen eine Aussöhnung. Willi Daume, Karl Ritter von Halt waren früher NSDAP-Mitglieder, waren also im nationalsozialistischen Staat ganz gut aufgehoben. Manche sagen, haben damals mutgemaßt, die haben ein schlechtes Gewissen gehabt. Man weiß das nicht so richtig, ne? Aber auf jeden Fall haben dann Israel, haben ihre Fußballtrainer nach Deutschland geschickt. Es gab dann Spiele deutscher Clubs wie Bayern Hof. Das war der erste Club, der in Israel gespielt hat. Dann gab es ersten Austausch von ersten Spielern. Es kann sein, du hast Gladbach angesprochen. Es gab ein legendäres Spiel 1970, Gladbach in Israel, ganz geheimnisvoll, weil es hat damals einen Anschlag gegeben auf eine israelische Fluglinie und dann hat Heinz
ich wollte schon sagen, darüber reden wir gleich noch ausführlicher, glaube ich. Also das wird noch eine. Ja, alles gut. Entschuldigung. Ja.
Genau, ja.
Aber das war dann quasi auch in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext trotzdem zu sehen, weil ich meine mich zu erinnern, die 60er Jahre waren ja auch geprägt von der damaligen Verhaftung von Adolf Eichmann in Israel. Es gab Fritz Bauer, der in Deutschland im Justizsystem sehr, sehr viel Anstrengung unternommen hat, dass die Auschwitz-Prozesse starten können, und hat damals die Auschwitz-Prozesse mitunter ins Leben gerufen als, glaube ich, Generalstaatsanwalt von Frankfurt. War der Fußball in dem Sinne quasi nur ein gewisser Katalysator oder hat er tatsächlich jetzt diese große Vorreiterrolle wirklich angenommen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ja mittlerweile darüber Bücher und Symposien und ich habe darüber Radio-Feature gemacht. Alles aus der Perspektive von 2015, 2019, 2020. Ich habe mit Spielern gesprochen, Mordechai Spiegler, das ist so einer der größten israelischen Spieler, der hat damals seinen sportlichen Zenit gehabt.
Der wirkte da nicht sehr sonderlich interessiert. Der hat gesagt, damals in den 60er Jahren, da war es ihm völlig wurscht, was jetzt die Eltern von Günter Netzer im Krieg gemacht haben. Der wollte nach vorne schauen. Und so war das damals auch. Die Israelis wollten nach vorne schauen, die Deutschen ohnehin. Also es gab ja, klar, es gab den Eichmann-Prozess, es gab die Auschwitz-Prozesse. Aber es gab auch viele hochrangige ehemalige Nazis, die Lehrer waren, die Beamte waren, die Ärzte waren. Es war noch lange nicht diese informierte, differenzierte Erinnerungskultur. Ich glaube, wir drei waren alle noch nicht geboren. Ja, also wir lesen uns das alle an. Der Fußball hatte noch nicht diese akademische, politische Rolle wie jetzt. Und wahrscheinlich wollten diese ganzen Mannschaften damals nach Israel, weil es im Winter warm war. Ich glaube nicht, dass diese so eine großen Sonntagsreden gehalten, wie es heute die DFB-Funktionäre machen. Das wird ihnen vielleicht später ein bisschen auch noch historisiert sozusagen.
Also apropos Winter, apropos Fußball und die Bedeutung in Israel, jetzt können wir über Gladbach reden, weil das Spiel, glaube ich, also wie du sagtest, 1970, es war irgendwann Mitte Februar. Es gibt darüber eine Dokumentation der Sportschau, die das alles sehr, sehr eindringlich darstellt. Jetzt war es aber, wie du sagtest, auch nicht der erste Verein, der quasi in Israel gespielt hat. War es dann einfach ein Riesenunterschied, weil es am Ende Gladbach war? Und mit der größte Verein damals?
Ja, die Geschichte ist interessant, das ist spektakulär, dass, wie gesagt, es gab diesen Anschlag auf eine israelische Flugmaschine in München und dann musste der damalige Innenminister Genscher, damals noch Innenminister, dann unter Geheimhaltung die Gladbacher Mannschaft nach Israel bringen. Die Ehefrauen hatten Sorge um ihre Spieler und dann gab es Hennes Weisweiler, der legendäre Trainer, wurde auf Deutsch, auf israelischem Boden interviewt. Zum ersten Mal im israelischen Rundfunk hatte man die deutsche Sprache gehört, dann hat Gladbach gewonnen, 6-0 in Tel Aviv, Feierszenen und Jubel und es gab damals auch schon andere Beziehungen zwischen Wissenschaftlern, zwischen Journalisten aus beiden Ländern. Mönchengladbach ist dann in den Jahren danach immer wieder auch nach Israel geflogen, auch andere Clubs. Ich weiß aber gar nicht so, ob die Gladbacher sich ihrer politischen Rolle damals so bewusst waren oder ob das nicht jetzt im Nachhinein so als diese große Versöhnung inszeniert wird. Also man muss, das Israel der 60er, 70er Jahre soll ja ein ganz anderes gewesen sein als jetzt. Sozialistisch, die Kibbutzkultur war groß, also man hat da so ein bisschen neidisch dahingeschaut auf dieses Land. Heute wird es dann eher von diesem Nationalisten Netanyahu regiert. Ja, es ist natürlich eine wichtige Anekdote gewesen, aber wie vieles, glaube ich, wurde es damals, diese Reise, noch nicht so politisch gedeutet. Aber was ja auch spannend ist, dass ja mit jedem weiteren Jahrzehnt so eine historische Schicht drüber gelegt wird. Und heute war es eben eine wichtige Säule der deutsch-israelischen Sport und damit auch Politikbeziehungen.
Hast du vor Ort mit Menschen über dieses Spiel gesprochen?
Als ich in Israel war, ich bin mal mit der DFB-Delegation auch mitgefahren, die ja dort immer im Dezember ihre Jugendteams dahin schickt. Ich glaube, über dieses Spiel habe ich eher mit Leuten gesprochen in Deutschland, auf einer Konferenz mit diesem Mordechai Spiegler, der war ein Deutscher auf einer Konferenz, auch mit Moshe Zimmermann, das ist sozusagen eher ein linkerer Historiker, der das wesentlich kritischer sieht, also der nicht diese politische Überfrachtung da drauf setzt. Also in Israel selbst nicht. Und das ist auch interessant, habe ich zumindest gemerkt, dass die Israelis oder viele, dass da gar nicht so, also bei uns wird es mehr diskutiert als in Israel, würde ich mal sagen. Ja? Dass in Israel dieser Fußball noch nicht diesen akademischen Überbau hat, wie er bei uns ist. Aber es ist in vielen anderen Ländern auch noch nicht so. Das ist vor allem, glaube ich, in Deutschland so, dass da mittlerweile ganze Symposien, Bücher, Podcast, Zeitungsartikel, ist Deutschland auch wegen der WM 2006 schon ziemlich weit.
Jetzt gab es ja dieses Gladbach-Spiel so als ersten Marker in der Geschichte und da hat es aber ja nochmal eine ganze Weile gedauert, bis tatsächlich das erste A-Länderspiel stattgefunden hat. Das war 1987 am 25. März. Hat das eine Wichtigkeit? Zumindest in den Gesprächen, die du hattest?
Ja, und da wird es nämlich interessant. Da hat nämlich die Generation um Spiegler, also die noch in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, war eine neue Generation dann, Ende der 80er Jahre. Also dieses Spiel, dieses erste A-Länder-Spiel fand 1987 statt, also mehr als 40 Jahre nach dem Krieg. Also es gab eine junge Generation dann sowohl in Deutschland als auch in Israel, die viel kritischer auf ihre Elterngeneration geschaut hat, ja. Und dann kam Deutschland, oder man muss ja mal sagen, die Bundesrepublik, ja, also die DDR war nicht dabei, Deutschland war die Bundesrepublik, hat da sogar Geld für genommen, dass sie in Israel gespielt hat. Das Stadion war halb voll nur. Bundesrepublik hat gewonnen, aber der Staatspräsident Israels, Chaim Herzog, der ging nicht zum Spiel, hat auch keinen DFB-Vertreter empfangen. Der Vizepräsident des israelischen Verbandes hat das Stadion verlassen, weil die deutsche Hymne gespielt wurde. In Yad Vashem, nationale Gedenkstätte, da wirkten viele Spieler der BRD nicht so interessiert, wenn man so israelischen Zeitungen glaubt. Also das war noch nicht so dieses große Versöhnungs-Erinnerungskulturspiel, wie wir heute gerne, glaube ich, auch in der DFB, im DFB-Narrativ das gerne sehen würden. Das kam dann erst später, erst Anfang der 2000er Jahre.
Es war ein deutscher Auftritt mit Peinlichkeiten. Das hat Alex Feuerherr, den wir auch schon begrüßen durften hier, da allerdings in seiner Rolle als Schiedsrichter-Experte damals oder darüber geschrieben. Und das, wie du das schilderst, also gerade auch diese Geschichte mit Yad Vashem, dass man dann Spielern erstmal erklären muss, wo sie eigentlich sind, das spricht ja Bände.
Stimmt, und es gab dann noch ein Spiel einige Jahre später, da war es dann nicht mehr ganz so, aber dann auch. Aber ja, interessant auch, wie ich habe mich dann hin und wieder auch mal mit Geschichtsschreibung und sogenannter Erinnerungskultur im und durch Fußball beschäftigt. Man musste auch schon unter den Historikern, unter den Beobachtern, der Feuerherr zum Beispiel, der sagt halt, hat eine andere, würde das anders betonen als zum Beispiel Manfred Lemmer, ja, der also einer der führenden Sporthistoriker ist, der selbst auch oft in Israel war. Aber da ist ja die Aufgabe des Journalisten, da möglichst viele Stimmen zusammenzubekommen. Wenn ich schon selbst nicht bei diesen Spielen dabei sein konnte, dann muss man zumindest das im Nachhinein da aus allen Perspektiven beleuchten.
Und das hat sich dann aber jetzt ja durchaus auch entwickelt, auch beim DFB, dass man sich von diesem peinlichen Auftritt, ich will nicht sagen professionalisiert hat, weil das würde es nicht würde dem nicht gerecht werden. Aber man geht da so die Jahre schon deutlich mit mehr Plan und Engagement rangegangen, diese Beziehung auch auszubauen dann.
Der DFB, vor allem Theo Zwanziger, der ehemalige Präsident, der hat das aufgegriffen, der hat auch eine Studie angestoßen über den DFB im Dritten Reich. Man kann diese Studie viel diskutieren, aber es gibt diese Studie, es gibt den Julius-Hirsch-Preis, es gibt seit 2008 die regelmäßigen Reisen der U18 nach Israel. Da war ich einmal mit dabei. Kann man auch lange diskutieren, inwieweit 18-Jährige da schon, ich meine, wer schon mal in Yad Vashem war, das ist ja schon harter Tobak. Diese Bilder, diese Filme, das muss gut vorbereitet werden, das muss gut nachbereitet werden. Und in einem Fußballturnier mal für 90 Minuten da durch Yad Vashem geführt zu werden, ist nicht ganz einfach. Aber auch da hat sich der Fußball insgesamt professionalisiert. Ich kann da an Daniel Löcher bloß verweisen, auch der wäre mal ein guter Gesprächspartner. Ehemaliger Ultra bei Borussia Dortmund, hat sich dann lange als Leiter der Fanangelegenheiten da beim BVB, macht jetzt viele Gedenkreisen, ist da wirklich, es gibt da wirklich eine richtige gute Bewegung, würde ich fast sagen, ja, dass man das richtig nachbearbeiten muss, wie man mit Jugendlichen da umgehen muss, wie man überhaupt im Fußball das angehen darf oder trivialisiert man dieses Thema, wenn man es zu sehr mit Fußball in Verbindung bringt, kann man Stunden, Tage, wochenlang drüber reden, aber hat der DFB, hat der deutsche Fußball sich insgesamt gut entwickelt bei dem Thema.
Also gut, Name notiert, Dani.
Ja, das, absolut.
Das klingt interessant.
Ich würde vielleicht dann jetzt vorschlagen, dass wir ein bisschen auf den Konflikt, sag ich mal, in der Form des Fußballs vielleicht auch reingehen, wenn es da überhaupt einen Konflikt gibt etc. Das wollen wir am Ende jetzt auch alles sehr in Ruhe klären. Außer es gibt noch unbedingt eine Sache, die du über Israel und über den Fußball per se an dieser Stelle loswerden möchtest?
Nö, also klar kann man lange sprechen, aber wir haben gute Punkte abgearbeitet.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Sicht Palästinas darauf an. Ein Zitat, das mir in deinem Buch sehr, sehr hängen geblieben ist bezüglich Palästina und dem historischen Blick zurück, ist, dass, also Zitat, im Sport erhalten sie die Anerkennung, die man ihnen sonst verwehrt. Palästina kann seit 1996 an den Olympischen Spielen teilnehmen, ist seit 98 FIFA-Mitglied. Welche Bedeutung hat denn der Fußball dort und der Sport generell?
Ja, also wenn man da an die Geschichte zurückgeht, du hast es eingangs ja mal umrissen. Es ist schon in der Zeit des britischen Mandatsgebiet. Da wurde dann Fußball gespielt. Natürlich am Anfang jüdische, auch englische Kräfte waren prägend. Also die Araber muslimischen Glaubens haben sich wie in vielen anderen Regionen auch erstmal gegen diesen westlichen Import Fußball so ein bisschen gesträubt. Dann gab es den ersten Fußballverband 1928, also vor fast 100 Jahren. Und da nannte man das Nationalteam teilweise Land of Israel, ja. Und arabische Spieler hatten am Anfang noch nicht so diese große Rolle gespielt, wurden eher ausgedrängt. Dann erst nach der Staatsgründung Israels 48, das hast du angesprochen, wo alles politischer wurde, wo der Nationalismus aufkam. Und da hat man denn, wenn man so einen alten Zitaten blättert in diesen palästinensischen Zeitungen, Sportzeitschriften, da wurde dann das militärisch aufgeladen, Stärke und Reinheit einer neuen Generation, Militär, die Moscheen haben für Fußball geworben, gegen die Dämonen des Kolonialismus. Also da wurde der Fußball auch aufgeladen, aber der Durchbruch für den palästinensischen Fußball dann kam erst eigentlich vor wenigen Jahren unter eben dem Funktionär Jibril Rajoub und das ist auch eine spannende Figur.
Über die sollten wir auch gleich nochmal sprechen.
Genau, ja. Was ist das denn für ein Mensch?
Ja, da kommen wir dann schon in so einen Punkt. Wir würden sagen, und in Israel, die Israelis nennen ihn Terrorist, die Palästinenser nennen ihn Befreiungskämpfer. Ja? Und das ist dann zwischen diesen Kontrasten muss man als Journalist dann gucken. Er ist ein Multifunktionär, ja. Er ist nicht nur Chef des Fußballverbandes Palästinas, sondern auch des Nationalen Olympischen Komitees. Er war lange in diesem Sicherheitsapparat, auch unter Yasser Arafat schon, Sicherheitschef der Autonomiebehörde, Sicherheitsbeauftragter, war aber auch viele Jahre im Gefängnis, weil er auf israelische Soldaten Granaten geworfen hat. Aus seiner Sicht natürlich legitim, weil Palästina besetzt von Israelis. Er hat dann auch, das ist besonders in Erinnerung wahrscheinlich, 2018, der wollte Argentinien ein Testspiel gegen Israel in Jerusalem bestreiten. Trump war schon an der Macht, die Botschaft sollte nach Jerusalem verlegt werden, großer Streit. Und dann hat Rajoub nicht besonders clever empfohlen, Trikots von Lionel Messi zu verbrennen und wurde dafür auch von der FIFA vorübergehend gesperrt. Trotzdem ist er ein Held für viele Palästinenser, weil der Fußballverband unter ihm erfolgreich wurde. Höherer Etat, neue Stadien, neue Sportplätze, bei Olympia teilgenommen, bei der FIFA Mitglied geworden und hat, wie gesagt, die Anerkennung, die er braucht. Aber aus israelischer Sicht Terrorist, aus Palästinenser, aus arabischer Sicht Befreiungskämpfer. Und wir, klar, aus deutscher Sicht, es gab auch schon deutsche Projekte, die daran gescheitert sind, an seiner Gewaltverherrlichung. Und deswegen muss man den sehr kritisch sehen.
Die palästinensische Sportdoktrin hast du auch in einem Buch mit abgebildet, die es vielleicht lohnt, bei der es sich vielleicht lohnen würde, da ein bisschen noch drauf einzugehen. Wenn das alles richtig zitiert ist, dann steht dazu drin, dass jede Aktivität, die der Normalisierung der sportlichen Beziehungen mit dem zionistischen Feind dient, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Lässt sich anhand dessen vielleicht auch der Kontext erklären, dass 2015 der Verband den Antrag gestellt hat, Israel bei der FIFA auszuschließen?
Ja, das war die Zeit. Das kann man nicht so isoliert betrachten, weil natürlich, wir erinnern uns an die Zeit Anfang der 90er Jahre, als Yitzhak Rabin noch in Israel an der Macht war und man ja schon mal kurz davor war, vor dieser Zwei-Staaten-Lösung. Er wurde dann ermordet, ja, und dann es wurde alles komplizierter. Es kam dann die Intifada, die zweite Intifada, das Ganze ist kompliziert. Ich habe das beobachtet, was Palästinenser da am Streckenübergang mitmachen müssen. Die Fußballer müssen teilweise im Stadion schlafen, weil sie nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Viele haben ihre Karrieren beenden müssen. Auf der anderen Seite gab es auch palästinensische Fußballer, die mitgemacht haben beim Terror. Es ist alles kompliziert und wir haben hier nicht so viel Zeit. Wir machen es uns mal ein bisschen einfach und vielleicht würde ich gerne mal über Abbas Suan sprechen. Das ist so eine verbindende Figur. Abbas Suan hat für den FC Bnei Sachnin gespielt. Und Sachnin, generell muss man sagen, also die Fronten verlaufen nicht immer nur zwischen Israel und Palästina, sondern sie verlaufen auf beiden Seiten in Israel und in Palästina. zwischen Hardcore-Leuten, zwischen Liberalen, zwischen Orthodoxen, zwischen Konservativen und zwischen Terroristen. Also das gibt überall vernünftige und eben unvernünftige Kräfte. Und Abbas Suan, finde ich, ist eine gute Figur. Benai Sachnin, die kleine Stadt Sachnin liegt im Norden von Israel, 30.000 Einwohner in Israel, mehr als 90% Araber muslimischen Glaubens. Und sensationell hat Benai Sachnin 2003 den Aufstieg in die israelische erste Liga geschafft, ja, hat sogar den Pokal gewonnen. Und Abbas Suan, muslimisch, hat dann sogar Furore gesorgt im israelischen Nationalteam, hat dann Werbeverträge unterschrieben, wurde in Filmen beschrieben, in Liedern besungen und hat eben damit auch viele jüdische Fans angesprochen. Und der Abbas Suan, das ist halt kompliziert, ja, der bezeichnet sich als Palästinenser, weil er viele Verwandte in der arabischen Welt hat, und er bezeichnet sich als Israeli, weil er Staatsbürger Israels ist und weil er eben auch viele Verbindungen in jüdischen Milieus hat. Und trotzdem wird er angefeindet von wem? Von Nationalisten, von Beitar Jerusalem, die halt als Sammelbecken für israelische, für jüdische Nationalisten schon seit Jahrzehnten gelten. Also das ist ein Beispiel, das zeigt, wie kompliziert das ist. Und man kann sich da fast nur verbrennen, aber so ist es halt.
Mich würde tatsächlich an der Stelle nochmal interessieren, was so deine Beobachtungen waren oder auch was du aus den Gesprächen erfahren hast. Wie läuft es denn tatsächlich ganz praktisch mit dem Fußball in Palästina, in den besetzten Gebieten, die ja unter großer wirtschaftlicher Not leiden mit allem, was dazugehört, und wo es eigentlich mehr darum geht, täglich zu überleben?
Ja, Palästina, und wenn ihr der Begriff Palästina ist ja auch schon politisch aufgeladen, ne? Offiziell heißt es ja palästinensische Autonomiebehörde, aber da zeigt es schon, wie schwer es ist. Und auch Palästina, ich bleib mal dabei, ist auch kein homogener Block. Wir haben, wie du sagtest, die Fatah im Westjordanland, wir haben die Hamas im Gazastreifen, getrennte politische Ziele, das spiegelt sich auch im Fußball. Es gibt auch Spieler im Gazastreifen, die können unmöglich, wenn die sich zum Trainingslager treffen wollen, dann müssen sie, ich weiß gar nicht, über Ägypten fliegen nach Jordanien mit dem Auto ins Westjordanland. Dauert 2 Tage. Immer wieder werden Nationalspieler auch, werden die Verbände kontrolliert, die Bälle, es ist schwer, es ist überhaupt ein Wunder, dass sich Palästina für die Asienmeisterschaft schon mal qualifiziert hat. Ich habe da auch schon mal eine Geschichte gemacht. Das ist hochinteressant. Wir können das nicht nachvollziehen. Wie geht man vor, um diesen Frust dann letztendlich auszudrücken? Terror ist immer unentschuldbar, Gewalt ist eigentlich auch immer unentschuldbar, aber ja, es lässt sich leicht dahin sagen.
Ganz interessant ist vielleicht dann an der Stelle tatsächlich auch ganz kurz einen Blick auf den Deutschen Olympischen Sportbund zu werfen und die Geschichte, die du hierüber erzählt hast. Denn die strebten damals mit dem palästinensischen Fußballverbund 2017 eine Partnerschaft an. Dann gab's, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist da eh klar wieder das falsche Wort dafür, aber anschließend gab's Diskussionen. Kannst du kurz darstellen, was das für eine Rolle gespielt hat, was da passiert ist, damit es quasi in deinem Buch Eingang gefunden hat?
Ja, wir sprechen ja später noch über Diplomatie und Entwicklungshilfe, und sowohl das Entwicklungsministerium als auch das Auswärtige Amt nutzen den Sport inzwischen als Medium für Diplomatie. Und da wollte eben auch der DOSB mithilfe der Politik auch Sport in Palästina fördern. Das wurde dann kritisiert vom Simon Wiesenthal Center, auch von Maccabi in Deutschland. Das ist der große jüdische Sportverband. Und das Projekt wurde dann abgesägt, eben wegen dieser kritischen Figur Jibril Rajoub. Kompliziert, ich will das auch nur beschreiben. Wir haben das Jüdische Museum in Berlin, eine hochgeachtete Institution. Da musste der Direktor zurücktreten wegen einiger Sachen. Da hat sich sogar der Zentralrat der Juden eingeschaltet. Benjamin Netanyahu hat sich eingeschaltet. Meine Meinung ist, und da sieht man auch, da sind die, wie zwischen den Wissenschaftlern auch da der Streit ist, und da ist es auch im Sport so. Ich bin eigentlich immer für mehr Dialog und für miteinander sprechen als sofort immer alles kappen, bin aber natürlich nicht ganz so tief drin wie Maccabi oder für das Simon Wiesenthal Center. Man muss das schon ganz genau beobachten, evaluieren, wie es so schön heißt, damit man sieht, dass das Geld nicht in die falschen Kanäle fließt, weil sowas passiert da bei Entwicklungshilfe auch ganz oft.
Stimmt, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen.
Vielleicht ist es ganz passend in dem Sinne dann aber auch über, weil du es vorher schon auch leicht angedeutet hast, gewisse Hoffnungsträger zu sprechen oder Personen, die in diesem Kontext eine gesellschaftliche Bedeutung einnehmen, die vielleicht auf manche mitunter einen sehr, sehr positiven oder inspirierenden Charakter hatte. Fallen dir diesbezüglich Leute ein, die du entweder, die du dort dann vor Ort getroffen hast, mit denen du geredet hast und dann das Gefühl hattest, wesentliche Punkte besser verstanden zu haben oder generell Personen des öffentlichen Lebens, die dort von großer Bedeutung sind und Konflikte bzw. die Situation dort aktiv durch eigene Aussagen und Meinungen steuern?
Ja, also diesen Abbas Suan, den ich da entwickelt, den habe ich nicht getroffen, aber das war von der Biografie. Es gab noch einen Spieler davor, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der hat auch schon für Israel gespielt, der war arabischer Herkunft und wurde dann auch Politiker später und hat sich, ich will mich nicht festlegen, also in einem Bürgermeisteramt irgendwo gearbeitet. Aber Suan ist einer, der das verbindet. Ich habe auch versucht, mit NGOs zu sprechen in Palästina, aber da ist es dann schon, ja, es klagen alle, ja, also so diese verbindende, was ich jetzt vielleicht auch da hinein interpretiere, ich weiß es nicht, aber die Leute, die man da anspricht, sind dann eher immer kritisch und aus ganz anderen Gründen, aber ähnlich wie so ein bisschen am Balkan, man merkt diese Spannung schon und auch so die diplomatischen, politischen Kräfte, dann kommt es vielleicht nicht direkt, aber es kommt dann unterschwellig. Es gibt aber auch, und das ist interessant, viele Fangruppen mittlerweile aus Deutschland, Bremen, Dortmund, Aachen und so weiter, die oft auch schon in Israel gewesen sind. Auch dort gibt es Fangruppen Tel Aviv oder Jerusalem, auch linke Fangruppen, die da sehr differenziertes Bild haben, auch kritisch sind gegenüber diesem Nationalismus von Netanyahu und sich da positionieren und differenziert sind. Also das gibt es da natürlich auch. Also auf Fan-Ebene und was ist auch interessant, das ist vielleicht auch wichtig zu betonen, Borussia Dortmund, Bayern München, vielleicht auch der VfB Stuttgart, ich weiß es nicht, haben da auch mittlerweile gut organisierte Fanclubs in Israel. Und ich habe mit einer jungen Palästinenserin gesprochen, die einen Fanclub in Palästina vom FC Bayern gemanagt hat. Ja, also so ist es halt, dass diese globalen Fußballmarken, wenn sie global sein sollen, haben sie eben auch Fanclubs in Israel und in Palästina. Und dann müssen sie, wenn sie alle erreichen wollen, ja, schwierig, die gleichermaßen anzusprechen.
Aber hat dann Sport tatsächlich die Möglichkeit, eine Art verbindenden Faktor zu spielen? Oder wäre das wieder eine gewisse Art der Glorifizierung und Übertreibung?
Wir nehmen uns jetzt viel Zeit und das genieße ich sehr, dass wir uns jetzt viel Zeit nehmen, hier darüber zu sprechen.
Das ist unser Prinzip. Ja.
Die führenden Medien im Sportjournalismus, das sind letztendlich leider Formate, die weniger Platz haben und die sich auch weniger Platz nehmen und dementsprechend das auch vereinfachen. Und es muss auch immer alles in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Der FC Bayern kann ja auch im Hintergrund wirken oder kann auch anders argumentieren, auch die anderen Profiklubs. Es gab ja zum Beispiel beim FSV Frankfurt, die wollten mal mit Saudi-Arabien dann auch eine aus einer Fluglinie dort eine Partnerschaft eingehen, die keine Israelis befördert. Das ist jetzt ein bisschen naiv, aber ich weiß noch, ich glaube, es war Red Bull Salzburg und Vitesse Arnheim. Die haben ihre israelischen Spieler bei einem Trainingslager zu Hause gelassen, weil die Vereinigten Arabischen Emirate diese Spieler nicht haben einreisen lassen wollen. Aber Eintracht Frankfurt hat gesagt, mit 2017, glaube ich, war es, die haben gesagt, die hatten auch einen israelischen Spieler, wenn der nicht mitkommt, kommen wir nicht, dann gehen wir nach Spanien. Und schon haben die Emirate dort dieses Visum ausgestellt. Und es geht eben auch, wenn man dort lange diskutiert und diplomatisch ist, dann geht es. Taleb Tawata war der Spieler von Eintracht Frankfurt. Also die Diskussion geht alles.
Jetzt ist es ja so, dass du zumindest im Buch ein bisschen angedeutet hast, dass sich der Fokus gerade auch verändert. Du hast ich weiß nicht, historisch oder aus geschichtlicher Perspektive tatsächlich ein sehr interessantes Beispiel gebracht, dass 2018 beim Judo erstmals in den Vereinigten Arabischen Emiraten die israelische Nationalhymne gespielt hat. Wäre das zu viel, wenn man sagen würde, das ist ein Konflikt, der mittlerweile eben mitunter, zumindest auf sportlicher, rein sportlicher Ebene und dem Bezug von Israel zu Nachbarstaaten ein bisschen abebbt, weil neue Konflikte entstehen, oder täuscht dieser Eindruck vielleicht auch ein bisschen?
Das Ganze ist so fluide, es verändert sich ständig in der Region im Nahen und Mittleren Osten, und das ist zum einen, es kann der Vorteil sein im Sport, weil es eine sehr einfache Symbolik, Hymne, Resultat, Fahne und wenig Worte, aber es kann dann auch kompliziert sein, ja, weil wir dahinter viele Sachen verdecken. Es sind ja auch viele Länder aus der arabischen Welt interessiert an Israel. Nicht nur Handel, sondern auch so Spionagesoftware und so weiter. Und es gibt letztendlich für viele Staaten noch einen größeren Feind, und das ist der Iran. Und dann ist man da, und wer mit Israel gut kann, kann auch mit den USA. Und vielleicht ändert sich das, vielleicht wird es aber auch wieder komplizierter. Man weiß es einfach nicht. Da in Tendenzen zu sprechen, ist sehr schwer. Katar wäre spannend, wenn sich Israel mal für die WM in Katar qualifizieren würde. Aber Katar macht so eine clevere Außenpolitik, dass die sicherlich da keinen großen Streit vom Zaun brechen würden. In Katar werden noch 32 Teams spielen. Das wäre mal wirklich eine wirkliche Härteprobe, weil bislang dieses Thema schwirrt ja doch so eher durch diese sportpolitische Fachnische. Sollte sich Israel für die WM in Katar qualifizieren, dann wird es ein weltweiter Aufreger.
Da weiß man auch nicht, ob man sich darauf freuen soll oder nicht. Ja.
Also kannst du sagen, wie es gerade aussieht? Also ob das tatsächlich im Moment ein realistisches Szenario ist? Hast du da einen Blick über die aktuelle Situation und tabellarische Position?
Na, die WM-Qualifikation für Katar ist ja am Anfang. In Europa hat sie noch nicht begonnen. In Asien hat sie schon begonnen. Also Israel spielt ja in den europäischen Gruppen. Also Andreas Herzog ist ja der Trainer in Israel, ehemaliger Spieler. Ich glaube, man sagt ihm nachher, er ist ganz gut und Israel ist so gut wie lange nicht mehr. Das ist aber mein gefährliches Halbwissen. Es ist unrealistisch, aber man weiß ja nie, ne?
Ja, ich gerade mal nebenbei geguckt, aber da gibt's noch nichts.
Stimmt, das ist eigentlich total, also vor allem jetzt in der aktuellen, im aktuellen Moment eigentlich total die dumme Frage gewesen. Entschuldigung dafür, natürlich hat das ja noch nicht begonnen, zumindest nicht in Europa, und wer weiß, wie lange sich das alles noch verzögern wird. Aber Ron, wenn du keine weiteren Fragen mehr hättest bezüglich der Diskussion und dem gesamten Themenblock von dem Buch, und ich glaube, das kann man nochmal sagen und wir werden es noch ein paar Mal sagen, bitte kauft euch das, wenn euch die Themen, die wir gerade hier besprechen, ein bisschen gefallen, weil das ist nur jeweils ein kleiner Ausschnitt von dem, dass Ronny am Ende dann alles nochmal niedergeschrieben hat und noch viel weiter in gewissen Themen in die Tiefe gegangen ist, und deswegen absolute Empfehlung. Das vielleicht noch ganz kurz an der Stelle.
Genau, uns ist es tatsächlich auch schwer gefallen. Wir haben viel auch diskutiert, welche Kapitel wir tatsächlich raussuchen wollen. Haben versucht, da unterschiedliche Aspekte so ein bisschen mal mit reinzubringen, und würden tatsächlich daher an der Stelle Israel auch verlassen und gegen Afrika gehen, und zwar nach Ruanda. Das lief, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört im Verlauf des Gespräches. Das Kapitel heißt ein Teamfoto als Lebensversicherung, und hier aber auch nochmal kurz so ein bisschen eine Einordnung vorab. Ruanda liegt in Ostafrika, grenzt an die Demokratische Republik Kongo, an Tansania und Uganda unter anderem, gehört immer noch zu den ärmsten Ländern Afrikas, auch wenn sich die wirtschaftlichen Zahlen in den letzten Jahren tatsächlich ganz gut entwickeln. Und man das auch dann in der Hauptstadt in Kigali mitunter schon gar nicht mehr sehen würde, dass es so ein armes Land ist, weil sich da einfach sehr viel tut. Allerdings hängt es auch mit den Zahlungen im Rahmen der Entwicklungshilfe zusammen. In Ruanda leben zwei Volksgruppen, oder die zwei großen Volksgruppen sind die Tutsi und die Hutu. Die Tutsi sind historisch gesehen aus den Viehzüchtern hervorgegangen, die Hutu waren die Ackerbauern, im Laufe der Geschichte haben die Tutsi immer mehr die Herrschaft übernommen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die Begriffe Hutu und Tutsi erst während der belgischen Kolonialzeit nach dem Ersten Weltkrieg geprägt wurden, im Land also tatsächlich eigentlich noch relativ neu sind. Es gab immer wieder Konflikte. Ein langjähriger Konflikt war dann zwischen der ruandischen Regierung, die von den Hutus gestellt wurde, die so ein bisschen Hutu-Power als ihr Motto ausgegeben hatte, und einer Rebellenbewegung der ruandischen Patriotischen Front, der Tutsi. Dieser Konflikt war dann letztendlich Kontext auch für einen Völkermord, der passiert ist im Jahre 1994, ausgelöst durch die Ermordung des Präsidenten. Da wurde, glaube ich, das Flugzeug abgeschossen, in dem er saß. Und es war dann so, dass dieser Genozid circa 100 Tage dauerte, von April bis Mitte Juli 1994, wie gesagt. Und in diesem Zeitraum, gesicherte Zahlen gibt's nicht so wirklich, aber circa 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu von radikalen Hutu ermordet wurden. Es fanden unvorstellbare Grausamkeiten statt. Wie immer neben den Morden viel Vertreibung, Vergewaltigungen, Verschleppungen, was man sich da leider nur so vorstellen kann. Und hier war es aber auch so, dass viele dieser Täter damals tatsächlich Teil der Familie waren, der weiteren Familie vielleicht auch, oder aber nahe Bekannte, Nachbarn. Das auch im wahrsten Sinne des Wortes sehr, sehr einschneidend war in der Schrecklichkeit quasi für dieses Land. Noch heute ist dran gearbeitet wird, das zu überwinden. Ich persönlich muss sagen, kann mich tatsächlich auch noch an die Berichte erinnern, die dann im Fernsehen kamen, in irgendwelchen Brennpunkten, Tagesschau und so weiter. Und es war einfach grausam, ja. Und wir sprechen jetzt dann als erstes über einen Sportler, Eric Murangwa, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, der das damals erlebt hat. Der war Torhüter von Rayon Sports, das war der beliebteste Verein im Land. Und er war damals einer von drei Tutsi im Team. Und du, Ronny, hast ja mit ihm gesprochen. Und mich würde mal sehr interessieren, wie diese Begegnung denn war für dich.
Entschuldigung, ich wollte auf jeden Fall in Subsahara-Afrika. Das ist ein riesiges Land, ja, riesiger Kontinent, 50 Länder, auf jeden Fall ein Land. Und da Ruanda war, wollte ich immer mal hin, auch wegen der Geschichte. Und ich habe dann auch lange gesucht und ich weiß gar nicht, wo ich diesen Namen aufgeschnappt habe. Es hat mich gewundert, als ich mich damit belesen habe, dass das in Deutschland oder in Europa noch gar nicht so bekannt war, Eric Murangwa. Und er hat eine eigene Stiftung gegründet, er wohnt mittlerweile in London. Ich habe ihn im Januar in London getroffen. Wollte ihn da eigentlich in eine Schule begleiten, aber ich durfte in diese Schule nicht rein. Ja, es war auch so ein typisches Ding bei Journalisten. Ich habe da die Schule angeschrieben, hat keiner geantwortet. Und dann sagte die Direktorin, nee, die Journalisten dürfen nicht mit rein. Habe ich da 2 Stunden auf ihn gewartet, aber er hat sich dann zum Glück danach Zeit genommen für mich und hat mir das alles erzählt. Und Eric Murangwa, der ist jetzt so Mitte 40 und war damals Torwart und hat damals immer schon als Tutsi gemerkt, dass er anders ist in der Warteschlange beim Arzt, in der Schule, musste sich dann immer hinten anstellen, er wurde von Fans beworfen, beschimpft, Funktionäre des eigenen Clubs haben gegen ihn intrigiert und wurde als Kakerlake beschimpft und hat sich auch manchmal bei Spielen geweigert mitzufahren, weil da eben Hutu-Extremisten gelebt haben. Und er hat dann zufällig diesen Genozid überlebt, weil, das beschreibe ich in dem Kapitel, die Milizen, die sein Haus gestürmt haben, gleich in der ersten Nacht des Genozids, haben ein Foto von ihm, von einem heruntergefallenen Fotoalbum erkannt und waren Fan von Rayon Sports und haben ihn erstmal überleben lassen. Und so ging es dann weiter, diese 3 Monate. Er wurde versteckt von seinen Mitspielern und er hat sich rausgerettet als berühmter Torwart und schildert so auch da nicht schwarz und weiß. Es gab dort Mörder, die ihm halfen und es gab eben auch Spieler, Hutu-Spieler, die ihm Unterschlupf geboten haben. Es gab auch Hutu-Spieler, die haben am Tutsi-Spieler umgebracht. Das gab's auch. Und er wurde dann nach dem Genozid der erste Kapitän des neuen Nationalteams,
hat dann dafür geworben, dieses Land wieder aufzubauen. Es gab dann auch sehr früh, wenige Monate nach dem Genozid, schon ein Spiel, was Menschen wieder zusammengebracht hat. Und er hat jetzt eine Stiftung und tourt nicht nur durch Ruanda, sondern auch durch viele andere Länder Europas und spricht darüber. Und der hat schon viele, viele, viele Male in Schulen, in Parlamenten ganz oft darüber gesprochen. Und mir gegenüber hat es wahrscheinlich zum 100. Mal erzählt und er wirkte immer noch sehr konzentriert und mit dabei. Und das habe ich auch in Ruanda gemerkt. Wir kennen ja unsere, Deutschland ist ja auch voller Museen und Gedenkstätten und Mahnmalen. Aber was dort ist, in Kigali, in Ruanda, ganz anders. Viel erschütternder, viel brutalere, schockierendere Fotos. Teilweise, als man wegschauen will. Also man setzt da sehr auf den Schockeffekt, auf die, es ist natürlich auch keine Demokratie, ja, man sagt ja auch, dass der Präsident Paul Kagame, das war der frühere Chef der Rebellenarmee, dass der auch andere Sachen schon gemacht hat, ja, also sehr, viele Leute wollten darüber mit mir auch nicht sprechen, also es ist schon sehr, keine Meinungsfreiheit, ja, aber gut, Eric Morangua ist da wirklich eine tolle, tolle, offene, eloquente, empathische Figur.
Also ich denke, wir werden auch da in den Shownotes, da werdet ihr dieses Mal einige Links finden zu diversen Dokumentationen. Da werde ich auch zwei Links mal einfügen. Zum einen, um sich vielleicht mit dem Thema Ruanda etwas zu beschäftigen. Da wird auch genau auf diese Gedenkstätten eingegangen, wo man eben auch ja Schädel und Knochen sieht, die eben auch diesen abschreckenden Effekt haben. Dann gibt es auch noch ein Video von einem Auftritt von Eric Morangua. Das würde ich auch mal verlinken, weil er schon auch nur vom Ansehen her vom Video, finde ich, eine sehr eindrückliche Persönlichkeit ist. Hast du das auch so empfunden?
Absolut. Auch ein sehr differenzierter Typ und ich glaube, der kommt auch gut an, wenn er mit jungen Menschen spricht. Und ich habe ihn ja in London getroffen, ja, wir haben uns nicht in Ruanda getroffen. Ich war dann im vergangenen November war ich in Ruanda und was auch interessant ist, also Fußball ist in Ruanda jetzt nicht so beliebt wie in Nigeria oder in Ghana. Es ist ein Sport, aber es ist auch der beliebteste Sport, vielleicht neben Cricket, ja, aber es ist Ruanda war nie eine große Fußballmacht. Aber zum Beispiel, als dann die Unabhängigkeit Ruandas von Belgien, ja, da, und die Tutsi dann immer mehr unterdrückt wurden, Tutsi sich nicht mehr wirklich treffen konnten, haben die Tutsi im Fußball sich vernetzt. Auf der anderen Seite die Milizen, die Interahamwe, ja, das ist die Mörderbande sozusagen, die haben auch auf Bolzplätzen, auf Tribünen ihre Kämpfer rekrutiert, also den Genozid so vorbereitet. Die Rebellenarmee, also ich war auch bei einem Fußballspiel, das habe ich in dem Buch auch beschrieben, der erfolgreichste Verein Ruandas ist APR, also der Armeesportclub, und das ist so eine Anekdote, da war ich, es ist nicht nur, dass ich der einzige Weiße in diesem Stadion war, was eine interessante Sache ist, und ich bin da einfach dann auch mal einfach in die Massen gegangen, habe Fotos gemacht und eine interessante Reaktion, aber dieser Club war von Generälen geleitet und die saßen dann in ihren gepolsterten Sesseln und von den lokalen Journalisten traut sich niemand, die anzusprechen. Und ich habe es dann irgendwie trotzdem gemacht und ich wusste nicht, ist es jetzt irgendwie anmaßend oder so, aber da war dann dieser Vizepräsident, hat da ganz locker mit mir gesprochen und der war auch einer der Kämpfer damals, Anfang der 90er Jahre. Hat da mitgekämpft und auch die Rebellenarmee hat sich durch Fußball irgendwie bei Laune gehalten Anfang der 90er Jahre und hat jetzt eben den erfolgreichsten Club und muss man sich mal vorstellen, ja, dass die Bundeswehr bei uns irgendwie den FC Bayern managt, das geht ja nicht, aber in vielen Ländern hat eben die Armee ist einer der wichtigsten Geldgeber. Natürlich ist dieser Club auch mit am erfolgreichsten, natürlich ist auch das der Lieblingsverein von Präsident Kagame und hat auch im Nachhinein jetzt eben die Funktion der, ich mag den Begriff Propaganda nicht in jedem Punkt, aber jetzt ist er halt irgendwie so eine Staatsclub.
Ich wollte noch mal ein bisschen zurückgehen wollen, um noch mal so ein bisschen auf die Lebensgeschichte einzugehen von Eric Morangua, die du ja auch schilderst. Du hast ja schon gesagt, dass er sich schon relativ früh als was anderes gefühlt hat, dass da nach Volksgruppen getrennt wurde, in der Schule zum Beispiel. Aber es im Fußball tatsächlich nicht so wichtig war, aus welcher Volksgruppe man kam. Ist das tatsächlich auch, also es war damals wichtig, aber auch setzt sich bis heute fort?
Ich habe das auch, da bin ich auch naiv geworden, das musste ich erst mal verstehen, ja, dass man da auch gar nicht von Ethnien spricht. Du hast es richtig gesagt, ja, es sind Volksgruppen, die dann eine soziale Klassifizierung vor Generationen, das wurde dann pseudowissenschaftlich von den Kolonialmächten aufgeladen, ja, das ist dann, die wurden auch da vermessen von Ärzten und so weiter, da waren irgendwie, das waren die Hutu, das waren die Tutsi, natürlich sind es die gleichen Menschen, ja, aber sie werden einfach dann von irgendwelchen Leuten klassifiziert. Und daraufgehend ist es dann, hat das so eine Entwicklung, das musst du erst mal verstehen. Und habe ich wahrscheinlich, das kann man gar nicht verstehen, was dann da für Folgen daraus resultiert sind. Ja, du sprichst das an. Jetzt es gibt da Projekte wie Esperance, ein toller Verein, der dann schon 1996, zwei Jahre nach dem Völkermord, das aufgegriffen hat. Aber wie macht man Versöhnung in einem Land, wo man ja dann nicht mehr sagen darf, ist man Hutu oder Tutsi? Das hat man ja dann verboten. Es waren alle nur noch Ruander. Und plötzlich, viele Täter sind geflohen, viele Jahre, 90er Jahre auch immer noch, glauben Hutu in Kongo, in Uganda, noch Ruanda wieder einnehmen zu können. Das war auch krass. Eric Morangua ist er denn geflohen. Der ist ja geflohen schon in den 90er Jahren, weil er sich immer noch unsicher fühlte. Und er war dann in Belgien, er war in Frankreich und ist dort im Exil auch auf Hutu-Täter getroffen, bis er dann in London heimisch wurde. Also es war ja nicht einfach 94 vorbei, ging ja weiter. Und jetzt hat klar, Paul Kagame den Staat errichtet, den Sicherheitsapparat. Jetzt sind sie relativ sicher. Ja, das kann man gar nicht glauben.
Also es ist auch ein sehr, sehr eindrückliches Zitat, das von ihm im Buch zu finden ist. Er sagte nämlich, die Welt war nicht schwarz und weiß. Es gab Menschen, die andere quälten und umbrachten. Doch dieselben Menschen retteten am nächsten Tag anderen das Leben. Es war eine unbegreifliche Zeit. Hast du denn in der gesamten Geschichte, wenn du mit den Leuten gesprochen hast, nachvollziehen können, warum ausgerechnet tatsächlich, auch wenn Fußball am Ende dort ein beliebter Sport ist, aber tatsächlich dann Menschen davon auch abgehalten hat, jemanden umzubringen? Es hat sich zumindest im Buch unfassbar, vielleicht ist das der falsche Begriff, aber recht skurril angehört, wenn der Hass so dermaßen groß ist und man da sagt, okay, du bist aber der Torwart meiner Lieblingsmannschaft, das ist ja eigentlich kaum zu glauben.
Ja, es gab auch wenige Wochen vor diesem Genozid, da gab es noch ein Spiel, da hat Rayon Sports einen seiner größten Erfolge gehabt bei einem afrikanischen Wettbewerb gegen ein sudanesisches Team. Al-Hilal, das war der größte Erfolg eines ruandischen Fußballteams insgesamt. Da haben alle dieses Team unterstützt. Hutu, Tutsi, die Hutu-Soldaten haben die Rayon Sports-Fahnen geschwenkt. Der Hutu-Präsident hat auch die Tutsi-Spieler eingeladen. Also das war wahrscheinlich wie so eine Trance. Und Eric Morangua war damals schon skeptisch, weil er diesen Hass gespürt hat, weil der Völkermord nicht über Nacht passierte, sondern weil er über Monate vorbereitet wurde, weil im Radio gehetzt wurde und die Fans und unterschiedliche Städte mit unterschiedlichen. Kigali war vielleicht auch gefährlich, aber nicht ganz so gefährlich wie andere Städte, wo dann die Hutu, radikalen Hutu da gelebt haben. Aber er sagt ja vor allem auf dem Feld, seine eigenen Mitspieler, die ihn kannten, seine politische Haltung, die ihn hätten verraten können, die haben es eben nicht gemacht. Es gab katholische Priester, die ihre Mitglieder verraten haben. Es gab Neffen, die ihre Onkel verraten haben und getötet haben. Ja, das gab es ja alles. Das habe ich gemerkt als Journalist. Als Journalist möchte man ja so da Thesen, man möchte in eine Richtung, man möchte irgendwie auf einen grünen Nenner kommen. Das kann man in diesem Fall nicht. Es geht nicht. Es gibt keine einfache Aussage dahinter. Und das verdichtet er ganz gut in seinen Aussagen, weil er das auch gut beschreiben kann.
Hast du denn, also du schreibst in deinem Buch auch, seine Augen sehen müde aus, doch er spricht konzentriert. Was für mich ja zum einen zeigt, dass es natürlich eine schreckliche Erfahrung war, ihm ist auf der anderen Seite aber auch wichtig ist, das weiterzugeben und auch in gewisser Weise zumindest die Erinnerung daran am Leben zu erhalten. Hast du das Gefühl gehabt, dass er vielleicht auch ein bisschen sich schuldig gefühlt hat, dass er aufgrund so eines dummen Zufalls überlebt hat?
Ich habe das oft auch schon in anderen Themen gehabt, als ich mich mit dem Holocaust beschäftigt habe oder auch mit anderen Konflikten, wenn man dann mit Opfern oder Überlebenden spricht, dann fühlt man sich natürlich erstmal, was als Journalist, was jetzt will man aus denen noch irgendwie das herausholen und man geht behutsam vor und ertastet sich dann erst im Gespräch, wie weit man da gehen kann. Und der war wunderbar, habe ich das Gefühl gehabt, Fragen gestellt, die er auch so noch nicht gehört hat und wo er sich dann auch erinnert hat in dem Moment. Und das ist dann, finde ich, ganz besonders interessant. Und wenn man merkt, dass das auch dem Gesprächspartner wo sowas bisschen was bringt und weil der ein wirkliches Interesse hat, andere Leute davor zu warnen, dass sowas nie wieder passiert.
Ganz kurz eingegrätscht, was war das denn für eine der, also hast du Beispielsfragen, die du uns erzählen kannst, die ihn persönlich sehr überrascht haben?
In Erinnerung, ich habe nur mehr, ich weiß noch, wir saßen da in so einem Pub, der leer war und er saß vor mir und hat wirklich immer ganz langsam auch geredet und so, die Augen sind so gewandelt und er ging das alles nochmal so nach und nach durch und ich habe auch relativ wenig Fragen nach dem Genozid selbst gestellt, sondern ich wollte oftmals wissen, wie sowas passieren kann und habe dann vor allem gefragt, wie Fans ihn gesehen haben und Funktionäre zum Beispiel, was Funktionäre mit ihm gemacht haben, wie das genau ablief und wie man als Jugendspieler oder zum Beispiel sogar, das habe ich ihn gefragt, wie der Nationaltrainer davor wurde vom Sportministerium angehalten, Hutu-Spieler zu bevorzugen, ja. Und darüber hat er noch nicht so oft gesprochen. Also sowas bahnt sich immer über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an. Und das finde ich auch immer sehr spannend. Ja, wir dürfen, das ist auch bei anderen Konflikten und Katastrophen so, man darf nicht immer vom Ende her erzählen. Und das ist ihm auch wichtig gewesen.
Okay, ich würde sagen, das ist zwar jetzt ein relativ harter Schnitt, aber ein zweiter Schwerpunkt in dem Kapitel Ruanda ist auch das Thema Entwicklungshilfe. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Entwicklungshilfe ist immer noch ein sehr wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste wirtschaftliche Faktor für Ruanda, ein Land, das keine eigenen Bodenschätze hat wirklich und jetzt versucht, seine Wirtschaft durch Dienstleistung oder auch als Zentrum für Kongresse, Messen und so weiter aufzubauen. Du schreibst ja, dass die Entwicklungshilfe natürlich aber nicht nur für den Staat wichtig ist, aber sondern auch für einzelne Projekte elementare Grundlage ist. Also Esperance hast du angesprochen schon, was auf Deutsch ja Hoffnung auch heißt. Die sind 96 gegründet, hast du auch schon gesagt, arbeiten seitdem dran und haben auch nach ein paar Jahren dann tatsächlich Partner gefunden, die für die Förderung sorgen. Kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, über dieses Projekt und wie das dann zusammen auch mit der Entwicklungshilfe ist?
Ja, es sollte eigentlich zum nächsten Kapitel vor allem über Entwicklungshilfe werden, aber als ich dann den Erik Morangwa getroffen habe, war das eigentlich, sollte das mehr darauf Wert legen. Ich weiß auch nicht, habe ich mir auch schwer getan, ob man das so vermischen sollte. Ich habe es dann irgendwie versucht, elegant hinzukriegen. Dieses Projekt, was ich besucht habe, Esperance, ist in einem Bezirk, da heißt Kimisagara. Das ist eher so überdurchschnittlich von Problemen dort betroffen. Es gibt dort einen Bolzplatz, es gibt dort ein tolles Projekt, aber wie gesagt, damals 90er Jahre, wo es noch so wenig Vertrauen gab, wo die Eltern ihre Kinder nicht einfach zum Fußball schicken wollten, wo man jedem misstraut hat, ja, und wo viele Eltern, die zu den Tätern gehörten, die auch geflohen waren und dann, wo man das nicht ansprechen durfte. Das war schwer. Es gab noch keine Didaktik dafür. Man brauchte Geld und Entwicklungshilfe war auch noch nicht so professionell wie heute. Und die haben da gut, sind gut vorangegangen und haben einen Partner gefunden, auch mittlerweile aus Deutschland, haben so ein eigenes Konzept, dass man ohne Schiedsrichter Fußball spielt, mit Mädchen, mit Jungen und dass die Leute sich dort ausdrücken können, sich kennenlernen, über ihre Talente und nicht eben über ihre Herkunft und ihre Volksgruppenzugehörigkeit. Das scheint da ganz gut zu funktionieren.
Wenn man vielleicht dann noch ganz kurz das Gesamte in den Kontext von Ruanda setzen könnte. 1994 lag die Lebenserwartung in dem Land bei 28 Jahren. Nun ist sie bei 70. Geht das manchmal Hand in Hand, dass diese Art Entwicklungshilfen etc. dann eben natürlich auch mit dem, sag ich mal, steigenden Weg eines Landes einhergehen? Bedingt sich das gegenseitig oder ist es gerade, weil das Land so langsam vorwärts kommt, so macht es zumindest den Eindruck in deinem Buch, dass dann mehr Entwicklungshilfe reingepumpt wird?
Auch da ist Ruanda ein gutes Beispiel, wo sich das Positive wie das Negative unterschiedliche Narrative verdichten. Also im europäischen Kontext gilt Ruanda so als der Musterstaat, Wirtschaftsaufschwung, relativ wenig Korruption, kaum Kriminalität, sehr sicher, sehr sauber. Es werden immer die ewigen Geschichten wiedergegeben, dass Plastiktüten verboten sind. Also Kigali ist jetzt, liest man ganz oft, nicht Afrika. Ja, das ist schon wieder klischeebehaftet. Auf der anderen Seite keine Demokratie, immer noch zu einem hohen Teil abhängig von Entwicklungshilfe, weil eben klar, die ganzen Geldgeber geben das Geld oder lassen sich lieber in Ruanda fotografieren, wo sie wissen, dort versickert eben nicht so viel Geld. Es sind alle Statistiken, Korruption, Geschäftsklimaindex. Also Ruanda gilt jetzt relativ investorenfreundlich, sogar noch vor einigen europäischen Staaten. Ist wirklich beeindruckend, was da an Kreativität los ist, an Startups, an Cafés und so weiter und so fort. Es ist beeindruckend. Aber wenn man aber raus aus Kigali fährt, dann ist es schon nicht mehr so. Ja, da ist immer noch sehr viel Armut. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit gibt es nicht. Menschen verschwinden immer noch. Paul Kagame gewinnt natürlich mit über 90%, ändert die Verfassung, damit er lange Präsident bleiben kann. Das wird relativ selten erwähnt. Und das passt nicht so in diese Geschichte hinein, dieses Musterstaats, aber da verdichtet sich eben das Positive wie das Negative.
In dem Buch zitierst du den Volker Seitz, ehemaliger deutscher Botschafter in Kamerun, der sagt, in Afrika hat sich eine Art Entwicklungshilfeindustrie entwickelt, die längst zum Selbstläufer geworden ist. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen, was er damit meint und wo man das auch in Ruanda vielleicht gut festmachen kann?
Auch das ist spannend. Da habe ich ganz viel gelesen und viele Leute getroffen, weil das so ein neues Feld ist. Entwicklungshilfe, ach, der Begriff allein schon, der suggeriert so lange, da gehen die Europäer oder die Amerikaner dahin, geben Geld und hoffen natürlich auf das Beste, wollen Demokratie prägen. Alles ist interessengeleitet, ja. Deswegen ist das natürlich auch Außenpolitik. Viele Länder haben längst ihre Entwicklungsministerien aufgelöst, weil das eben auch auswärtige Politik ist. Und man sagt, bis zu 2 Billionen Euro sind in der Entwicklungshilfe geflossen. Es gibt Statistiken, die in vielen afrikanischen Ländern haben sich die Lebenssituationen nicht wesentlich verbessert, ja, weil es natürlich eigentlich wichtiger ist, das sagt Volker Seitz, sagen auch andere, dass man die Leute vor Ort gleichberechtigt mitnimmt, dort Leute stärkt. Aber noch immer gehen viele Ärzte, Wissenschaftler verlassen den Kontinent. Und ich würde es nicht ganz so negativ sehen wie Volker Seitz, der geht auch in diese sehr einseitige, der beschreibt sozusagen diese Entwicklungshilfe als Ablasshandel, wie die Kolonialmächte von einst fühlen sich immer noch schuldig, Mitleid, Großzügigkeit. Das war man früher, die Fußballentwicklungshilfe, gibt ja das Auswärtige Amt auch schon seit Jahrzehnten Geld und früher sind die alten großen Trainer, die keinen Job mehr gefunden haben, die sind da mit ein paar Bällen hingefahren und das war dann Entwicklungshilfe, ja. Haben in guten Hotels gelebt und dann war das Versöhnung. Rudi Gutendorf war in Ruanda, ja. Für den Artikel, Rudi Gutendorf hat Hutu und Tutsi versöhnt, ja. Ganz so war es nicht. Und ich war teilweise auch erstaunt, sowohl im DFB als auch so in den Ministerien,
Ich dachte, da gibt es eine große Methodik, ja, mit wissenschaftlichen Handbüchern. Wie geht man da genau vor und mit Projekten und das wird das Ganze evaluiert und so. Es ist nicht so einfach, ja. Sowas zu bemessen wissenschaftlich ist vermutlich, da ist man, glaube ich, erst am Anfang. Aber mit dem hat man gemerkt, dass der Fußball der Sport eigentlich ein ganz gutes Medium sein kann. Und es gibt ja auch schon Projekte, auch in Asien und Afrika.
Bestes Beispiel hierfür ist wahrscheinlich Arsenal und Ruanda, die gesamte Kooperation. Weißt du, wie die damals entstanden ist? Also tatsächlich in dem gesamten Zuge dessen, sodass man am Ende sagen könnte, Fußball steht für die Vermarktung von nationalem Tourismus, oder welche beidseitigen Interessen standen denn daneben, beziehungsweise gegenüber?
Ja, ich weiß noch, da war ich bei einer Zeitung, bei einem Journalisten, der war da sehr gekränkt, sehr empört, weil Ruanda bezieht aus Großbritannien Entwicklungsgeld und dann hat Ruanda einige Millionen Euro an den FC Arsenal gezahlt, damit der FC Arsenal auf seinem Trikotärmel Visit Ruanda vermarktet. Also Tourismus für Ruanda. Und da konservative Mitglieder des britischen Parlaments haben dann gesagt, wir geben denen Geld und dann geben die das für einen reichen Fußball aus. Aber das ist so diese neokoloniale Haltung, ja. Also das ist natürlich, wenn man solchen Staaten auf die Beine helfen will oder so, dann ist das, es hat sich jetzt schon rentiert. Es sind mehr Touristen gekommen, mehr Investitionen. Und man hat solche Staaten nicht zu belehren. Und da reagiert Paul Kagame sehr, das ist das alte Narrativ, ja. Wir lassen uns nicht von Ländern und von Staaten belehren, die uns während des Genozids nicht geholfen haben. Auch dort muss man sehr genau aufpassen, wie man Fragen stellt, weil man sonst jeglichen Dialog unterbricht.
Hast du das selber erlebt, dass du dich einmal dort mit einer Frage dummerweise im Ton vergriffen hast oder sie falsch gestellt hast und das Gespräch dann auf einmal ganz schnell vorbei war?
Nee, also das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass ich habe zum einen habe ich keine Kamera, ich bin kein Fernsehmensch, ich kann habe natürlich so ein Aufnahmegerät, auch ein Mikro, aber das beginnt dann erst so im Gespräch, im Plausch, man kennt sich so ein bisschen und die kritischen Fragen kommen eigentlich erst am Ende und ich weiß auch, wen ich was wenn es bringt mir nichts irgendwie ich den General zum Beispiel, ja, als ich bei APR war, in diesem Verein, umgeben von Generälen und die wollten mich eh, da waren auch andere Leute, die das nicht keine gute Idee fanden, von einem deutschen Journalisten interviewt zu werden, weil sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben von, ich weiß mal, hat die BBC mal was gemacht und dann wurde vorübergehend die BBC-Webseite in Ruanda abgeschaltet. Den werde ich jetzt nicht fragen, haben sie auch Hutu ermordet im Wald beim Kampf und so? Also natürlich, das mache ich dann nicht, ja. Also den frage ich dann natürlich nur Sachen, wo er sich auch geschmeichelt fühlt und so weiter. Aber das ist, glaube ich, das ganz, ganz Normale auf der Welt. Ich muss da niemanden, ich bin jetzt nicht Klaus Kleber oder CNN, die da irgendwie Leute vor laufender Kamera irgendwie entlarven müssen und das will ich auch nicht. Mhm.
Jetzt hast ja gerade dieses Thema der kolonialen Sicht auch schon gehabt. Es ist aber ja auch ganz konkret so, dass ja viele Projekte oder das ist zumindest ein Kritikpunkt, der auch bei der Entwicklungshilfe immer mitschwingt, dass viele Projekte finanziert werden, die mit unserer mitteleuropäischen Sicht in dem Fall jetzt irgendwie konzipiert werden, aber tatsächlich am Bedarf vielleicht vorbeigehen im Land und dann auch keine Akzeptanz finden. Ist dir das auch begegnet, dass diese Auffassung da vor Ort da ist?
Ja, das geben die dann nicht zu, weil die ja dann auch das Geld weiter haben wollen. Ja. Also es ist so, dass das man hört schon auch Leute auch aus den Sportverbänden, ja, sind schon kritische Köpfe auch dabei, die das aber nicht so öffentlich jetzt machen würden mit ihren Namen. Mhm. Auch aus den Ministerien, also da ist eine große Vorsicht in den deutschen Ministerien, die ich oftmals so, die habe ich ja dann auch nicht wörtlich zitiert und bin da auch nicht so groß drauf eingegangen. Es ist erst eine Bewegung, die am Anfang steht. Ich würde dann generell sagen, dass man sich da ehrlich machen muss. Ja, das ist Deutschland hat Interessen in Afrika. Es geht da auch um Rohstoffe
und so weiter. Da macht China, ne? China macht es da, finde ich, fast noch ehrlicher und konsequenter. Die bauen Stadien für den Afrika-Cup in Angola, in Gabun und kriegen dafür ihre Rohstoffe. Und das ist eine Abhängigkeit, alles interessengeleitet und geben das auch zu. Aber so mit dieser gönnerhaften Attitüde zu kommen, und natürlich gibt es mittlerweile auch da im Handbuch der Diplomatie, wir stützen uns auf lokale Organisationen, wir stützen uns auf lokale Kräfte, das gibt's alles. Aber ich habe auch Leute getroffen, die da, sowohl in Ruanda, Kosovo ist ein anderes Beispiel, da gibt es eine Industrie, da ist die UN mit Unterorganisationen, da sind NGOs, da sind wahrscheinlich mehr als 200 Organisationen. Und auch das ist wissenschaftlich belegt, dass die ausländischen Kräfte bis zu 9-mal mehr verdienen als die lokalen Kräfte. Das ist aber auch schon, es gibt da viele gute Bücher dazu. Das ist eine Industrie und natürlich hat die NGO letztendlich nicht das Interesse, aufgelöst zu werden. Denn wenn alle Probleme plötzlich verschwinden würden, dann würde es auch diese NGOs nicht mehr geben.
Klar. Ja, und das ist ja auch beschrieben, da gibt es ja dann auch Leute, die dann gern zu Kongressen gehen und hierhin reisen und dorthin reisen und die natürlich diesen Lebensstil gerne auch weiter pflegen wollen und schon daher kein Interesse haben, dass das dann irgendwie abnimmt entsprechend.
Ja, aber auch das kann man auch nicht pauschalisieren, ja. So viele gibt es da. Oh, WM 2010 ist ein Beispiel, Südafrika, da hat die FIFA großzügig vorher sogenannte Football-Verhob-Zentren in mehreren afrikanischen Staaten gebaut. Schöne Bolzplätze, ein solcher Platz steht auch im besagten Kimisigara in Kigali in Ruanda. Aber auch in vielen Ländern verrotten diese Plätze, weil halt die Leute, keine Leute da sind, die das Ganze bewirten oder die dort geschult sind für Sozialarbeit und so weiter. Man kann da nicht einfach was bauen und dann wie ein Raumschiff und da haut man wieder ab. Das ist auch letztendlich mit Wissen verknüpft, mit Menschen, mit Expertise, man muss sich immer auf die lokalen Gegebenheiten einlassen, das als Chance betrachten. Ich meckere jetzt schon wieder, ich doziere, das klingt auch schon wieder gönner- und lehrerhaft. Also ich habe mich da selbst auch ständig reflektiert, wie weit ich da eigentlich auch gehen kann. Und ja, ein ständiger Prozess sozusagen.
Hast du in dem ständigen Prozess eine Grenze für dich selber gefunden oder macht man das eher dann an Aussagen fest, wie weit man gehen kann oder wie muss man sich, sag ich mal, das eigene ständige Reflektieren in dem Kontext vorstellen?
Ja,
also vor allem vor Ort. Also du hast ja vorhin nur ganz kurz noch angedeutet, als du im Stadion warst, du mitunter komisch dann angeschaut wurdest und als du dann vor Ort mit den Leuten gesprochen hast und immer diese Gefahr ist, dass man also auch wenn du natürlich im Moment hier einen ganz anderen Eindruck machst, trotzdem Kraft Natur aus einem sehr überheblichen Ansatz wählt. Ist es etwas, wo du dich selber kontrollieren musstest, genau das nicht zu tun oder war das von Anfang an, weil du auch keine Probleme hattest oder nicht, sage ich mal, die falschen Fragen gestellt hast, wie du vorher gesagt hast, kein grundsätzliches Problem für dich und man hat es einfach gemacht und reflektiert.
Ja, bei Ruanda war auch ein Problem, dass ich natürlich vorab schon Wochen vorher viele E-Mails versandt habe und da relativ wenig zurückkam. Ich habe zwar hier auch in Deutschland mit Organisationen gesprochen, ich habe mit Eric Morangwa im Kontakt, aber der Fußballverband Ruandas hatte nicht reagiert, auch Journalisten haben nicht reagiert, dann bin ich zum Beispiel einfach mal zum Fußballverband gefahren. Und da habe ich Glück gehabt, da war ein junger Mitarbeiter, ein junger Jurist, der früher Sportjournalist war, der musste zwar auch erst 3-4 Leute fragen, ob er das denn dürfe, war nicht ganz sicher, was ich denn, da musste ich ihm einige Fragen vorher schicken per WhatsApp, weil, wie gesagt, keine Meinungsfreiheit, kommt ein ausländischer Journalist und so weiter, da ist der skeptisch. Und dann haben wir uns abgetastet, er hat gemerkt, dass ich mich für ihn interessiere, dass ich was weiß. Und dann war das ein gutes Gespräch. Aber natürlich werde ich den jetzt nicht fragen, so, jetzt kritisieren Sie mal Ihren Staatspräsidenten, weil da bringe ich ihn mit in Gefahr. Ich bringe ihn, er fühlt sich unwohl und er will mit mir letztendlich keine Informationen mehr austauschen. Und so war es auch bei dem Journalisten und auch bei anderen Beispielen. Letztendlich muss man das ja, was ihr letztendlich in dem Buch liest, ist ja nur ein Ausschnitt davon, was ich dann da erlebt habe. Da habe ich, wie gesagt, als einzelner Mensch, der da rumreist, und in Ruanda sprechen alle Englisch, das war ja nicht so schwer, es ist sicher, ich brauche da keine Dolmetscher, keine Helfer. Das wäre in anderen Ländern wesentlich komplizierter gewesen.
Also auch bei dir schwingt schon die Diplomatie mit, in jedem Gespräch. Du schreibst ja auch, dass der Fußball, und wir hatten es vorhin auch schon mal kurz davon, tatsächlich seit einiger Zeit bewusst auch als Mittel der Diplomatie angewandt wird. Also ich glaube, Frank-Walter Steinmeier war als Außenminister einer derjenigen, der das verstärkt gemacht hat. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen?
Ja, Steinmeier, als der Außenminister war, auswärtige Kulturpolitik, das ist eine wichtige Säule innerhalb des riesengroßen Auswärtigen Amtes, die wurde durch ihn gestärkt, er hat Künstler mitgenommen auf Reisen, auch Sportler. Man darf sich nichts vormachen, beim Auswärtigen Amt, der Sport, der Fußball nimmt dort nur 0,5% der Kulturabteilung ein, das ist sehr, sehr wenig. Es sind 5 Millionen Euro, ja, ich glaube, es sind 5 Millionen, einige Projekte kann man da schon finanzieren, aber sowohl die Beamten des Auswärtigen Amtes, das sind weniger als eine Handvoll, die das machen. Die mussten sich innerhalb des Ministeriums immer wieder rechtfertigen. Fußball, was soll das? Ihr wollt doch nur zur WM fahren und so weiter. Mittlerweile machen die das sehr gut. Aber auch beim DFB zum Beispiel. So ein stolzer Funktionär vom DFB, der möchte sich natürlich nichts von einem Beamten vom Auswärtigen Amt sagen lassen. Also, das habe ich auch nicht vermutet, dass die sich die Probleme, die sich das Leben so schwer machen da. Und mittlerweile scheint das gut zu funktionieren. Es ist natürlich auch immer eine Rotation innerhalb der Botschaften des Auswärtigen Amtes. Mal ist jetzt ein Außenminister vielleicht, ich weiß nicht, wie Heiko Maas das sieht, aber die Deutschen machen da mehr als andere Länder. Ja, aber es gab auch zum Beispiel das Beispiel China, ja, da gab es ja auf sehr hoher Ebene von der Kanzlerin diese Kooperation mit dem chinesischen Fußballverband. Große Kritik, große Empörung. Diese Freundschaftsspielreihe in der Regionalliga mit Teams wurde dann irgendwie abgebrochen. Finde ich eigentlich schade, wenn man das in diese Empörung ergeht, weil dort eben noch vielleicht Gespräche stattgefunden hätten zwischen China und Deutschland, die vielleicht sonst nicht stattfinden. Und da ist im Fußball wieder diese Empörung. Man muss den Leuten mal klar machen, dass es tausende Beziehungen gibt zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen. Adidas und Volkswagen verkaufen in China mehr als im eigenen Land. Das ist jetzt keine Neuigkeit, dass China und Deutschland verzweigt sind. Ja. Natürlich kann man für Tibet demonstrieren, aber völlig schade, dass man da dass man da nicht neugierig ist auf China.
Das heißt also, Fußball hat in dem Fall tatsächlich wirklich eine politische Dimension und auch gesellschaftliche Dimension. Was ich tatsächlich auch gerne noch mal in so einem letzten Block jetzt aufgreifen würde, dann lassen wir an der Stelle die Länder mal hinter uns. Weil du hast direkt in deiner Einleitung einen Satz geschrieben, an dem ich schon mal hängen geblieben bin und angehalten habe, um mal drüber nachzudenken. Du schreibst, wie kritisch man als Fußballkonsument auch sein mag, man ist Teil eines Systems, in dem Menschen Schaden nehmen. Das ist quasi nach all deinen Recherchen und Reisen eine der Quintessenzen, die du gezogen hast mit dem Wissen, das du dir angeeignet hast.
Ja, das habe ich schon bei dem letzten Buch, bei Gesellschaftsspielchen, auch schon gemerkt. Ja, in der sogenannten Flüchtlingskrise haben alle großen Clubs Freikarten für Flüchtlinge bereitgestellt. Toll. Gleichzeitig beziehen sie weiter ihre Trikots von großen Konzernen, die vor allem in Asien in sogenannten Billiglohnländern produzieren lassen. Und das führt dazu, dass Menschen natürlich von dort erst fliehen wollen. Viele Stadien haben mittlerweile Solaranlagen auf ihren Dächern, weil sie so günstig Ökostrom damit sammeln wollen. Aber die gleichen Clubs lassen in ihrem Winter den Rasen umweltschädlich bestrahlen, ja, damit der Betrieb weitergehen kann. Das sind so ganz, ganz viele Widersprüche das ist auch okay, das kann man auch zulassen, aber man sollte sich dann eben nicht so plötzlich mit dieser moralischen Sache plötzlich für den wahren Fußball, ja, gegen Katar, gegen China, alle die Sponsoren der deutschen Bundesliga-Clubs, die Fernsehanstalten, die Vermarkter, die sind global vernetzt. Ihr zahlt eure Rundfunkgebühren, ihr zahlt eure Pay-TV-Abonnements für große Konzerne, die natürlich auch mit der arabischen Welt und mit China vernetzt sind. So ist die Globalisierung, so ist die Welt. Und innerhalb, wenn man das akzeptiert hat und das vielleicht verstanden hat, dann kann man doch auch innerhalb dieses Systems ganz gut für seine Werte kämpfen und werben. Und aber ja.
Ich würde vielleicht an dem Punkt ganz gerne einhaken, weil das mitunter, da stimme ich Ron absolut zu, auch bei mir ein Punkt war, in dem ich schon früh im Buch tatsächlich gestockt bin. Vielleicht bauen wir es mal ganz kurz so auf. Du hast den Begriff Fußballkonsument verwendet. Gibt es für dich persönlich einen Unterschied zwischen Fußballkonsument und Stadiongänger / vielleicht andere Art von Anhänger, oder umfasst du mit diesem Begriff mehr oder weniger die gesamte Fanszenerie? Verstehst du, was ich meine?
Ja, nein, ich will auf keinen Fall, Konsument würde ich gar nicht den Begriff, ich würde eher diesen Begriff der Industrie, Konsument würde ich glaube ich nicht wählen. Fußballindustrie, es ist ein Geschäft. Und eine Industrie, die in Deutschland einen Gesamtumsatz von mehr als 4 Milliarden Euro hat, ja. Und man muss diese Industrie so genauso beobachten und bewerten. Jeder kann natürlich, ich beneide fast diese Menschen, die dann noch diese Emotionen mithaben und dafür einstehen. Und gerade in Deutschland mitgliedergeführte Vereine, man kann sich einbringen, man kann innerhalb der Clubs, der Fans sind demokratisch werben. Man darf sich daher aber nicht über die Clubs erheben, die von einem Investor getragen werden, weil man ist in der gleichen Wettbewerbsstruktur, man ist letztendlich im gleichen Wettbewerb und man trägt das Ganze mit. Das ist letztendlich eine große verwobene Welt. Also da gibt es nicht gut oder schlecht.
Selbst dann, oder beziehungsweise doch ja, selbst dann, wenn am Ende tatsächlich viele verschiedene Anhänger versuchen, mitunter durch Protestaktionen gegen das generelle System anzukämpfen. Also mir ist tatsächlich, weil du vor Katar erwähnt hast, jetzt beispielsweise die Schickeria in den Sinn gekommen. Es gab ja auch die Geschichte bezüglich, Ron, da musst du mir, glaube ich, helfen, die Herr Hüttl auf Twitter geteilt hat, dass ein Bayern-Fan Hausverbot bekommen hat, das mitunter aber tatsächlich auch der Bayern-Fan war, der sich auf Mitgliederversammlungen recht kritisch gegenüber die Handlung in Katar geäußert hat. Das Ganze jetzt in eine Nachgeschichte nehmen wird, oder Ron?
Genau, der Rechtsanwalt Hüttl vertritt ihn jetzt. Der hat bei einem Spiel der zweiten Mannschaft, glaube ich, ein Plakat aufgehängt, wo es um das Thema Katar ging. Und das hat man von Seiten des Vereins zum Anlass genommen, ihm da Hausverbot zu erteilen.
Okay, also die Spannungsfelder tatsächlich zwischen Anhängern und Clubs in der Form gibt es ja mitunter auch. Wie betrachtest du das denn? Also jetzt nicht auf die Thematik bezogen, sondern tatsächlich generell. Entschuldigung, dass ich so viel rede gerade.
Wie gesagt, das finde ich ja auch gut, und das innerhalb, es gibt, glaube ich, keine Fanszenenwelt, also es gibt da mehrere Fanszenen, wo die Deutschen, wie in Deutschland, wo Gruppen so gut organisiert sind, so differenziert organisiert sind, für unterschiedliche Themen Stellung beziehen. Und gerade beim FC Bayern im Umfeld, wo es kritische Fans gibt, die Veranstaltungen machen, die Gastarbeiter aus Katar einladen, also da auf Mitgliederversammlungen sogar in den Konflikt mit Uli Hoeneß gehen, das ist doch das beste Beispiel dafür, wie Fans innerhalb ihres engen Bereichs aktiv sind. Trotzdem sind sie Teil dieser Welt, die zum Heimspiel gehen, ihren Club unterstützen, der zu einem großen Teil aus Katar finanziert sind. Und das meine ich ja damit. Man kann kritisch sein, trotzdem ist man Teil aber das ist okay. Wir reisen ja, ich reise auch gerne in Urlaub, ich bin auch oft im Urlaub in nicht demokratischen Ländern. Und so ist die Welt, die ist kompliziert. Das meine ich ja damit. Da sind wir doch, ich glaube, dass wir gar nicht da so konträr sind, aber mir diese moralische Überlegenheit, dass der deutsche Fußball der Wahre ist und das 50 plus 1 und alles andere, und man spricht, weiß ich nicht, den Fußball in der arabischen Welt per se, das habe ich gelernt. Und wenn es nur die Gesänge sind, also ich war beim Golfcup im Dezember in Katar, saudi-arabische Fans singen zu hören, ist geil. Ultras aus Shanghai jubeln zu hören, ist total spannend. Also es geht nicht nur das Böse außerhalb von Europas.
Also Also mir ging es tatsächlich auch so, in der Überlegung aus diesem Satz heraus, in der Reflexion, zu der ich auch noch keine keine abschließende Meinung für mich selbst habe, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich es auch extrem schwierig finde. Aber die Erkenntnis ist ja schon, spätestens nachdem man das Buch gelesen hat, dass wir ja aus einer sehr privilegierten mitteleuropäischen Position heraus vieles sehen und diskutieren. Und ich mich halt auch mal tatsächlich frage, auch wenn der wenn es vielleicht Äpfel mit Birnen verglichen ist oder der Vergleich unfair ist, aber sind denn die Diskussionen, die wir dann mitunter führen, sei es in Richtung Katar oder aber auch, ob der Videoschiedsrichter jetzt das Stadionerlebnis kaputt macht oder ob das Bier im Stadion schmeckt, sind das nicht eigentlich First World Problems, Diskussionen, die man führt, die aber eigentlich kein ernsthaftes Ziel haben?
Ach, das ist, jeder Fan hat seine Probleme oder jede Gruppe, das ist ja auch völlig okay. Da bin ich jetzt schon fast schon, würde ich zu sehr meine eigene Rolle überschreiten. Ich habe mich ja, wie wir am Anfang schon besprochen haben, da ein bisschen gelöst davon, weil ich einfach da nicht mehr so eine Leidenschaft entwickle. Und ich gucke mir das von draußen an und beobachte das jeder soll sein Thema finden. Ich will auch niemandem vorschreiben, was er irgendwie, welche Thematik. Ich finde diese, noch einmal, diese Verzweigtheit in Deutschland geil, dass es Discover Football gibt, diese Frauenrechtsgruppe, dass es unterschiedliche Ultrabündnisse gibt, gegen Sexismus, dass die Leute nach Israel fahren. Also jeder kann, das ist ja auch wichtig, um es mal wieder positiv zu nehmen, viele junge Leute, die vielleicht gar nicht so aus einem Bildungshaushalt kommen, interessieren sich über die Fankultur für Politik. Also das ist alles eine Brückenfunktion zwischen diesen Erlebnismilieus, Fußball und der Politik. Das gibt's vor allem in Deutschland und mittlerweile gucken wir eben mehr auf Katar. Ich weiß aber auch, dass man da sich auch, wenn man zum Beispiel Lesungen bei Ultras hält, dass man natürlich dann schnell auch der Buhmann ist, wenn man sagt, man ist nicht mehr so ein Fußballfan und findet plötzlich Katar interessant oder die arabische Welt. Muss man schon lange begründen, damit man da verstanden wird.
Ich hatte dich vorhin unterbrochen, Dani.
Nee, alles gut. Tatsächlich würde ich dann auf den Punkt gehen, den du dir zum Ende unseres Gesprächs gewünscht hast. Als wir ein bisschen diskutiert haben, welche Themen wollen wir besprechen, als wir dir die Themen genannt haben, haben wir dir die Möglichkeit gegeben, ein Thema zu nennen, das für dich einen großen Stellenwert hat, beziehungsweise ein Thema, über das du reden möchtest. Und es geht tatsächlich jetzt vorrangig darum, dass es um Fußballer geht, die tatsächlich sehr, sehr viel riskiert haben und du so ein paar Personen nennen möchtest, von denen du in unterschiedlichster Art und Weise, nehme ich mal an, beeindruckt bist. Ist das eine Überleitung, mit der du in der Form vielleicht was anfangen kannst oder war der Cut jetzt für dich oder für uns alle zu hart?
Nein, wunderbar. Ihr seid perfekt in diesen Überleitungen. Ich habe mich danach immer gesehnt, ja, also als Journalist so mit Sportlern zu sprechen, die über Politik reden wollen, die kritisch sind, die ihre eigene Industrie kritisch reflektieren. Das habe ich meistens außerhalb des Fußballs dann gefunden. Aber fürs letzte Buch habe ich, wie gesagt, mit Thomas Hitzlsperger gesprochen. Per Mertesacker war sehr interessant. Der hat ja mittlerweile auch eine Stiftung und arbeitet in London beim FC Arsenal mit Jugendlichen zusammen. Toll. Wir hatten diese Debatte um Mesut Özil und das Foto mit Erdogan. Dann Mesut Özil wiederum sehr mutig, hat China kritisiert für die Ausgrenzung der Uiguren, also der muslimischen Minderheit in Xinjiang. Dennoch, das sind Leute, die das aus einer sehr privilegierten Position machen. Das darf man ihnen nicht negativ auslegen, das will ich gar nicht machen. Aber ich habe auch im Laufe der Recherchen Leute getroffen, die mit Kritik nicht nur eben ihre Laufbahn aufs Spiel setzen, sondern sogar ihr Leben. Ja, es gibt in Ägypten den Jahrhundertspieler Mohamed Abu Traika, dem man nachsagt, der ist Anhänger der Muslimbruderschaft. Der kann nicht mehr in Ägypten einreisen, lebt mittlerweile in Katar. Ist wirklich ein Jahrhundertspieler, der da immer sehr offen war mit der Gesellschaft, sich für Menschen eingesetzt hat, die es nicht ganz so leicht haben. Noch ein paar Jahrzehnte früher, Parvez Khechelkhani im Iran hat mal diesem autoritären Schah, also dem Monarchen, den Handkuss verweigert. Ist dann ins Exil gegangen, hat freiwillig auf die WM 78 mit dem Iran verzichtet aus Protest gegen das damals noch Schah-Regime und ist jetzt, lebt in Paris und hat ein Magazin herausgebracht für Politik und Kultur. Also der hätte ich so gerne mal getroffen, habe ich nicht geschafft. Ja. Firas al-Khatib aus Syrien, ja, hat sich relativ früh gegen Assad positioniert, hat in Kuwait gespielt, also ein syrischer Spieler, kehrte aber dann 2017 zurück in die syrische Nationalmannschaft und klang dann gar nicht mehr so kritisch gegen Assad. Und da habe ich mal ein bisschen so mit Leuten auch gesprochen. Man munkelt, dass seine Familie unter Druck gesetzt wurde, die ja noch in Syrien lebt. Und so kann man in den Irak schauen, nach Libyen, wo teilweise auch die Söhne der Diktatoren Fußballer gefoltert haben sollen oder es auch umgebracht haben sollen. Also es ist wirklich krass, was es dort alles gab. Und Hakan Şükür, der ist vielleicht noch ein bisschen bekannter. Ich glaube, der ist sogar Rekordnationalspieler in der Türkei. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr viele Tore geschossen. Lebt mittlerweile in den USA und muss dort sein Geld als Uber-Fahrer verdienen, weil er ein bisschen zu kritisch war mit Erdogan. Also das sind wirklich Spieler, das sind die Helden des Fußballs, die es sehr, sehr schwer haben. Und Fangruppen ja auch, kann man ja lange, es gibt da mittlerweile auch in vielen Fanprojekten diese Filme über die Ultras von Ägypten, von der Türkei, die da an den Protesten mitgewirkt haben. Auch das ging eigentlich ziemlich traurig weiter, ja. In Ägypten werden sie streng kontrolliert, in den Untergrund gedrängt, viele sind getötet worden. Das ist bei weitem nicht mehr so, diese große revolutionäre Bewegung. Also da hat das Regime gewonnen. Und auch das wollte ich mal einfach in diesem Buch weiter beschreiben. Ich hätte gerne, das ist ganz oft gescheitert an der Sprache und an Kontakten, vielleicht ist das nochmal ein Projekt, die weiter zu treffen. Aber ich versuche auch bei Facebook nacheinander mal Spieler vorzustellen. Ich könnte stundenlang darüber reden. Carlos Caselli in Chile in den 70er Jahren, der hat sich gegen den Diktator Pinochet aufgelehnt. Der wurde seine Verwandten sogar für teilweise verfolgt. Also gibt schon tolle Fußballer. Oder Sokrates in Brasilien, ja, der in der Militärdiktatur Brasiliens so eine Art Demokratie in seinem Verein in Sao Paulo, wo jeder mitbestimmen durfte. Also gibt schon viele Fußballer, von denen man eigentlich mehr in Deutschland hören sollte, als von Franz Beckenbauer, als von Fritz Walter, als von Lothar Matthäus. Alles große Spieler, aber es gibt dann auch jenseits von Deutschland ein paar Persönlichkeiten, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber anders der Gesellschaft gedient haben.
Genau, die vielleicht mehr Dimensionen dann haben, wovon dann der Fußball am Ende vielleicht nicht mal mehr die wichtigste ist.
Besser hätte ich es nicht formulieren können.
Dann muss ich es mir nochmal aufschreiben. es gibt ja auch das Zitat, da legst du ja die Latte eigentlich gar nicht so hoch. Wenn du sagst, dass Fußballer, die eben ihre Laufbahn aufs Spiel setzen, indem sie sich kritisch äußern, relativ selten sind, wenn sie keine Regimekritiker sein wollen oder es aufgrund von Verträgen, auch schon ein interessanter Punkt, nicht sein dürfen, müssen sie dann der Propaganda dienen. In einer idealen Welt, wie sollte es denn sein?
Ja, jetzt habe ich schon wieder meinen Monolog eben von eben reflektiert. Also natürlich ist das auch eine Idealisierung dieser Spieler und ich versuche nüchtern Abhängigkeiten klar zu werden. Wenn Sebastian Vettel zum Beispiel, Formel-1-Fahrer, der, ich kann verstehen, dass der in Bahrain Formel-1-Rennen fahren muss, weil er damit sein Geld verdient. Aber wenn er zum Beispiel auf die Proteste in Bahrain angesprochen werden muss, dann muss er jetzt nicht ganz so desinteressiert wirken. Oder Lukas Podolski, ich kann verstehen, dass er sein Geld für ein paar Jahre in der Türkei verdient hat, aber muss er jetzt für die Türkei so an so einem Tourismusvideo mitwirken? Oder Confed Cup in Russland, klar sollen die da spielen. Finde ich auch gut. Das gibt, habe ich ja schon erwähnt, das intensiviert Dialoge, die woanders nicht möglich sind. Aber man muss genau aufpassen, wie man vielleicht auch so ein Regime aufwertet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesen großen Verbänden, in diesen großen Vereinsgeschäftsstellen nicht mittlerweile auch Leute gibt, die da vom Vokabular da genau sich was ausdenken. Ich meine, wir Journalisten haben es ja leicht, ja, können unsere Meinung äußern und niemand zieht uns zur Rechenschaft. Wir sind ja nicht so abhängig von Milliardenbeträgen und Sponsoren. Aber ich glaube, dass der FC Bayern, der macht das mittlerweile auch. Das sagt er zumindest immer und sagen auch Fans, dass die auch in Katar schon auch mit Menschenrechtsorganisationen auch sprechen und da in Kontakt sind. Das ist alles nicht mehr so plump. Und ich war in Katar auch bei der Labour-Organisation, bei anderen. Also da gibt's mehr als dieses plumpe Katar-Bashing. Man muss sich eben dafür Zeit nehmen. Man muss halt eben, wie gesagt, dieses Schwarz-Weiß da auch zulassen. Es gibt mittlerweile so viele Amnesty, Human Rights Watch, die Gewerkschaften, die haben mittlerweile alle ein Sportressort. Es gibt Broschüren, es gibt Videofilme. Man kann da, wenn man Lust hat, sich damit zu informieren, dann kann man das auch. Und kann man, wenn man Interesse daran hat, und das sollte man eigentlich, finde ich, auch den Spielern mal nahe bringen, wenn sie in solchen Ländern spielen.
Insbesondere, wir haben ja drüber gesprochen vorhin im Kapitel Israel, dass Spieler ja mittlerweile auch relativ Jugendspieler jedes Jahr dahin gehen und Yad Vashem besuchen. Das ist ja noch mal eine Stufe intensiver oder wie man immer nennen will. Aber ich glaube, ich stimme dir da völlig zu, dass man einen gewissen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, einen subtileren Protest gegen manche Dinge, glaube ich, durchaus auch so machen kann, dass man da Stellung bezieht, ohne gleich alles zu gefährden, was man vielleicht an wirtschaftlicher oder wie auch immer Notwendigkeit halt auch braucht.
Naja, Karl-Heinz Rummenigge oder Hans-Joachim Watzke würden darauf entgegnen, ja, der Fußball kann nicht alle Probleme lösen, wir sind keine politischen Veranstaltungen, aber er schürt natürlich selbst, sie schüren selbst die Erwartung, indem sie so stark in die Öffentlichkeit gehen, mit ihren Anteilseignern politische Partner eben auch suchen jetzt. Wie gesagt, man kann innerhalb der Clubs, die 500, 600 Mitarbeiter haben, sich eine Abteilung zulegen, vielleicht mit 10, 15 Mitarbeitern, das ist nicht teuer, und die können differenziert politisch, gesellschaftliche Projekte entwickeln und Kontakte pflegen.
Zumal, das ist ja nochmal ein anderes Thema, um das kurz noch zu ergänzen, die genannten Herren auch in der aktuellen Diskussion, was das Selbstbild des Fußballs in Zeiten von Corona und die gesellschaftliche Relevanz und so weiter angeht, da durchaus auch sehr, sehr forsch nach vorne preschen. Deswegen würde das, was du jetzt gerade so paraphrasiert hast, was sie entgegnen würden, widerspricht dann ja dem, wie dann auch tatsächlich gehandelt wird. Aber jetzt du, Dani.
Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ich würde tatsächlich gern diesen einen Gedankengang nochmal zurückgehen, Ronny. Hast du das Gefühl, dass der Fußball und die gesamten Clubs, Institutionen etc. Durch ihre Kooperation, mal in Anführungszeichen gesagt, kritischer gesehen werden als andere Unternehmen, die in anderen Bereichen der Wirtschaft unterwegs sind und vielleicht nicht in der Summe die gleichen Geschäfte machen, aber dennoch am Ende sich nicht groß anders verhalten?
Ja, absolut. Ich glaube, der FC Bayern muss sich mehr rechtfertigen dafür, in Katar oder in China da aktiv zu sein, als jetzt Volkswagen oder Adidas. Noch einmal, also mit solchen Begriffen wie Moral und Idealismus ist es schwierig zu argumentieren in einer Industrie, in so einem verzweigten Geschäftsfeld. Man muss letztendlich auch ein bisschen an die Kommerzlogik des Fußballs appellieren, dass man ja auch damit neue Zielgruppen gewinnen kann. Ja, wenn man in China aktiv ist und da haben mittlerweile viele Clubs, auch die DFL, haben da ein Büro. Wenn man da Trikots verkaufen möchte, Fans gewinnen möchte, dann kann man natürlich aus China keine Demokratie machen, aber kulturell aktiv sein, Kanäle öffnen, politisch was machen, man lernt sehr, sehr viel und die Fans einbinden in Deutschland, denen das mitteilen, NGOs einbinden, Menschenrechtsorganisationen, den richtigen Ton wählen, dafür kann man sich Zeit nehmen und da können die Bosse, ja, die können mehr Sponsoren, die kriegen mehr Fans, die kriegen mehr Klicks und der Fan wird gebraucht. Also da kann man letztendlich schon, finde ich, eine Ebene finden. Aber mit Moral zu kommen ist halt letztendlich, macht Spaß, ja, die richtige Meinung zu haben, aber so verändert man das, glaube ich, schwer verändern.
Ich würde vielleicht ganz gerne so langsam ein bisschen zum Abschluss kommen und nachdem wir ja jetzt über sehr, sehr viele Dinge gesprochen haben, die auch durchaus schwierig sind. Wir haben über Kriege und Konflikte gesprochen und welche Rolle der Fußball da einnimmt und die Fußballspielenden da einnehmen. Würde ich eigentlich ganz gerne mit einer positiven Note enden und einfach mal fragen, wo du denn auf deinen Reisen jetzt tatsächlich den Fußball als echten Brückenbauer auch erlebt hast und wie der Einfluss auf die Gesellschaft dann ist.
Ich will mich ja bis zur WM in Katar so mehr mit dem Nahen und Mittleren Osten, mit der arabischen Welt beschäftigen und das fand ich da besonders interessant, weil wir das, für uns ist das immer irgendwie, für viele ist es immer ein großes Ding, ja. Aber das sind, wie gesagt, mehr als 20 Länder, 400 Millionen Menschen, unterschiedliche Dialekte. Und ich war nicht im Irak, da würde ich gerne nochmal hinreisen. Erbil im kurdisch besetzten, im kurdisch regierten, das ist ja gar nicht so ungefährlich mehr, heißt es. Und der Irak, das war eine Geschichte, die wusste ich auch nicht. Der Irak, man muss sich vorstellen, Bürgerkrieg, Tragödien, Terror, ethnische Spannung, also ein gescheiterter Staat, hat 2007 die Asienmeisterschaft gewonnen. Das wäre so, als wenn Kosovo die Europameisterschaft gewinnt. Und während dieses Turniers 2007, Irak hat das Halbfinale gewonnen. Während der Feierlichkeiten gab es einen Selbstmordattentat. Dutzende Menschen sind gestorben. Die irakische Nationalmannschaft wollte eigentlich aufhören vor dem Finale. Sie wurde dann von Leuten gebeten, bitte spiel dieses Finale. Und dann gewinnt der Irak dieses Finale. Und Irak, auch das ist nicht homogen. Da gibt's Sunniten, da gibt's Schiiten, da gibt's Turkmenen, da gibt's Gruppen, die sich sonst eigentlich nicht sehr, da gibt's Kurden, die sich sonst eigentlich nicht sehr mögen. Und dann sind die da, haben gejubelt und waren für ein paar Tage zumindest, waren sie eins und haben sich hinter diesem Symbol Nationalmannschaft vereinigt. Und als ich das gelesen habe und auch mit Leuten gesprochen habe, das fand ich rührend. Gab es andere Beispiele auch schon in Afghanistan, die wurden 2013 Südasienmeister. Ich habe gerade was über den Jemen gemacht, das ist in dem Buch nicht, aber der Jemen, es ist ja die nächste humanitäre Katastrophe. Jemen hat sich zum ersten Mal 2019 für die Asienmeisterschaft qualifiziert und ich habe einen jemenitischen Journalisten getroffen und der sagte dann, dass die Spieler teilweise gar nicht, die müssen, weil alle Flughäfen zerstört wurden, müssen die mit dem Boot aus dem Jemen über den Golf von Aden nach Afrika schippern, nach Djibouti und von Djibouti fliegen sie dann nach Beirut, von Beirut fliegen sie nach Amman, von Amman fliegen sie nach Katar und da machen sie dann ihr Qualifikationsspiel. Da brauchen sie 2 Tage dahin und dann qualifizieren sie sich für die Asienmeisterschaft. Und in diesem Land, wo eigentlich nichts mehr funktioniert, sondern wo Saudi-Arabien und Iran ihren Stellvertreterkrieg spielen, das sind so Sachen, die ich jetzt auch wieder sehr verkürzt dargestellt habe, aber wo ich einfach sage, wow, was da möglich ist, und was man über dieses Land erfahren kann. Und das ist toll. Und solche Geschichten möchte ich einfach bis zur WM in Katar noch mehr beleuchten.
Und sprechen wir dann über den Profifußball oder eigentlich auch den Fußball als breiten Sport?
Na, im Jemen zum Beispiel, da gibt es keinen Fußball mehr. Die Liga gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Da gibt es noch ein Nationalteam, weil das wird aufrechterhalten als Symbol. Es gibt auch im Irak es ist schwer. Breitensport haben wir noch nicht drüber gesprochen. Dieses Wort Breitensport, glaube ich, gibt es auch, ist ein deutsches Wort, klar. Aber so diese Vereinskultur gibt es, glaube ich, auch nicht so oft in Ländern. Das ist sehr selten in Deutschland. Aber auch das bedingt ja einander. Der Golfcup war, wie gesagt, in Katar und da war der Trainer Jemens, der saß dann da in diesem Luxushotel und wusste nicht wohin, hat dann gesagt, wir treffen unsere Spieler nicht, es gibt keine Trainingslager und trotzdem motivieren wir mit unserer Nationalmannschaft Jugendliche, Sport zu treiben, selbstbewusst zu sein. Das soll jetzt nicht nur romantisch klingen, natürlich gibt es da auch wieder ein Regime, was diese Nationalmannschaft dann wieder auch wieder ausnutzt, das war es auch im Irak, in Afghanistan, es geht natürlich immer auch weiter, ne? aber trotzdem sollte man da zumindest diese Prise Hoffnung mal mitnehmen.
Das ist eigentlich, finde ich, schon eine schöne Schlussbemerkung.
Besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Also Ronny, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir den Abend über die Zeit genommen hast, um über dein Buch zu sprechen, um im letzten Punkt auch ein bisschen noch über deine persönlichen Ansichten zu sprechen und uns einfach mal auf deine gesamte Reise, so im Ansatz das, was du alles erlebt hast, die Geschichten, die du zu erzählen hast, mit uns geteilt hast. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, weil es sicher keine Selbstverständlichkeit ist und haben uns sehr gefreut, dich als Gast begrüßen zu können.
Ich habe zu danken, vielen Dank. Und das, was man den Hörerinnen auch mal sagen muss, ich habe schon öfter mal Interviews gegeben, auch mit großen, schweren, mächtigen Rundfunkanstalten, und es hat sich selten wirklich jemand so gut vorbereitet. Also es ist auch für einen Autor wirklich ein fantastisches Gefühl, wenn jemand so aufmerksam und intensiv auch das Buch gelesen hat. Das hat mich immer am meisten gefreut. Also ich weiß ja, dass ich damit, wie gesagt, keinen Millionen-Bestseller lande, aber auch bei Lesungen freut man sich immer besonders, wenn die Leute das intensiv gelesen haben und Stellen zitieren können und so weiter und man dann wirklich reden kann darüber. Und das hat echt großen Spaß gemacht und vielen Dank darüber, dass ihr das so breit dem Raum gegeben habt.
Für uns war es eine schöne Vorbereitung, weil ich wiederhole mich, aber es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich kann es wirklich nur allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, das auch zu tun. Wir werden natürlich verlinken, wo man dich überall im Internet findet. Du hast ja schon gesagt, dass du auf Facebook und Instagram auch aktiv bist und da schwerpunktmäßig Themen vorstellst. Da kommen dann sowohl über unsere Landingpage als auch über die Shownotes in der Podcast-Folge kommen dann alle auch dahin. Ich möchte mich Dani eigentlich anschließen und mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du gefunden hast für uns. Und vielleicht können wir beim nächsten Buch uns wieder zusammen telefonieren.
Oder sehr gerne. Katar. Vielen Dank.
Okay, sehr gerne. Dankeschön, Ronny. Und pass auf dich auf, natürlich noch abschließend gesagt in dieser Zeit. Bleib gesund, und solltest du irgendwann mal lesungsmäßig wieder unterwegs sein können, dann gib bitte allen Hörern und Hörer oder auf Twitter oder wie auch immer Bescheid, wenn du dann wieder im Süden unterwegs sein solltest, weil wir haben dich damals schon beim VfB-Fan-Projekt getroffen tatsächlich. Das waren somit die ersten Berührungspunkte. Ich kann mich noch damals an die fantastische Diskussion von dir erinnern, die Beiträge. Insofern, ja, wie gesagt, das ist eine Ehre, dich zu Gast gehabt zu haben. Bis dann.
Bis dann. Ich noch vielleicht ein kurzes, in Stuttgart sollte ja auch ja. Schon ein Vortrag sein. Wurde sogar schon terminiert am 5. Mai 2021 im Hospitalhof in Stuttgart, auch in Verbindung mit dem Fanprojekt, also wer da kommen möchte. Ist noch ein bisschen hin, aber kann man sich schon notieren.
Das ist ja fast ein Jahr. Ja,
absolut. Nur noch. Ja. Ja. Nee, wenn der Virus es zulässt.
Ja, richtig. Hoffen wir doch stark, dass wir bis dahin ein paar Schritte weiter sind. Ja, uns bleibt uns jetzt dann nur noch zu verabschieden. Wir danken euch fürs Zuhören. Es ist ein bisschen länger geworden, aber eigentlich auch viel zu kurz, weil es so viel zu besprechen gibt. Es freut uns, dass ihr dabei wart. Bleibt auch ihr gesund, kommt gut durch die Zeit, und ja, wir hören uns dann wieder.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Also ganz ehrlich, Ron, ich fühle mich emotional gerade sehr, sehr, sehr geplättet. Innerhalb von, ich glaube, am Ende sind es 3 Stunden oder so, durch so viele Länder quasi zu reisen, so viele Geschichten anzuhören, so viele Namen gesagt zu bekommen und so viele Eindrücke von einer Person, bei der du das Gefühl hattest, eigentlich hätte man über jeden einzelnen Punkt 4-5 Stunden reden können. Das ist der absolute Wahnsinn gewesen.
Definitiv, also allein die 3 Themen, die wir uns rausgesucht haben, das ist ja schon eine Auswahl, aber selbst da hätte man das noch viel, viel mehr vertiefen können. wir haben es ja auch gesagt, die Themen rauszusuchen war ja auch schon eine Diskussion. Es gibt so viele spannende Aspekte in dem Buch, die auch zum Nachdenken anregen, und das finde ich immer mit das Beste, wenn ein Buch das erreicht. Aber ja, du hast recht, das war jetzt schon ein ganz schön harter Ritt durch die Länder und Situationen und Geschehnisse und Personen, aber ja, mehr als gerecht, wie das Buch dann auch ist. Ja.
Ja, es ist am Ende auch nichts anderes als ein Mammutprojekt gewesen für uns. Also wir haben ja jetzt nicht nur von Anfang an gesagt, wir nehmen die drei Themen, sondern haben halt versucht, jedes Thema so unter die Lupe zu nehmen, dass man sich da die Frage stellt, können wir darüber noch mehr erzählen, als allein schon in diesem fantastischen Buch alles niedergeschrieben wurde.
Ja.
Und am Ende dann das Lob zu bekommen, dass wir anscheinend nicht ganz so schlechte Arbeit geliefert haben, tut auch sehr, sehr gut. Also das war rundum, also wir sagen das ja oft, aber es hat so viel Spaß gemacht.
Absolut. Also dieses Feedback zu bekommen, das tut einfach gut. Ja, muss man wirklich sagen. Und wenn ich mir angucke, wie viele Seiten hatte unser Dokument? 40?
40.
40 Seiten, dass wir dann auf weniger ehrfurchtgebietende 15 runtergedampft haben. Aber was da an Vorbereitung reingeflossen ist, hat, glaube ich, bisher alles übertroffen, was wir bis dato gemacht haben.
Ja, ganz witzig, ne? Wie das Intro doch sagte, es geht nur am Rande ums Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart.
Mhm.
Hey, Hitzlsperger wurde genannt, aber wer weiß, vielleicht stimmt die Aussage ja auch nicht mehr ganz so.
Das stimmt, also ich bin froh, dass wir den Spin zum Thomas Hitzlsperger noch hinbekommen haben, etwas VfB-Bezug hatten. Aber ansonsten, ich hab's ja schon in der Einleitung gesagt, habe ich für mich das Gefühl, und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, dass da so viele Themen außerhalb des VfBs darauf warten, mal angegangen zu werden, dass ich mir oder dass wir uns das, glaube ich, auch rausnehmen sollten, auch solche Dinge in Zukunft mal zu machen. VfB natürlich immer wichtig, da wird es auch noch genug Themen geben. Wir haben ja auch Dinge geplant, die durch Corona erstmal jetzt auf unbestimmt verschoben wurden. Aber es gibt halt einfach wirklich so viele interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mit ihren Themen. Da will ich mich einfach nicht einengen lassen.
Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, man, das ist auch nichts anderes als konstanter Prozess oder eine konstante Entwicklung. Man hat es ja schon an den Themen gesehen, die wir dann immer wieder aufgegriffen haben. Natürlich dann trotz alledem auch oftmals der Fußballbezug da bleibt. Aber wir haben über Stadionverbote besprochen, mit Angela eine fantastische Folge gehabt. Wir haben die Sicht auf den VfB aus einer anderen Perspektive durch Dani bekommen. Wir haben uns aber auch genauso mit Marie und Fabian unterhalten. Also ich glaube, wir halten einfach die Augen offen für Themen, die uns generell interessieren. Und wenn sie mal dann nichts mit dem VfB zu tun haben, dann ist es so. Aber wie Ron auch schon sagte, wir hoffen, je nachdem, wohin dieser Weg gehen wird, dass ihr uns einfach weiterhin folgt. Und dass ihr vielleicht auch an solchen Themen mitunter die so eine Freude hatten, wie wir sie hatten.
Das wäre das Idealste. Und ganz zum Abschluss nochmal, kauft das Buch und lest es. Es lohnt sich.
Ja, absolut. Und geht zu der Lesung in einem Jahr hin.
Genau.
Aber das war ja noch das perfekte Ende, das er am Ende gebracht hat. Fantastische Person, fantastisches Gespräch. Und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Insofern mal schauen, welches Thema uns wir das nächste Mal annehmen werden.
Genau, da werden wir nochmal sehr in uns gehen und gucken, dass wir da auch was Gutes wieder vorbereiten können, wie ihr es von uns gewohnt seid.
Ja, bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören, wer bis hierher gekommen ist. Respekt. Bleibt gesund, macht es gut. Wir hören uns wieder. Ciao.
Ciao.